Gudi, ihr Bub und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, 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 Cowboy,
abonniert den Kanal, abonniert. Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Ja, wie geht's dir?
Gut. Ja? Gut drauf, Sonne scheint. Das gibt immer noch ein bisschen extra Schub.
Ja.
Außerdem freue ich mich auf unseren heutigen Gast.
Ja, ich auch. Und ich muss ganz kurz nochmal sagen, ich habe dich in letzter Zeit selten sagen gehört, müde wie immer.
Zwischenzeitlich schon. Das war ja so der After-Corona-Hype, als ich gesagt habe, ich weiß jetzt, es mehr zu schätzen wieder. Zwischenzeitlich war dann wieder Alltagsstress, aber jetzt... Ich habe versucht, auch positiver an die Dinge ranzugehen. Aber jetzt lassen wir unseren Gast nicht so lange
warten. Ja, finde ich, hast recht. Wir stellen ihn kurz vor. Der Darian ist hier. Und sein Shop heißt Stanislav Tattoo Club. Das war der richtige Name für den Laden, ne?
Genau, das ist der richtige Name.
Gut, erklärt sich ja fast von selbst. Du hast einen eigenen Tattoo-Laden und bist auch Tätowierer.
Genau, ich habe im November den Stanislav Tattoo Club eröffnet. Bin auch selbst so Tätowierer, also Tätowierer. Letztes Jahr November, genau.
Also noch relativ frisch.
Genau, 2021 im November haben wir die Türen geöffnet. Bin dort Inhaber und auch Tätowierer, Angestellter und Besitzer in einem.
Geil.
Wenn man es selber macht, dann hat man auch alle Hände voll zu tun, ne? Da bleibt es nicht nur beim Tätowieren wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade am Anfang, also ich komme auch aus der Angestelltenwelt, also ich war jetzt so diese selbstständige Tätigkeit überhaupt nicht gewohnt. Wenn du dann anfängst am Anfang, klar, Themen wie Steuern und so kommen dazu, aber dann auch ganz andere Themen, Buchhaltung. Du musst dich um deine Termine kümmern, du musst Inventuren auf einmal machen und am Anfang hast du auch noch selber geputzt.
Ja.
Und da kommt eine ganze Welle an Aufgaben auf dich zu, die du halt gar nicht gewohnt bist als 9-to-5-Jobber.
Ja.
Ja. Vor allem das können wir ja hier ruhig sagen, also bei den jüngeren Semestern dürfen wir das immer sagen, die älteren Semester sind immer alle 25 in Siggis Bar. Du bist tatsächlich noch sehr jung.
Ich bin tatsächlich noch sehr jung, genau.
Ja, krass.
Ich bin 97er Baujahr, also werde dieses Jahr 25. Was ich in die Runde ganz gut.
Und dann bleibst du auf 25.
Dann bleibe ich auf 25.
Das meiste ist echt so.
Ja. Und ja, krass. Und dann auch schon so schnell und so früh in die Selbstständigkeit gestartet.
Genau, also ich muss dazu sagen, ich habe schon mit 16 auch eine Ausbildung angefangen. Also ich habe schon ein paar Jahre im Berufsleben hinter mir gehabt. Habe eine Ausbildung als Informatiker gemacht gehabt, also was ganz anderes. Und ja, aber irgendwie war es halt dann doch nicht so das Wahre, wenn du morgens irgendwie mit so einem Kopf aufwachst und dir denkst, boah, ich habe halt gar keinen Bock auf die Arbeit zu gehen.
Mhm.
War mir irgendwann klar, das kannst du nicht 50 Jahre lang so machen, sonst hängst du halt irgendwann in der Ecke. Und dann gingen halt irgendwann langsam die Gedanken los. Was kannst du drehen, um eben happy im Alltag zu sein?
Aber da können wir eigentlich gleich mal so ein bisschen auf die, man nennt es ja, oder kann man ja so sagen, eigentlich so auf die Wurzeln zurückkommen, weil ich würde gerne
vorher noch was fragen,
ja, frag
vielleicht also die Hörer das auch, weil
ja.
Wir haben jetzt gesagt, du hast Darian und dann, dein Tattoo-Club heißt Stanislav. Vielleicht magst du da noch mal sagen, wie du auf den Namen gekommen bist?
Genau, also ich hatte echt lange überlegt, wie ich den Laden nennen soll und ich wollte nicht irgendwie das 15. Frankfurter Tattoo Corner sein oder keine Ahnung, Darians Nadelstube und ja, noch dazu, so als kleiner Teaser komme ich halt so ein bisschen aus der Graffiti-Schiene und da hat man ja meistens auch nicht seinen eigenen Namen und mein toter Opa hieß Stanislav und ich habe ihn leider nie kennengelernt, aber ich habe damit versucht, so ein bisschen den Namen in Ehren zu halten. Irgendwie fand ich den Namen auch einfach cool, fand ihn als Kind schon immer interessant, habe meine Mutter immer gesagt, hey, warum hast du mich eigentlich nicht Stanislav genannt?
Ja, okay, geil.
Ja, und dann habe ich gedacht, gut, jetzt kann ich mir mal ein Synonym geben, so, dann machen wir den Stanislav Tattoo Club und halten die Familie noch so ein bisschen in Ehren.
Ja, geil.
Das ist eine coole Idee.
Voll, finde ich auch. Vor allem, ich finde es auch immer schön, wenn, wie du gerade gesagt hast, das nicht so... Ich will jetzt auch niemanden angreifen, aber 0815 Namen hier und da gibt. Ne, man hat das ja auch manchmal. Ich finde es immer witzig, zum Beispiel bei so Friseurläden, die dann diese typischen Wortspiele. Ne, so. Mir fällt jetzt leider kein Wortspiel ein.
Doch ich, weil ich habe neulich 5 Sterne Deluxe gehört und dann haben gesagt, ich nenne mal einen Friseurladen USH.
Genau. Wobei das sogar ein bisschen witzig ist.
Ja, es gibt viele witzige auch, aber es ist halt so ein Ding. Ja.
Aber ich finde es geil, wenn man dann irgendwie auch irgendwie eine Geschichte so ein bisschen hinter dem Namen erzählen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, finde ich sehr gut. Aber dann genau, kommen wir doch mal dazu so ein bisschen, weil ich finde, jetzt wo ich gerade gehört habe, dass du eigentlich Informatiker gelernt hast und deine Ausbildung dazu gemacht hast, dafür muss man ja auch eine gewisse Interesse haben, dass man sagt, dass die Ausbildung möchte man machen oder in die Richtung will man gehen, ja, wenn man eine Ausbildung macht in der Richtung.
Ja, also ich sag mal so, damals war es mehr so das Ding, Schule ist nicht so gut gelaufen, so, man hat sich Gedanken gemacht, boah, breche ich ab und mache halt lieber eine Ausbildung, weil noch ein paar Jahre einfach halt irgendwie in den Wind zu schießen,
ja, klar.
Wollte ich nicht unbedingt. Und dann war halt auch so ein bisschen die Frage, wo verdienst du halt einfach ganz gut? Also es war jetzt nicht unbedingt das Wunschding. Ich wäre auch gerne irgendwie Handwerker oder so geworden, aber mir war direkt klar, so mit Informatik kannst du potenziell Geld verdienen, so, es macht Sinn. Und dann habe ich es halt einfach gemacht, habe es durchgezogen und habe dann auch insgesamt mit Ausbildung 6 Jahre, glaube ich, als Informatiker gearbeitet in einem Großkonzern. Aber halt gemerkt, das geht auf jeden Fall nicht.
So. Aber das ist, also für mich jetzt nochmal, dass wir kurz nochmal bei dem Thema bleiben. Informatiker, das ist für mich so direkt, boah, so Zahlen, für mich ist das so eine Welt, wo ich sage, okay, Informatiker, jeder sitzt irgendwie am Rechner und so weiter und so fort, aber wenn man dann einen Schritt nach hinten geht, was dahinter hängt an dem ganzen Kram, das ist ja aber trotzdem nicht so alltäglich, würde ich mal sagen. Also wenn ich jetzt sage, ja gut, mit dem Geldaspekt vielleicht, aber Informatiker, wenn du jetzt gerade gesagt hast, jetzt, ne, die Schule ist vielleicht nicht so gut gelaufen, und dann Informatiker-Ausbildung zu machen, finde ich schon krass. Also das hätte ich mir jetzt nicht ausgesucht, weil ich die Zahlen nicht habe, aber war das...
Also ich hatte in Mathe eigentlich immer eine 6. So.
Okay.
Physik auch, war nicht so gut.
Okay.
Also liebe Kinder, ihr könnt alles werden da draußen. Mit einer 6 in Mathe könnt ihr Informatiker werden.
Ja, krass. Ja, wie hast du es dann... Also das interessiert mich, wie du es dann in der Ausbildung dann gemacht hast.
Also tatsächlich irgendwie auch eine witzige Story so. Ich war, wie gesagt, bei einem Großkonzern und da war halt wirklich hier Bewerbungsphase, Anschreiben, Online-Tests und da war halt auch ein Riesenpunkt Mathe. Ich so, ja, fuck, ich kann halt auf jeden Fall kein Mathe so. Ich bin deswegen sitzen geblieben, es ist halt nichts geworden.
Ich auch.
Jetzt sind wir schon mal 3.
Ja, geil. Und ich bin freiwillig zurückgegangen übrigens, ich bin gar nicht sitzen geblieben.
Okay. Egal, Entschuldigung. Naja, alles gut. Auf jeden Fall hatte ich dann halt diesen Online-Test und ja, war Deutsch, Textaufgaben, war alles easy und dann halt Mathe. Ich so, ja, boah, ey, ich krieg's nicht hin, so, ich kann's einfach nicht. Und du hattest halt eigentlich nur eine gewisse Zeit, um diese Aufgaben zu lösen. Du hattest irgendwie so einen Timer, der ist halt losgelaufen. Wenn er fertig war, hattest du halt Pech. Und ich habe es halt irgendwie hingekriegt, diesen Timer zu umgehen und habe halt meine Mathe-Nachhilfe geschrieben und habe halt gesagt, hier, ey, musst du mir das mal lösen halt. So, alles gut gewesen, Online-Kurs bestanden.
Also du hast direkt mal den Test gehackt. Also, ja, ganz ehrlich, selbst wenn man dich erwischt hätte, wärst du prädestiniert gewesen.
Ja, dafür. Pass auf. Online-Test gewesen, halt 100% erreicht, so, Mathe-Nachhilfe, danke nochmal an dich.
Sehr gut.
100% erreicht, ging weiter, nächste Bewerbungsphase. Bewerbungsphase war jetzt das erste Mal live vor Ort. Bewerbungsgespräch mit so einem Komitee von 5-6 Leuten. Und vor dem Bewerbungsgespräch war aber halt nochmal der Test. Es war halt genau derselbe Test wie online, dort, live, mit Papier, hat es eine Stunde Zeit, Deutsch, Englisch, Mathe. So, Darian sitzt vor diesem Matheblatt und denkt so, fuck man halt, ey, du hast im Online-Test 100 Punkte, so wegen oder 100% wegen deiner Mathe-Nachhilfe und hier kriegst du halt gar nichts hin. Ja gut, ich wusste, ich kann es nicht, also habe ich es einfach gelassen, habe Mathe durchgestrichen, habe das ganze Ding halt leer abgegeben und wie es halt so kommen sollte, wurde ich dann zum Bewerbungsgespräch reingerufen und die haben mich halt alle schon angeguckt und haben gesagt, so hier, sie hatten im Online-Test halt 100% in Mathe und hier haben sie halt einfach alles durchgestrichen, wie kommt das Ganze zustande? Ich dann gesagt, ja, so, was soll ich euch jetzt anlügen? Ich habe halt irgendwie es hingekriegt, das Ding zu stoppen, den Timer zu stoppen und habe es halt meiner Mathe-Nachhilfe geschickt. Die hat es mir halt gerechnet. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn es vielleicht nicht so cool war, hatte ich halt trotzdem einen Stein im Brett, weil die halt gemerkt haben, so fuck halt, der hat unser Bewerbungssystem halt gehackt.
Sehr stark.
Sehr geil.
Ja, und dann wurde ich halt genommen.
Geil, okay.
Also, ja, und dann wirklich während der Ausbildung, weil hat es viel mit Mathe zu tun? Also für mich
also es gibt halt auch 3 verschiedene Ausbildungsgänge. Es gibt einmal Informatiker Systemintegration, schimpft sich das Ganze, Informatiker Anwendungsentwicklung und den IT-Kaufmann. Ich habe die Systemintegration gemacht, um das Ganze vielleicht mal kurz zu differenzieren. Kaufmann sagt jedem was, da brauche ich jetzt nicht so viel zu verlieren. Systemintegration ist mehr so die Softwaregeschichte und wie baue ich so einen Rechner zusammen. Und Anwendungsentwicklung ist halt wirklich Programmieren. Und da ist mehr das Zahlending drin. Das habe ich aber, wie gesagt, nicht gemacht. Und später nach der Ausbildung war ich eigentlich nur noch im Projektmanagement. Also okay. Ich habe dann eigentlich nur irgendwie versucht, die Aufgaben irgendwem zuzuschieben, der es konnte, weil ich eigentlich gar nicht so gut darin war.
Aber auch wichtig.
Ja. Ja. Finde ich. Muss man auch können. Ja. Aufgaben verteilt ist so. Aber ey, lass uns über was Cooles reden, nämlich.
Ich fand es ganz cool.
Ja, natürlich. Okay,
gehört aber ja auch zur Geschichte. Ja,
natürlich.
Nee, aber ganz ehrlich, weil gut, hättest du jetzt gesagt, keine Ahnung, Einzelhandelskaufmann oder ja. Irgend sowas. Ich habe Bürokaufmann gemacht, so in die Richtung, wo man sagt, okay, dann ist der Mathe-Teil. Oder, aber dann Informatiker, das stach mir doch dann direkt ins Auge, muss ich sagen. Weil das ist sowas, wo ich das für mich persönlich einfach ziemlich schon für mich gar nicht wegen dieser Mathe-Nummer und Zahlen oder so gar nicht.
Aber auch so ist es jetzt auch für mich so im Kopf als Berufsbild nicht so das Typische, wo man sagt, naja, ich muss halt irgendwie eine Ausbildung machen, weißt, ich muss irgendwas lernen und dann habe ich halt, also ne, dann gibt's ja, ohne das jetzt irgendwie runterreden zu wollen, aber viele sagen dann halt, ja, ich habe dann halt irgendeinen handwerklichen Beruf gelernt, ich habe irgendwas im Büro gemacht oder so, ne, aber so, das ist ja schon trotzdem sehr speziell, oder klingt zumindest sehr speziell.
Ja,
ne?
Ist es auch, also genau. Definitiv so. Ja. Hätte ich jetzt gleich mit Einzelhandelskaufmann gelernt, also, dann wäre das Thema gegessen gewesen.
Ja, ja, genau.
Aber ich finde, es zeigt auch schon ein bisschen, wir kennen uns ja nicht so. Aber ich finde, das zeigt schon so ein bisschen seinen Charakter, würde ich sagen. Ich glaube, das passt auch ganz gut, dass du mit 25 dann einen Tattoo-Laden hast oder Studio. Aber nur mal so am Rande.
Ja, yeah. Vor allem, mich beeindruckt immer noch dieses System, umgangen zu haben. Sehr gut. Ach, sehr schön.
Der
moderne Spickzettel.
Ja, der moderne Spickzettel.
Ich habe tatsächlich immer ein Internetvideo gesehen, sorry für den kleinen Exkurs, wo die in der Corona-Zeit haben die auch online irgendwas, mussten die Tests machen, ich glaube es war in den USA oder so. Und dann ist einer irgendwie drauf gekommen, ein Junge, und der war relativ jung, jetzt verhaspel ich mich wahrscheinlich, aber da kann man irgendwie sich angucken, wie die Seite aufgebaut ist oder so.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall praktisch den Text von der Seite und da steht halt auch drin, welche...
Das heißt HTML-Text.
Genau, so auf jeden Fall. Stand da drin, was die richtige Antwort ist. Also der hat praktisch das Ding sich angeguckt und hat dann so mit den Test gemacht. Also es gibt irgendwie ein Mittel oder einen Weg.
Ja, ja, klar. Ja, auf jeden Fall.
Ganz geil.
Ausgefuchst. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, lass uns über was Cooles reden. Okay, aber dann war ja so, also ich sag mal, ich fange mal anders dran. Oder ich würde es so beschreiben, wenn man Tätowierer ist oder wird, sollte man ja schon mal abgesehen von einem gewissen Talent, auch den Hang dazu haben, irgendwie gerne zeichnen zu wollen oder sich mit Bildern, Schriften in alles in dieser Richtung auseinanderzusetzen.
Ist von Vorteil auf jeden Fall.
Wäre von Vorteil. Wie kam denn da so die
Also bei mir hat es auf
jeden Fall. Woher kommen denn da die Wurzeln, sagen wir es mal so?
Ja, bei mir hat es auf jeden Fall schon sehr früh angefangen. Ich erinnere mich noch, dass ich wirklich schon, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich da war, keine Ahnung, 5, 6 Jahre alt war, halt schon irgendwie angefangen habe, hier so. Früher hat man ja noch so Videokassetten halt auch gehabt, gell, und haben die irgendwie gebrannt. Und dann habe ich halt die Filmtitel und Bilder halt versucht selbst zu malen, irgendwie so ein Lucky Look drauf.
Die Cover?
Und so. Ja, genau, die Cover.
Ja, ja, okay.
Ich habe die Cover von diesen Videokassetten irgendwie selbst gemalt und also Zeichnen war schon von klein auf irgendwie immer präsent. Und dann hat es auch halt in der Schule, also in der weiterführenden Schule, in der 5. Klasse, bin ich dann immer im Zug in die Schule gefahren. Und als du halt langsam angefangen, wenn du halt aus dem Fenster geguckt hast, hast du halt überall bunte Bilder gesehen, so als Kind. Also da wusste ich ja nicht, was das ist. Aber ja. Ich habe halt draußen diese bunten Bilder gesehen und gedacht, geil, so das irgendwie nicht so graue Wände und alles karg. Was ist das? Wie kommt es da hin? Wer macht das? Und habe mich dann halt langsam damit auseinandergesetzt und habe dann halt herausgefunden, okay, so das nennt man Graffiti. Und hast halt irgendwie, keine Ahnung, in der 5. Klasse in deinem Hausaufgabenheft die ganze Zeit drin rumgemalt und hast halt irgendwie versucht, die Sachen abzumalen von den Leuten draußen. Aber hast halt auch noch nicht jetzt so die Gedanken gehabt, hey, ich geh jetzt an der Wand und sprühe halt ein Graffiti. Aber da hat es halt dann langsam angefangen, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. 14, 15 hatte ich dann irgendwann mal gedacht, okay, so jetzt hast du halt ein paar Jahre in deinem Hausaufgabenheft so ein bisschen rumgekritzelt. Ja. Du willst jetzt mal wissen, wie das ist mit einer, also wusstest dann halt, wie man das macht und dass man halt irgendwie eine Sprühdose nimmt. Willst du es jetzt mal ausprobieren? Bin halt beim Vater in die Garage gegangen, hab mir halt irgendeine Lackdose genommen so und bin halt in die nächste Unterführung vor der Haustür gegangen und hab da halt irgendwie gekrixelt und habe halt recht schnell gemerkt, okay, das ist alles gar nicht so einfach wie auf dem Blatt Papier. So. Du musst irgendwie wissen, was du da machst. Und das waren so die ersten Berührungspunkte, wo es wirklich tiefer in die Kunst ging und wo ich mich mehr mit dem Thema Graffiti befasst habe. Und damals gab es halt, also heute, wenn du in YouTube gehst, gibt es halt keine Graffiti-Tutorial ein oder so, da findest du einen Haufen Zeug, so jeder kann das lernen.
Ja.
Und damals, weiß ich, gab es noch gar nicht so. Da hat YouTube halt gerade angefangen, so diese ganzen Tutorials zu jedem Scheiß gab es noch nicht. Und ich habe halt auch jetzt nicht mitten in Frankfurt gewohnt, so. Ich war ein bisschen auf dem Dorf und kannte auch niemanden, der mir das beigebracht hat. Also habe ich halt Stück für Stück irgendwie versucht, halt das nachzumalen, was die anderen gemalt haben, und habe dann halt Stück für Stück auch mal Bilder im Netz gesehen, dann ist OneUp aufgekommen, das sagt vielleicht vielen was.
Ja.
Da hat man irgendwie auch versucht, das mal nachzumalen und hat halt Stück für Stück so seinen eigenen Stil entwickelt. Und so bin ich dann wirklich in die tieferen Berührungspunkte halt mit Kunst gekommen, mit Street Art gekommen und habe halt angefangen, das ein bisschen mehr zu verfolgen.
Ich finde es immer interessant, so, wenn wir jetzt mal ganz kurz bei dem Graffiti-Thema bleiben, dass es auf der einen Seite in sehr, sehr vielen Augen von Menschen am Ende halt irgendwie eine Sachbeschädigung ist, ne? Ach ja, oder halt irgendwie dann doch auch wie ein Dorn im Auge, aber du zum Beispiel erzählst, du bist halt als Kind mit der Bahn irgendwo lang gefahren und hast halt bunte Bilder gesehen und dachtest dir, geil, so, was ist das, oder warst irgendwie beeindruckt. Und ich muss auch dazu sagen, also ich meine, ja, ich habe also auch schon immer gern gezeichnet, sage ich es einfach mal. Ich habe nie wirklich gesprüht, wobei, ja, der ein oder andere Farbfleck ist auch mal an der Wand gelandet, aber das ist nicht erwähnenswert.
Selbst bei mir, aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, das ist nicht.
Ich wollte mir damals mal tatsächlich, ich habe mir dann mal, weil das irgendwie auch ganz neu aufkam, ich habe mir dann wirklich so ein Airbrush-Set gekauft.
Das hatte ich auch mal tatsächlich. Ja.
Aber das war, ich habe das auch.
Das wollte ich immer haben.
Ich hab das gesehen und das sah irgendwie so geil, also wie die das machen, das sah so geil, also da war noch nicht zu denken, dass man mit Airbrush dann irgendwann auch Autos lackiert, also sondern einfach wirklich so dieses, eigentlich war es mit Airbrush auf
was Line, T-Shirts und
auf
so
Leinwände halt. Oder auf
Wann T-Shirts. Wann hier so Revell-Packs oder
ja,
sowas?
Ja, Revell, genau.
Sogar mit, weil das habe ich tatsächlich gemacht, so Modelle bauen und so weiter.
Genau.
Bei mir waren die immer grau. Ich habe die nie angemacht.
Nee, man konnte die Revell-Modelle, hat man eigentlich mit Pinsel und so kleinen
genau, aber ich glaube, das ist dieses Airbrush,
das
was
Airbrush
ich im Kopf
war
dann,
von, ja,
das war auch von Revell.
Ne? War von Revell, genau, und das hatte ich. Und das, also es war einfach...
du hattest das.
Ich hatte das, Tobi.
Ich hätte es gerne mal ausprobiert.
Und es hat irgendwie, also es hat auch jetzt nicht so gut funktioniert. Aber was ich immer gerne gemacht habe tatsächlich auch, quasi wie du es auch gemacht hast, diese Skizzen, nenne ich es jetzt einfach mal, auf Papier zu zeichnen. Aber ich hätte auch nie dran gedacht, da jetzt irgendwie was an die Wand zu malen. Und ich muss ganz kurz, sorry, diese kleine Anekdote muss ich erzählen. Und zwar hatten wir mal damals einen, wir haben sehr viel Basketball gespielt in unserer Jugend und wir waren immer damals gab es nicht so viele Optionen oder so viele Plätze, freie Plätze, wo man spielen konnte. Das heißt, entweder bist du irgendwie über den Zaun geklettert, hast in der Schule gespielt, wurdest vom Hausmeister verjagt oder hast vielleicht doch mal versteckt irgendwo einen Korb gefunden, wo man dann doch spielen durfte. Aber das war schon schwierig. Und wir kamen dann auf die Idee, uns selbst einen Korb zu organisieren und den einen Platz zu suchen, wo wir den aufhängen können. Und der erste Platz tatsächlich, wo wir dann gesagt haben, ey, hier kann uns keiner stören, war im Prinzip in der Nähe von Rödelheim, oder eigentlich gehört es noch zu Rödelheim, unter so einer Autobahnbrücke, die zu so einer Gartenanlage führt. Und wir dachten so, ey, das ist voll schlau, wenn wir da den Korb hinhängen, weil erstens ist hier nicht so viel Verkehr, zweitens klaut den da wahrscheinlich kleiner, plus man kann theoretisch sogar im Regen spielen, weil unter der Brücke, ne, wird man nicht nass. Genau, so. Und weil man ja in dieser Zeit damals sich dann auch Namen gegeben hat, ja, wie das ja jeder, ne, also einmal als, wenn du jetzt halt, weiß ich nicht, früher bist, hast du irgendwie Namen gegeben, oder als Crew, oder als auch als, ne, dann irgendwie Hip-Hop-Verbindung noch, oder, ne, jeder denkt sich ja irgendwie Namen für sich aus.
Was war dein Name?
Ich hatte keinen Namen, aber wir hatten ja einen Namen, ne, wir hatten einen Crew-Namen. Einen Gangnamen. Und zwar, weil wir halt, also unter der Brücke, Deutsch war nicht cool genug, deswegen Under the Bridge. Deswegen UTB, also UTB. Und dann hat man ja damals Posse gesagt. Ne? Also Posse, P-O-S-S-E war quasi so, wir sind, Posse war ein anderes Wort für Gang. Oder aber Gang war immer so negativ behaftet, also deswegen waren wir die UTB-Posse. So. Und pass auf, und das Geile ist, irgendwann, und wir haben uns dann natürlich auch, wir haben uns so Schablonen gemacht. Also ne, auf Pappe, das ausgeschnitten, dass man das auch auf ein T-Shirt sprühen kann, weil halt T-Shirts selber drucken ist...
Ging damals halt noch nicht.
Und war auch echt nicht billig, glaube ich. So. Und da haben wir halt weiße T-Shirts dann mit so einer Schablone besprüht. Und irgendwann habe ich tatsächlich von...
schon kreativ.
Ja, 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 schon. Kreativ waren wir immer. Und da habe ich irgendwann mal von jemandem gehört, ich weiß nicht, ob es eine Freundin war oder ein Freund, aber dass es tatsächlich eine Sprüher-Crew gab, die UTB hieß. Und es gab dann so
In Frankfurt oder in Deutschland?
Frankfurt.
Oder? Tatsächlich.
Kein Witz, ja, ja. Die kamen so aus dem Taunus-Raum.
Okay.
Und es gab dann wirklich auch so, ich sag's mal, Stress, aber also wir haben uns nie getroffen. Aber es gab so, hintenrum wurde geredet, so, es gibt Stress, weil so, die haben sich beleidigt gefühlt, weil wir ja quasi denen ihren Namen oder denen ihr Kürzel geklaut haben.
Und ihr wart halt gar keine Sprüher eigentlich.
Genau, null, ihr habt wahrscheinlich eine Sauklaue gehabt.
Nee, wir waren keine, also genau, wir waren ja keine Sprüher. Aber natürlich haben wir dann auch mal das ein oder andere Mal, gerade da unten unter der Brücke, wo man, ne, das ist eine Autobahnbrücke, wo nichts passieren kann, haben wir dann natürlich auch mal so unsere Initialen hingesprüht oder so. Oder wir sind dann mit der Schablone mal rumgerannt und haben das mal irgendwo an die Wand gesprüht, so. Ich muss mal gucken, wenn ich es finde, werde ich ein Foto machen. Ich glaube, es gibt tatsächlich noch einen Überrest davon. Es wird schwer zu fotografieren. Wenn ich es finde.
Echt? Noch an der Wand?
Noch an der Wand, ja, ja. Ja, unter der Brücke halt, ne? Da wird die Wand ja nicht nass.
Das so, heißt, under the bridge.
Under the bridge,
genau. Aber es gab tatsächlich ein bisschen Stress mit diesen. Also, es gab ja nie Stress, weil wir uns nicht gesehen haben. Aber so, kennst du es ja so vielleicht.
Die haben sich halt wahrscheinlich gedacht, boah, ey, die deppen mal ja, eine hässliche Scheiße und genau, wird mit genau, uns genau. in Verbindung gebracht.
Genau, es wird uns in Verbindung gebracht. Plus, die haben unseren Namen geklaut und so. Und da war so voll. Haben wir dann so wirklich so gehört, so, hey, also da gibt's Jungs, die haben gesagt, ihr habt denen ihren Namen geklaut und so. Aber am Ende ist nie was passiert.
Also ganz kurz, dann war ja. die aber eine ziemlich bekannte Basketballgang, oder?
Nee, ich weiß gar nicht.
Es muss ja rumgesprochen werden, dass ihr ja, krasse Jungs...
Ja, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und es gab auch mal hier in Rödelheim, ist kein
also
Spaß.
Ich kannte euch auch damals, obwohl ich euch nicht kannte. Also man, das hat man schon...
Nein, und man hat sich ja damit...
war so ein Spot, wo man wusste, okay, das...
Ja, da geht man besser nicht hin, gell?
Ja, ja, so ungefähr.
Das sind gefährliche Basketballspieler. Ja. Nee, aber wir haben dann auch halt wirklich... Also damals war das auch dann so ein bisschen Szene. So, also, oder in, so dieses, so, man die einen fangen an Breakdance zu machen, die anderen fangen an irgendwie zu rappen oder Musik zu machen, die nächsten fangen an zu sprühen. Hat ja so alles miteinander ein bisschen zu tun.
Plus, Hip-Hop-Kultur.
Genau, damals. Hip-Hop-Kultur plus Basketball kommt da ja auch so ein bisschen rein und so. Und ich weiß auch noch, das weiß ich wirklich noch, weil auch dann Freunde von mir so ein bisschen versucht haben, so komm, wir denken uns jetzt mal einen Namen für uns aus, also nicht so persönlich für einen selbst und nennt man ja Tag, ne?
Ja.
Und wir fangen jetzt an, so ein bisschen die Wände voll zu taggen und rennen irgendwie durch die Stadt und machen das. Und da gab es damals auch einen Typ, ich habe bis heute, falls du zuhörst, melde dich bei uns, nicht rausgefunden, oder keiner von uns hat rausgefunden, wer das ist, aber der Typ hat es irgendwie geschafft, in zwei Nächten ganz Rödelheim, also wirklich richtig viele Wände, mit einem Namen voll zu sprühen. Und wenn du so ein Auge dafür hast, also sprich, es gibt Leute, denen fällt sowas gar nicht auf, aber wenn du durch deine Stadt läufst oder durch dein Viertel läufst und siehst plötzlich irgendeinen Namen an der Wand ständig. Es ist ja so ein bisschen wie wenn einer halt alles mit Plakaten vollpflastern würde.
Ja, ja.
So ein bisschen, ne? Und es war verrückt. Also überall war dieser Name und keiner konnte rausfinden, wer das ist. Logger hieß der. Und das war noch hässlicher als das, was wir gesprüht haben.
Logger, logisch unterwegs.
Ja, ja, das sah ganz schlimm aus. So gut, aber egal, sorry für diesen Exkurs. aber mich haben diese bunten Farben und diese bunten Bilder auch schon immer gereizt. Und ich finde es interessant, dass es Leute gibt, die das einmal, denen es nicht auffällt, weißt du, oder die das nicht sehen.
Oder die das stört sogar.
Oder das stört. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie ein Eigentums, eine Villa, also ich sag mal so, wenn an meine Villa-Wand, ja.
einer UTB sprüht halt.
Ja, einer UTB sprühen würde, würde ich auch sagen, so, dich jage ich auf jeden Fall.
Ja, gut, wenn du nicht von der Basketball-Gang bist.
Genau.
Gut, das ist das Ding, was wir gerade gesagt haben. Bei mir war es halt auch als Kind so. Als Kind hast du ja noch gar nichts, also was heißt Kind, aber also in der fünften Klasse mit, weiß nicht, wie alt man da war, hast du nicht so dieses Gefühl, das ist jetzt irgendwie Sachbeschädigung. Und
ja,
das
klar.
Das hat einfach bunte Bilder gesehen.
Ja, genau.
Der eine fand es halt cool und der andere hat es halt nicht gesehen, wie du gerade sagst.
Ja, ja. Aber ich finde auch geil, dass man so einen Blick dafür entwickelt, wenn es einen interessiert. Ja,
das finde ich auch. Also ich hatte bei mir in der Fußballmannschaft einen ziemlich, möchte ich mal behaupten, einen ziemlich bekannten Sprayer. Und den habe ich überall gesehen. Ne? Wenn man das ist so, wenn man ja, das ja. im Kopf hat, also ja. der hat auch getaggt, aber der hat auch krasse Bilder gemalt. Und den, da war es auch mal so, da warst du irgendwo mal ganz woanders in der Stadt und dann sagst du, ah, hier war er auch schon unterwegs. Und so. Das, ich finde auch, wenn man, ich glaube auch, wenn man dann in dem Alter ist und auch ein bisschen sich damit auseinandersetzt, dann hat man diesen Blick dafür. Also den habe ich ganz ehrlich heute nicht mehr, also wenn ich so Bilder sehe. Ich finde ja. die auch immer cool. Also, was heißt immer? Ich finde, da ist es auch so ein Punkt, wo sich so ein bisschen die Geister scheiden, weil es gibt welche, die sind halt richtig geil. Und dann gibt es halt welche, die sehen halt auch nicht so toll aus. Und dann geht es wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen so in diese Sachbeschädigungsrichtung oder sonst irgendwas, weil es gibt ja auch, und ich finde, vielleicht kann man da später nochmal drüber reden, aber so, ich finde ja auch, dass sich das in gewisser Weise auch etabliert hat. Also im Gegensatz zu früher, wo es nur so dieses Underground-Ding war, ist es, ich sag mal so, in gewissen Bereichen ziemlich gesellschaftsfähig geworden oder beziehungsweise sogar gewollt. Ne? Dann werden Sprüher engagiert, um irgendwie Häuserwände zu malen.
Ja, oder genau. Was, ne? Also habe ich auch jetzt inzwischen tatsächlich schon gemacht. Also ich habe in der Kfz-Werkstatt das komplette Büro halt mit Graffiti besprüht. So. Also
das, genau, weil es halt, weil es eigentlich cool ist. Ja. Ne? So, also wenn es einer kann, da sind wir wieder am Punkt, muss man vielleicht abstufen, aber wenn es jemand kann, dann sieht es schon ziemlich geil aus. Und ich finde es auch immer faszinierend. Und ich erwische mich auch manchmal, wenn ich da sage, wie geht es? Also, ne, du hast ja zig verschiedene Schichten darüber. Vielleicht kannst du ja kurz noch was dazu sagen, aber das ist so dieses, du hast ja, ich weiß, da gibt Outline oder keine Ahnung, das ist ja wahrscheinlich eben beim Tätowieren, aber kommen wir ja gleich dazu. Aber das ist so, du hast ja die Umrandung, du hast das innen drin und dann hast du Bilder, dann hast du diese Effekte drin, die manchmal ja überkrass sind. Oder denkst du, das ist ein Bild an der Wand, aber das sieht so krass, 3D oder was weiß ich was aus. Wo ich mir manchmal bei manchen Bildern sage so, oh, wie funktioniert das? Oder man sieht bei Instagram so welche, wie die ganze riesen Häuserwände sprühen.
Ja, es ist halt, wie du schon sagst, es ist, augenscheinlich können viele halt aber doch schon Tags von irgendeinem schönen Piece unterscheiden, also egal wer.
Und Tags, nur um es für die Leute, die zuhören, sagen, Tags ist im Prinzip das Kürzel, die Unterschrift, der Name.
Genau. So ein
bisschen, ne? Und Piece nennt man ja dann das Bild.
Genau.
Also was aber einmal sein kann, wirklich das Bild oder halt eben auch ein großer Schriftzug. Oder ein großer Name, whatever.
Das genau, ist ein normales Piece dann. Ne? Das ist meistens halt ein großer Name, halt irgendwie schön ausgearbeitet. Ja, und für den allgemeinen Bürger sieht es meistens dann auch irgendwie akzeptabel aus, sagen wir es mal so.
Aber wenn man jetzt ein Gesicht an die Wand sprüht, ist es auch Piece, ne?
Ja, das auch Piece, ja.
Genau, okay. Genau. Ja.
Und halt ein Tag, keine Ahnung, für die meisten würden halt sagen, es ist halt hässlich. So. Und dann gibt es halt, man munkelt, es gibt halt auch Leute, die dann halt Feuerlöscher genommen haben, die halt ausgeleert haben, da halt literweise Farbe reingekippt haben, wieder Gas drauf gepumpt haben und halt 10 Meter hoch halt ein Mehrfamilienhaushalt mit einem Tag vollgeballert haben, da entstehen halt auch einfach recht große...
Das habe ich schon mal gesehen. Ja, ich habe mich wirklich immer gefragt, wie geht das?
Ja,
jetzt wissen wir es.
Wusstest du es schon tatsächlich?
Du wusstest das?
Ja.
Da entstehen dann halt
du
auch...
Du warst es, Tobi.
Da entstehen halt große Schaden zu summen so und dann packen sich die Leute halt auch ab, so, was man halt auch doch irgendwie, wenn man älter wird, verstehen kann.
Ja, weil ganz ehrlich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber das sieht halt auch nicht so cool aus.
Ja, da also, ist auch, ne? Ganz ehrlich, möchte ich, also keine Ahnung, vielleicht findet es auch jemand schön, aber ich bin der festen Überzeugung, 90% der Leute, die das machen, machen das, um gesehen zu werden und einfach präsent zu sein und krass, das kriegt halt keiner so schnell weg, sei denn er zahlt halt 10.000 Euro für ein neues Hauswand.
Ja, genau, also ich bin dann auch schon eher für die Pieces.
So. Aber guck mal, das finde ich aber auch, du hast es gerade echt erwähnt mit diesem gesehen werden und ich finde, das ist auch voll der wichtige Aspekt, weil zu meiner Zeit und also das hat ja schon viel, viel früher angefangen, so dieses ganze Graffiti-Kunstform, aber für mich gefühlt war das auch noch, wurde es nicht als Kunstform oder als Kunst akzeptiert, was, wie der Tobi ja gesagt hat, so jetzt gefühlt ist es etabliert, weil eben auch vielleicht Leute, die früher auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, eher illegal unterwegs waren und gemalt oder gesprüht haben, dann doch ein bisschen merken, hey, damit kann man auch offiziell und legal Geld verdienen, in so eine Schiene gehen. Und ich finde es gut, plus dieses Gesehenwerden ist halt auch so, wenn man das mal versucht, aus dem Blickwinkel zu betrachten, klar ist es für den einen oder anderen dann immer noch hässlich oder Sachbeschädigung, aber irgendwie merkt man ja so, okay, guck mal, da sind Leute, die was können. Ich sag's mal, die Mehrheit, die was kann, ne? Ja. Und sich irgendwie irgendwie Aufmerksamkeit kreieren wollen. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass es zum Beispiel mittlerweile sehr, sehr viele öffentliche Plätze gibt oder öffentliche Stellen gibt, wo man das machen kann, ohne eben eine große Strafe dafür zu bekommen.
Ja, da muss man, das ist halt auch wie mit allem, muss man ganz klar sagen, also auch bei ganz, ganz vielen Graffiti-Künstlern, die halt illegal unterwegs sind, das ist halt einfach auch der illegale Adrenalinreiz, warum sie es halt machen so.
Ja, klar.
Die meisten davon würden niemals an eine legale Wand gehen, auch einfach, weil halt das Bild nach dem Tag wieder weg ist so und es halt nicht gesehen wird.
Ist es so gut
so? Ja, weil also da sind halt jeden Tag, keine Ahnung, 15 Leute am Rumsprühen so.
Ich dachte, das bleibt da auch vielleicht eine gewisse Zeit oder so.
Vielleicht mal eine Woche, aber weil meistens ist der Reiz dann auch einfach nicht da. So.
Okay.
Under pressure halt da in 5 Minuten hinzuknallen. Und
das ist nämlich auch so ein Ding, ne? Wenn man hat ja hier und da auch, also Leute erzählen, dass man da nicht so viel Zeit hat dann auch, wenn man
mal, genau, sowas, das würde mich auch nochmal interessieren. Wie lange dauert denn sowas? Also, ja gut, was soll man jetzt festmachen, aber...
Ja, also man kann es nicht pauschalisieren. Also es gibt halt Leute, die sind halt einfach wirklich richtig krass drauf und die knallen dir halt wirklich in 10 Minuten ein riesen Gesicht dahin und noch ein riesen Name, 15 Meter lang und sieht halt übertrieben krass aus und brauchen halt wirklich, keine Ahnung, 10 Minuten. Dann ist natürlich der Faktor, wenn du halt mit 10 Leuten ein Bild malst, geht es halt schneller als alleine.
Okay, das erfordert aber auch schon Koordination.
Ja, und da ist halt der nächste Punkt, wenn du da länger drinne bist, gibt es ja auch halt verschiedene Möglichkeiten. So, es gibt die Autobahn, es gibt irgendwie die Innenstadt und es gibt halt Züge. Und nach einer gewissen Zeit weißt du halt, wo du dir auch Zeit lassen kannst, wo du dir keine Zeit lassen kannst. Und dementsprechend sehen die Bilder halt auch an manchen Stellen einfach anders aus, weil du weißt, okay, ich bin hier halt an der Autobahn oder an der Zugstrecke nachts um 2.30 Uhr, fährt kein Zug mehr, ist keine Laterne, es ist stockdunkel, es kommt halt eh morgen um 6 das erste Mal wieder jemand. Kannst natürlich da 3 Stunden seelenruhig malen. Oder du bist halt mittags um 13.12 Uhr irgendwo mitten in der Innenstadt an einem ICE, der halt mal kurz 2 Minuten stehen bleibt und hast halt 2 Minuten vorher weiterfährt. Das sind halt komplett andere Dinge.
So. Okay, jetzt versteh ich dieses Nervenkitzel-Argument.
Das wäre ja schon wieder nichts für mich. Das ist viel zu aufregend.
Ja.
Nein, ich kann das auch auf jeden Fall irgendwie... Das
ist viel zu stressig.
...nachempfinden. Aber ich find halt das schon bemerkenswert, dass diese Kunstform dann... Ja gut, es hat immer mit Sachbeschädigung zu tun. Also es gibt immer 2 Seiten, aber das ist so... Ja, also, weil es ist wirklich Kunst, ja. Also es ist, ne, wie du schon sagst, das macht man halt nicht einfach mal so.
Ja.
Also ich habe mal ein Praktikum gemacht in der Werbeagentur und die wurde gegründet, der war nicht mehr da, aber von einem ziemlich bekannten Frankfurter Sprüher, Bomber.
Ja.
Und als ich da war, habe ich, der hat Schriften selber kreiert.
Mhm.
Und ich habe die digitalisiert, also ich habe die eingescannt und so weiter.
Also Fonts, so Online-Fonts.
Ja, genau, aber ich habe einfach aktenordnerweise hat der eigene Schriften kreiert. Und das ist einfach nur, ja gut, die Arbeit war halt, so, aber das war schon krass faszinierend zu sehen, ne? Der hat praktisch das ganze Alphabet so, ja, mit verschiedenen Schriften oder Zahlen noch dazu und hat er die so genannt und dann kam die nächste Seite und es waren halt unzählige Blätter mit eigen kreierten Schriften.
Ja.
Und das ist das, was dahinter steckt, also diese Kreativität kommt dann bei den meisten halt viel zu kurz, finde ich. Ja, gut, ja, diese, ja, nee, ich finde es schon, also als Außenstehender, wenn ich so ein cooles Bild sehe, dann feiere ich das auch schon, muss ich sagen.
Voll. Aber apropos eigen kreierte Schrift. Wir haben, das können wir, also eigentlich hätte ich es gerne am Ende erwähnt, aber wir machen es einfach jetzt.
Ja.
Wir haben ja wieder ein Gastgeschenk bekommen.
Ja.
Haben uns sehr gefreut darüber. Und zwar haben wir T-Shirts bekommen mit dem Schriftzug, den du auch selber entworfen hast.
Genau.
Mit dem Namen deines Tattoo-Clubs.
Genau.
Und das ist ja auch eine eigene Schriftart dann, ne, die du da entworfen hast.
Genau, also da sieht man auch, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ja eigentlich so die Verbindung zur Graffiti-Szene, ja, so. Und das war auch echt eine der ersten Sachen, so bevor ich überhaupt das erste Tattoo gestochen habe, habe ich irgendwie dieses Logo entworfen, saß halt zu Hause und dachte, boah, du brauchst einen coolen Namen, brauchst ein, ja, cooles Logo.
Ja.
Und habe dann halt angefangen, die Buchstaben halt zu entwerfen mit dem Bleistift und ich weiß nicht, ich habe da bestimmt, keine Ahnung, eine Woche halt dran gesessen, habe halt an einem Tag mit dem Bleistift die erste Skizze gemacht, am nächsten Tag die Proportionen halt angepasst. Dann irgendwann hast du es mal mit dem Fineliner nachgezogen, dann hast du es halt ins iPad gezogen, hast digitalisiert und dann...
Aber das ist auch leichter geworden, oder?
Ja, früher, ne? Brutal. Also ich will gar nicht wissen, wie vor 10 Jahren es halt war, so, ja, eine Schrift halt zu digitalisieren.
Ja.
Ich habe halt ein Foto gemacht, habe es auf dem iPad nochmal dann richtig ordentlich nachgezeichnet, so. Ja. Und dann gibt es ja halt mehrere Programme, wo du halt easy dann halt einfach ein Logo entwirfst, das halt druckfertig ist. So.
Mhm.
Aber war halt trotzdem ein Prozess von einer Woche.
Aber das heißt... Du zeichnest auch, also wir gehen jetzt ja eigentlich schon fast dann direkt in die Tattoo-Richtung, aber ist ja gar nicht so schlimm, weil das ja eigentlich das Interessante ist, aber du zeichnest dann auch vieles von Hand noch vor, ne?
Jein.
Jein. Okay, je nachdem, was wahrscheinlich dann der Kundenwunsch auch ist, ne?
Ganz klares Jein. ja, also es gibt halt...
Ein klares Jein habe ich nie gehört.
Ja, es gibt halt genauso wie in der Graffiti-Richtung es halt irgendwie Pieces und Tags und keine Ahnung, verschiedene Stilrichtungen gibt. Gibt es ja halt auch beim Tätowieren verschiedene Stilrichtungen. Es gibt hier irgendwie realistische Motive, Porträts, Gesichter,
ja.
Graffiti-Schriftzüge,
ja.
Schreibschriften bis hin zu irgendwelchen Maori-Ornament-Tattoos über den ganzen Arm. Und klar, also wenn ich jetzt einen Graffiti-Tag tätowiere, weil das einer cool findet und gern haben möchte, dann entweder entwerfe ich es tatsächlich manchmal sogar schon am iPad, weil es einem einfach die Arbeit teilweise erleichtert. Oder ich nehme halt wirklich einfach die Haut, nehme mir einen Stift und mal es halt auf die Haut. So.
Direkt?
Ja, ja, mal es direkt auf die Haut halt.
Ah, okay, stopp.
Nicht mit der Tattoo-Maschine, ich nehme einen Stift,
ja, ja, und zeichne es vor.
Wie so ein Filzstift, halt nur ohne, also nicht giftiger Stift so.
Ja.
Zeichne es halt auf die Haut, bis es irgendwie passt und dann male ich es mit der, tätowiere ich es nach.
Ich finde es immer faszinierend. Ich muss dazu sagen, ich habe kein einziges Tattoo.
Noch nicht.
Ich habe schon oft Angebote bekommen.
Ende der Sitzung kriegst du noch einen Gutschein von mir.
Oh, yeah. Auf sowas lasse ich mich diesmal nicht festnageln. Nein, ich finde es so, also ey, ich meine, man hat ja auch, das ist auch, da können wir ja, jetzt lass uns echt auf jeden Fall mal, wobei genau eine Frage zu, ganz kurz, bevor wir dann das, dann kann man so das Graffiti-Thema vielleicht, es sei denn, du willst dazu noch gerne was sagen, aber so ein bisschen dann eher in die Tattoo-Richtung lenken. Es ist aber auch schon nochmal ein Unterschied, ne, wenn du eine Skizze auf dem Papier zeichnest, für jetzt, also das Graffiti-Hintergrund, um das Ding auch nochmal an die Wand zu bringen, ne? Weil das ist ja schon...
Ja, ultra, also...
Also es ist ein Größenunterschied, der immens ist, ne? Weil du hast halt ein DIN A4-Blatt zum Beispiel und später ist es, keine Ahnung, Haus oder ein Zug.
Vielleicht. Ja, genau, also es gibt da schon, es ist ein brutaler Unterschied. Du musst auch erstmal... Ein Beispiel, wenn du an der Autobahn stehst, ja, die meisten kennen, wie eine Autobahn ungefähr aussieht und du hast halt zwischen Leitplanke und irgendeiner Schallschutzwand, keine Ahnung, manchmal nicht mal einen Meter Platz so. Mhm. Und wenn dein Bild halt 10, 15 Meter lang ist, dann du siehst das Anfang und das Ende von deinem Bild nicht. Du musst halt wirklich wissen in deinem Kopf so ungefähr, okay, so sieht's jetzt aus. Weil die meisten stellen sich halt jetzt nicht auf die mittlere Fahrbahn und gucken sich das Bild halt mal kurz an.
So. Ja, so wie das so Maler machen, ne? Man geht dann mal so einen Meter von seinem Bild zurück oder zwei und guckt so, ja, okay.
Genau, aber also ist halt dann an der Autobahn scheiße so, weil du bist halt von irgendeinem LKW mitgenommen.
Ja.
Und dann musst du halt im Dunkeln, wo du eh schon nichts siehst, irgendwie noch die Proportionen raten oder halt irgendwie eine Dose nehmen und halt, ah, okay, das sind jetzt 3 Dosenlängen und da sind es 4 Dosenlängen. Oh, Scheiße, ist zu groß.
Das ist auch so ein Gefühlsding.
Oder? Ja, ist halt ein Gefühlsding, das entwickelst du einfach mit der Zeit. Und da ist halt auch schon wichtig, erstmal irgendwie legal vielleicht mal 1, 2 Sachen gemacht zu haben, um einfach zu wissen, wie die Dose funktioniert. Also wenn ich halt, keine Ahnung, noch nie eine Dose in der Hand hattest und gehst halt jetzt in Frankfurt in den Hauptbahnhof, gebe ich halt Brief und Siegel, dass du innerhalb von 30 Sekunden abgeführt wirst.
Ja, hatte ich nicht vorher jetzt.
Darauf können wir uns auch mal festlegen.
Das hätte ich vielleicht damals so machen sollen. Ich habe auch ein bisschen was gesprüht, aber das hat, wir waren keine Freunde, die Dose nicht, glaube ich.
Wo hast du denn gesprüht? Komm, ist verjährt.
Das sage ich doch jetzt nicht.
Komm, ist verjährt.
Kannst du nicht tatsächlich auch hinten in Rödelheim, aber...
Du warst dieser Logger.
Logger Floggisch.
Nee. Den Namen sage ich nicht, weil es gab mal einmal richtig Ärger. Also, okay. Aber nicht für mich. Ich möchte das jetzt nicht weiter.
Das musst du nicht, das ist okay.
Tatsächlich war es dann so wirklich so Schulspielerei mit Edding irgendwo hinten mal zu schmieren. Und das Härteste, glaube ich, war tatsächlich mal in einem Bus. Aber da habe ich mich schon fast eingemacht. Das war auch genau einmal. Aber so mit Edding irgendwie oder... Ja, den Rödelheim, aber die waren voll geschmiert. Und ich habe auch niemals, weil das wusste ich mal, niemals über so ein Bild gemalt, wenn da irgendwo eine freie Ecke war, wo eh alles schon aussah wie Hund.
Ja, das ist eine große Regel, ne?
Ja.
Kein anderes Bild oder
kein... Es wird nichts gecrossed,
genau,
es wird nichts übermalt.
Ja.
Nee, und dann habe ich halt dann meinen ausgedachten Namen dahin gesprüht. In Schrift hatte ich immer eine schlechte Note, das hat man da auch gesehen und es hat nichts geholfen. Weil manchmal sind Tobi so Texte ja so, wo man denkt, so, okay, das sieht so aus wie Kritzelkratzel, aber die Leute, die das machen und die das können, die denken sich was dabei. Und ich habe tatsächlich vom Klassenkameraden damals auch so ein Tag ABC bekommen, was mir nicht weitergeholfen hat. Ich habe dann einfach so, aber ich habe, und das ist halt das Krasse, ne? Du sprühst dann irgendwie einen Buchstaben. Und du musst ja eigentlich auch so eine richtig ruhige Hand haben, weil ich habe dann gemerkt, du machst, und sobald du ein bisschen stockst oder sowas, dann ist ja direkt mehr Farbe an einem Punkt und dann geht's runter und dann sieht es halt direkt Mist aus. Also wenn du, jetzt, ich sag mal so einen Bogen sprühst, dann musst du den halt in einer Bewegung machen. Weil sonst, also war bei mir so, dann habe ich dann bei dem einen, ah, was kommt jetzt, ah, und dann sah es schon aus. Das konnte man gar nicht mehr lesen.
Der Trick ist halt dann wirklich, so blöd es klingt, dein ganzer Körper arbeitet. Du gehst wirklich von links nach rechts in den Knien. Du machst nicht dann nur hier so mit deiner Hand bis links, rechts. Okay. So, du gehst halt mit deinem ganzen Körper mit.
Ich habe halt echt alles falsch gemacht, aber ich habe das auch nicht lange gemacht. Ja, einmal das Härteste war wirklich
in so einer Unterführung.
In so einer Unterführung, da war ich auch echt, das war krass, das muss ich echt erzählen, weil das überhaupt nicht zu mir passt. Ich hatte so eine blaue Sprühdose, das ist so viel verrate ich. So eine blaue Sprühdose. Und es war halt so eine Unterführung, das war in Braunheim, wo halt eine Straße unten drunter, man wusste nicht, wann da jemand kommt. Mhm. Also mit dem Auto, ne? Und da konnten noch Fußgänger kommen, ich will nicht zu viel verraten, aber da war auch eine U-Bahn-Haltestelle, wo dann halt, ne? Also okay, es war halt die Straße zur Heinrich-Schlüpke-Straße hoch zur Ludwig-Landmann-Straße, da war so eine Brücke und dann habe ich halt einmal meinen Namen dahin gesprüht. Der stand da auch im Moment. War ja auch ganz stolz drauf, aber das hat mich so viel nervt, wo du sagst, manche machen das genau deshalb oder viele. Genau das hat es mich dann halt, nee, da bin ich lieber auf die Dippe mit der Achterbahn fahren gegangen. Weil es einfach, das war zu hart für mich. Das war so dieses, das passt nicht zu mir irgendwie. Weil ich dachte so, jetzt hast du aber was gemacht, was
für dich war der Nervenkitzel zu viel.
Ja. Aber ich bin alleine da hingegangen und hab das gemacht und hab gedacht so, ey, krass. Also ich feiere mich tatsächlich dafür, dass ich mich damals überwunden habe, weil ich wollte es unbedingt machen und gesagt, da gehe ich hin. Und da war auch nichts. Und irgendwann wurde es halt komplett gestrichen und das ist egal. Aber es war so ein Ding, ja, aber vielleicht da nochmal zu, vielleicht hast du nur so, bevor wir wirklich zum Tattoo kommen, weil du sagst, viele Nervenkitzel und du hast jetzt nochmal so ein paar Orte erwähnt, aber kennst du so Geschichten aus der Szene vielleicht, wie läuft denn das so ab, wenn es halt mal schief geht oder so? Also,
ja, also ich kann vielleicht mal zwei Geschichten erzählen, die eigentlich so wahrscheinlich viele kennen, die einfach in dieser Szene mal unterwegs waren. Ich bleibe jetzt mal beim Zugthema, weil es ist einfach so ein bisschen das interessantere Thema. Ich habe mal von so einer Situation gehört. Da sind halt drei Jungs halt unterwegs gewesen, wollten einen Zug malen gehen. Und wenn du halt Züge malst, musst du halt auch teilweise echt lange laufen, läufst halt irgendwie durch den Wald, läufst über die Gleise und läufst halt zu dem Spot, wo du halt weißt, der Zug steht da halt jetzt heute Nacht. Und es gibt so ein Credo, das man einfach befolgt, wenn man Züge sprüht, du läufst immer in der Gegenfahrbahn. Also wenn ein Zug kommt, siehst du ihn. Du läufst auf der Gegenfahrbahn, du läufst nicht, dass der Zug von hinten kommen kann. Und in dieser Nacht haben die Jungs das halt einfach vercheckt so und sind halt auf der falschen Seite gelaufen. Keine Ahnung warum, so ist es, wie gesagt, Regel Nummer 1 und dann hat man es halt hinten irgendwie auf einmal gehört so, hat sich halt rumgedreht und hat da halt diese Lichter schon in den Augen gehabt und so, wenn du einen Zug halt wirklich, wenn du die Lichter vom Zug siehst, ist halt meistens schon echt zu spät und dann ist man halt irgendwie nur noch in die Büsche gesprungen, hat halt die Leiter von links nach rechts geworfen und so und dann lagst du halt da im Busch und hast gedacht so, fuck ey, so, es hätte halt jetzt wegen einem Graffiti-Bild halt auch gerade mal vorbei sein können. Ja, letzten Endes war der Zug dann weg und man ist trotzdem zum Zug gelaufen und hat sein Bild gemalt so, aber so ein paar Jahre später denkt man drüber nach, okay, ey, was für Situationen begibst du dich da eigentlich? Und genauso habe ich von jemandem mal gehört, der sein erstes Bild halt, ersten Zug malen wollte, hatte keine Ahnung davon und ist halt auch einfach in den Bahnhof reingelaufen mit ein paar Jungs und wusste, ja, da steht halt ein Zug. Und hast halt angefangen so und warst fast fertig und siehst halt dann auf einmal so am Ende des Gleises so die ersten Taschenlampen halt auf dich leuchten und ja, halt Polizei so, bleib mal stehen. Und dann fängst halt an hier irgendwie quer über die Gleise zu rennen und springst durch irgendwelche Büsche und Bäche, kommst halt pitschnass irgendwo an der nächsten Hauptstraße an in irgendeiner fremden Stadt und weißt nicht, wo dein Auto steht. So. Also das Ganze hat halt auf jeden Fall auch seine Schattenseiten. Aber also diese Geschichte mit dem Zug, der halt mal so 10 Meter hinter dem Kollegen war, also die werde ich auf jeden Fall mein Leben nicht vergessen. Und ja, das waren dann auch mit die letzten Ereignisse.
Ja, ich hörte aber auch viel Organisatorisches im Vorfeld.
Ey, ich fand es gerade sehr beeindruckend, auch dieses mit dem, ich sag's mal, diese Grundregel, mit dem man läuft. Also, weißt du, so, also,
ja, ja.
Ich kann es mir voll vorstellen, dass wenn ich jetzt also ich bin auch zu alt jetzt für sowas, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, so, ach komm, ich habe irgendwie mal Bock, so ein bisschen nochmal die alten Zeiten aufleben zu lassen und ich, ach, ich möchte da nochmal so irgendwo irgendwas hinsprühen. Ich, also so, an sowas denkt man, also als, ich sage es einfach mal, Anfänger oder als jemand, der das nicht oft macht, nicht.
Und da auch noch ein ganz, ganz wichtiges Ding an Leute, die vielleicht denken, ja, ich mach's mal. Also in Städten wie Berlin ist das Ganze halt gar nicht mehr lustig, weil die haben eine offene Stromschiene so. Wenn du da halt einfach einen Schritt falsch machst, bist du halt weg vom Fenster. Genauso die U-Bahn in Frankfurt hat halt auch eine offene Stromschiene. Wenn du da halt reintrittst, so, dann ciao.
Oh ja, sollte man also, dann auch wissen.
Also Steve, schreibt dir das auf?
Ich hab's mir gerade notiert.
Falls du doch irgendwie...
Ich hab mir das alles gerade aufgeschrieben. Regel Nummer 1.
Aber ganz ehrlich, mit dem gegen die Fahrbahn laufen, das ist, aber das kenne ich aber auch von früher, wenn man irgendwo zum Beispiel wandern geht, spazieren geht oder sowas und dann hat man ein Stück so Landstraße oder sowas, die man langlaufen muss,
klar.
Dann
ist man auch immer so. Dass die Autos dir entgegenkommen.
Natürlich. Aber ich glaube, in der Situation selber, wenn du so komplett voll auf Adrenalin bist, dann ist das...
Aber ich muss sagen, und ich finde ja jetzt auch mittlerweile, gibt's ja, also... Das hat jetzt gar nichts mit Malen, Zeichnen und Graffiti und in der Richtung zu tun, aber auch diese, was ich meine, ich habe da mal eine Reportage gesehen über diese ganzen Roofer, nennen die sich, glaube ich, die halt wirklich auf, hat nicht Hoffi, der unser Hoffi Gast, auch da ein bisschen darüber erzählt, genau, dass die halt auf Häuser klettern oder, naja. Oder ja, das ist auch ganz verrückt. Und ey, ich kann das schon auch irgendwie nachvollziehen, dass es, dass es Leute gibt, die, also in allen Richtungen, ne, wenn man sagt, man braucht so ein, da gibt es ja viele Beispiele dafür, ne? Ja, ja. Die sich Adrenalin oder so oder die Nervenkitzel zu suchen. Und gut, aber wenn dabei am Ende noch ein schönes Bild entsteht, ist doch super. Finde ich.
Ja, wenn das gucke ich aber mir auch gerne an. Das gucke ich mir gerne an. Aber nochmal, also für mich wäre alles so, wo ich merke, erstens so, das hat was, das hat wirklich Konsequenzen. Da bin ich ein richtiger Schisser, weil das mag ich gar nicht, weil ich so. Ich weiß nicht, woher das kommt, das ist so tief in mir verwurzelt, ich möchte nichts falsch machen. Und selbst wenn, manchmal so, wenn meine Kinder was sagen, was so nicht ganz richtig ist, dann sage ich manchmal so, nee, aber das, weißt du, oder ich verkneife mir es dann, weil halt Kinder, gut, das ist auch nicht immer so wichtig, aber manchmal ist es so, dann juckt es mich schon richtig, weil ich, und dann bei sowas sage ich mir, okay, ich finde das cool, zum Teil. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde, also ne, diese Story ist krass gefährlich und würde ich auch niemandem raten, das zu machen. So, aber wenn dann halt irgendwie ein Bild an der Wand steht und du fährst mit dem Zug vorbei, dann gucke ich da auch gerne hin. Ich weiß auch, ich habe die auch von fotografiert und alles drum und dran. Das ist so dieses Zwiegespaltene, was das ganze Ding ausmacht, auch mit den Roofern. Ich meine, ganz ehrlich, die im Endeffekt können sich selber ziemlich hart um den Lohn bringen mit den hohen Dingern. Aber so die schleichen sich da vielleicht hoch, aber ansonsten passiert da so nichts. Mit den anderen Sachen ist das halt wieder so, das hat halt echt, also man muss da schon, was soll ich sagen, ich glaube, man muss das aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ne? Also ich verstehe die Seite absolut, ich verstehe auch dann die andere Seite wieder, aber
ich sehe es aber jetzt noch ein bisschen mit einem anderen Auge. Also ich mag das sehr auch, also ich fahre jetzt glücklicherweise selten nur noch Zug. Ja.
Besser ist es.
Ja. Aber auch wenn man an der Autobahn entlang fährt oder so. Aber gerade das, was du vorhin erwähnt hast, so dieses, dass man da teilweise nicht viel Platz hat, wo man steht, ist, das hatte ich manchmal nicht im Kopf. Also klar, ich habe schon einen Blick dafür, ne? Und man sieht man ja auch manchmal, es gibt ja auch diese großen Schilder, die über der Autobahn drüber sind, ne? Wo man quasi beide, also wie, du fährst in deiner, also in deiner Fahrtrichtung siehst du eigentlich das, keine Ahnung, das Schild, wie viel du fahren darfst, ja, oder so, ne? Und das Gegenschild steht ja auf der anderen Fahrbahnseite. Und klar habe ich schon gedacht, so, ja klar, die sind halt irgendwie hochgeklettert. Oder was mir manchmal aufgefallen ist, du siehst manchmal so Häuserwände, wo du dich fragst, wie ist das da hochgekommen, dieses Bild? Und natürlich denkt man sich dann, ja Moment, aber dann denkst du so, okay, irgendwann, stopp, da stand ja mal ein Baugerüst zum Beispiel. Ne, oder sowas.
Ja, aber bei manchen Sachen überlegst du dir das echt. Oder du hast so diese Dinger, wo du weißt, okay, der ist jetzt von oben gekommen. Das heißt, der hat es praktisch vom Kopf her gemalt oder sowas. Ja. Wo man sich dann wirklich die Gedanken macht, wie Wie ist es da hingekommen?
Ja, zu diesen Upsile-Actions so kann ich echt überhaupt nichts zu sagen. Das ist auch irgendwie mehr so der Berlin-Film, so. Das ist nicht so dieser Frankfurt-Film. Aber wo du es gerade erwähnt hast mit den Schildern, also wenn du magst, kann ich dazu auch nochmal so eine kurze Anekdote erzählen.
Ja, sehr gerne, wir sind hier für Anekdoten.
Dann können wir vielleicht in die Tattoo-Richtung switchen.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, mit dem Graffiti-Thema könnte man noch Ewigkeiten fortsetzen.
Eine eigene Sendung machen.
Ja, wahrscheinlich schon. Und naja, auf jeden Fall, Schilder kennt man auch sehr, sehr gut. Ist auch von einem Bekannten ein sehr cooles Ding gewesen. Und da habe ich auch mal so eine Geschichte mitbekommen, halt, das ist halt immer so dieses zwiegespaltene Ding mit Gefahr und Kunst und wo begibt man sich halt rein. Aber es war halt auch, es war ein Weihnachtsabend auf jeden Fall, das weiß ich noch, es war ein Weihnachtsabend, der 24. Und das sind halt auch so prädestinierte Tage, so, es ist keiner draußen, so,
ja.
Die Straßen sind leer. Und ja, man ist dann halt, man hat halt gewusst, okay, ich muss da und da im Wald parken und lauf halt dann zu diesem Autobahnschild so. Und es war halt Weihnachten, es war halt kalt, es war halt auch ein bisschen eisig. Und man muss halt dazu wissen, an diesen Schildern sind ja normalerweise Leitern dran, um das Ganze halt, um das Ganze zu warten.
Genau.
Aber die Kollegen sind natürlich irgendwann auch auf die schlaue Idee gekommen, okay, irgendwelche Füchse gehen da halt hoch und sprühen die halt an, so, wir vergittern das Ganze. Und es hat halt angefangen, dass einfach unten nur erst so ein rundes Gitter davor war, dass man halt einfach nicht reinklettern konnte. Dann musstest du halt schon anfangen, außen am Geländer hochzuklettern und hattest halt auch, also ich weiß nicht, die schon mal auf dem Bauwagen kennen, halt auch diese Rundleitern, wo du in der Mitte hochkletterst und du hast halt rundherum so einen Schutz, dass du halt nicht nach hinten fallen kannst.
Genau, ja.
So, das wurde halt zugemacht und du musstest halt außen dran hochklettern.
Ah, okay.
Ging am Anfang noch, weil es waren halt alle, keine Ahnung, 50 cm war so eine Stange und du konntest halt auch am Wiener an der Leiter hochklettern. Aber die haben halt wirklich irgendwann angefangen, so mit 1 Meter großen Metallplatten halt das ganze Ding zuzuballern, dass du halt wirklich da nur noch runterrutschst, wenn du halt hochgehst. Und ja, Weihnachten, alles eisig so und du fängst halt an, da hochzuklettern so und bist halt über der Autobahn so, da unten fahren halt LKWs mit 80 lang, Autos mit 200 und du kletterst halt da hoch und merkst halt, fuck man, ich rutsche jetzt ab, so, ist halt alles vereist, ich fall jetzt halt hier gleich mal 5 Meter runter, so. Ja, keine Ahnung, hast dich dann doch noch irgendwie wieder gefangen, so, ist halt doch mal wieder gut gegangen, warst dann doch oben und hast halt dein Bild noch gemalt. Aber so, also, keine Ahnung, wenn man halt ein bisschen älter wird, denkt man drüber nach, ey, keine Ahnung, bist mal vom Zug fast überfahren worden, bist halt fast auf die Autobahn gefallen und das alles irgendwie für Kunst. War es das wert? Ja.
Dann hast du dich entschieden, dass du das auf die...
Ich würde sagen, verrückte Freunde hast du.
Ja, es sind halt alles auf jeden Fall verrückte Freunde, von denen man
Wahnsinn.
Mal gehört hat, so.
Ja, ja, klar.
Und die Freunde haben sich dann auch entschieden, alle lieber Tätowierer zu werden, auf jeden Fall.
Deswegen gibt es so viele.
Ja, an jeder Ecke inzwischen.
Ja, es gibt auch noch Sprüher.
Ja, es gibt auch noch Sprüher.
Ich muss ja sagen, das ist das wirklich Letzte zu diesem Thema. Es gibt einen, den ich immer wieder irgendwo sehe, also nicht den Sprüher, weil ich weiß gar nicht, ob der, vielleicht kannst du mir helfen, ob der bekannt, also bekannt ist es sicherlich, aber ob der auch bekannt ist im Sinne, dass man weiß, wer es ist, der diese Geister sprüht.
Ja. Also ich weiß nicht, ob sein Name bekannt ist, so sein, aber also ich weiß, wer es ist. Und
okay, aber
ist es nur einer, ja?
Ja.
Also ich folge dem auf Instagram übrigens, hat sogar ein Instagram.
Aber man weiß auch, also Menschen oder viele kennen sein Gesicht nicht, ne? Also so, weißt du, was ich meine?
Ja, denke, nee.
Wenn man sich in der Szene bewegt hat oder bewegt vielleicht...
Kennt man viele
weiß
Leute.
Man, kennt man die, aber ne, das ist so ein bisschen man unerkannt. Schon, unerkannter ist, so. Künstler.
Ja, aber wenn man das sehen ist, weiß man schon, wer es
ist.
Ja klar,
ist, so. Aber man, ja, aber jetzt Otto Normalverbraucher wüsste...
Wäre ja also, schlecht, weil dann hätte er auf jeden Fall Probleme an der Backe.
Ja, aber, ja, okay, stimmt. Die Geister sind sehr gut verteilt in der Stadt.
Sagen, vielleicht ist er auch gar nicht er, sondern einer, der es fotografiert. Egal, erzähl weiter.
Ja, nee, ich meinte nur, aber es gibt ja auch den einen oder anderen... Ich glaube zum Beispiel, was du gesagt hast, da kann man jetzt auch drüber reden, weil es auch 100 Jahre alt ist, gefühlt. Aber Bomber als Graffiti-Sprüher war ja auch... Vorher in der Szene, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht sage ich was Falsches, aber
für mich nicht Graffiti unterwegs. War für mich das der bekannteste damals in Frankfurt.
Ja, aber der war auch unterwegs vorher, bevor er legal Bilder gemacht hat oder Schriftfonds erstellt hat, die du dann einscannen musstest.
Ja, oder die waren im Computer und ich habe sie ausgedruckt, ich weiß
nicht. Ich sag ja nur, aber, ne, aber jetzt zum Beispiel der Mensch, der diese Geister malt, das ist schon allgegenwärtig in Frankfurt. Und ich finde es irgendwie eine krasse Idee, weil es irgendwie...
Ja, auf jeden Fall, die City Ghosts sind, also in Frankfurt, jeder, der so ein bisschen was mit so ein bisschen damit irgendwie in
Berührung kommen. Ich glaube, die fallen auch echte Menschen auf, der nichts damit zu tun
hat. Das finde ich halt auch schon wieder krass, weil ich glaube, dass das wieder viele sagen, die auch wo bei anderen Sachen sagen, oh, das ist aber Sachbeschädigung, ach, da ist der an dem Pfosten, ach, das ist der witzig.
Ach, der Geist, der ist
süß. Ja, das
ist aber krass, ne, wie sich das unterscheidet. So, ne?
Ja,
dass man sagt, ach, überall diese kleinen Geisterchen, die sind alle süß und sehen toll aus und machen die Stadt schöner. So. Aber gut. Aber okay, nee, das hätte mich nochmal interessiert, ob es da auch so, dass man, klar, dass man da in der Szene das weiß oder sich kennt wahrscheinlich oder gehört hat, wer das so sein könnte oder ist, aber dass da trotzdem noch. Das macht es für mich auch so ein bisschen noch mal interessant, dass die so im Verborgenen bleiben.
Ja, also, wie man halt festgestellt hat, es ist halt einfach letzten Endes eine Sachbeschädigung und wenn halt jeder wüsste, wer es ist, wäre es halt auf jeden
natürlich.
Fall für die Person nicht so gut.
Aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend, dass es ist irgendwie so dieses, es ist so ein Mysterium.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Es gibt jemanden, der sehr viel malt, macht, sich dadurch irgendwie bekannt macht und man, aber keiner weiß, wer es ist. So, das ist irgendwie schon.
Ja, das ist keiner. Vor allem, also wirklich jetzt das Letzte dazu
ja,
und
ja,
so,
ja,
und dann
ja,
gehen wir
ja,
weiter.
Ja.
Es gibt halt also viele Leute, die wirklich viel sprühen, die haben auch keinen Job und so, gell? Also die machen halt nichts anderes. So. Die leben halt irgendwie am Existenzminimum und sprühen halt jeden Tag Graffiti. So.
Also, weil es einfach eine Lebenseinstellung ist dann, ne? In dem Fall.
Fertig.
Kommen wir von der Lebenseinstellung zu einer neuen Lebenseinstellung. Du bist dann irgendwann, wurde ja, sonst wärst du ja nicht da, wo du jetzt bist, dann das Tätowieren oder beziehungsweise auch das, ja doch, das Tattoo-Geschäft. Oder
genau, also wie gesagt, ich war dann halt Informatiker und früher oder später ist einmal drauf gefallen, boah, ja fuck ey, das bockt halt gar nicht, bist halt irgendwie nur noch, also ich will jetzt nicht sagen depressiv, aber halt schon schlecht gelaunt halt aufgewacht und hast dich halt irgendwie doch 3 Tage am Wochenende Kneipe wiedergefunden, um auf die Woche halt klarzukommen so. Und hast ja gedacht, okay, so, das geht nicht weiter. Hast halt auch irgendwie schon dann versucht, an verschiedenen Stellschrauben im Leben halt zu drehen so, aber es war halt dann letzten Endes der Job. Und dann habe ich halt überlegt, okay, guck mal, es muss Möglichkeiten geben, etwas zu finden, was dir Spaß macht. Du kannst irgendwie mit Kunst schon so ein bisschen was, du bist jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen.
Ja.
Du kannst damit bestimmt irgendwie Geld verdienen. Graffiti habe ich recht schnell ausgeschlossen, weil ich kenne auch 1-2 Leute, die damit Geld verdienen, aber es ist schon echt schwer. Es ist noch nicht so gesellschaftlich anerkannt einfach.
Mhm.
Und da gibt es auch einfach Leute, die bei weitem besser sind als ich. Das ist einfach so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, krass, so, du hast schon sehr früh angefangen, dich selbst tätowieren zu lassen. So, also ich war am 18. Geburtstag direkt halt im Tattoo-Laden, so. Fandest das schon immer interessant. Warum nicht? So, warum nicht tätowieren? Und habe dann halt die ersten Recherchen angefangen, wie funktioniert das? Habe meinen Tätowierer halt damals gefragt. Der hat aber irgendwie vercheckt, mir darauf zu antworten oder keine Ahnung, hatte da keinen Bock drauf, weiß ich nicht. Und dann habe ich mich halt mit meiner Freundin irgendwann auch mal drüber unterhalten und auch mit ein paar Bekannten. Und dann hieß halt jemand, ja, da gibt's so einen Typen, so da auch Grüße an dich, den frischen Franz, so in Frankfurt. Der hat eine Tattoo Academy und der bringt's Leuten bei. Schon geil, rufst halt mal den frischen Franz an, wie fresh der so drauf ist. Und keine Ahnung, es hat dann 3-4 Wochen gedauert und dann habe ich irgendwann einen Rückruf bekommen, war gerade auf dem Rückweg von der Arbeit, total abgefuckt halt im Zug gesessen so. Und dann so, ja, ey, Gude, hier ist der Franz, so, du hast dich interessiert für unsere Seminare. Und dann haben wir halt so ein bisschen gequatscht, irgendwie eine halbe Stunde lang und dann habe ich mich ein paar Tage später halt in der Tattoo Academy wiedergefunden und hab mir halt mal so ein paar Infos geholt, wie funktioniert das, wie lernt man sowas, keine Ahnung, tätowiert man auf Schweinehaut oder auf irgendwelcher Kunsthaut? Oder?
Sagt man ja, ne?
Ja, genau, also es ist Kunsthaut, so Schweinehaut ist auf jeden Fall, also ich habe noch nie eine Schweinehaut gesehen, so es ist heute Kunsthaut auf jeden Fall. Und ja, hab mich dann halt entschlossen, so diesen Weg zu gehen, hab gesagt, okay, das andere funktioniert nicht mehr, du nimmst halt jetzt mal was in die Hand, so du riskierst es jetzt, du machst diese Seminare. Und habe dann halt angefangen, diese Seminare zu machen. Das waren halt immer Wochenendseminare, die gingen 2-3 Tage und dann hast du halt, warst du erstmal mit dir selbst halt beschäftigt und musst halt üben. Und dann habe ich halt irgendwie meinen 40-Stunden-Job gemacht, habe mich so ein bisschen um meinen Privatkram gekümmert und habe halt abends daheim gehockt so und habe halt auf Kunsthaut tätowiert, halt mit einfachen Sachen, irgendwie mit 069 Schriftzügen so, also in irgendwelche simplen Sachen. Und dann, also mein erstes Tattoo, was ich mir stechen lassen habe, muss man vielleicht auch kurz dazu sagen, war damals schon das Frankfurter Stadtwappen so.
Mhm. Geil.
Und so als Lokalpatriot. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, immer, ja komm, das hast du tätowiert, findest du cool, probierst du das halt jetzt mal auf Kunsthaut. Lief dann auch aus meiner damaligen Warte ganz gut so, sah ganz cool aus. Und ich weiß noch, der Franz hat mir gesagt, hier, Schuster, bleib bei deinen Sohlen so, mach mal langsam. Und ich bin halt so safe gefühlt und gesagt, ey, das sah auf dem Kunsthaut-Ding sah jetzt gut aus, ich hab keinen Bock mehr so. Ich fange jetzt an halt, gell. Mhm. Hab irgendwie um 23 Uhr nachts halt mein Tattoo-Zeug ausgepackt so. Hab halt auch bei mir, ich habe lange in der eigenen Wohnung gewohnt, aber dann, wie gesagt, Leben ist ein bisschen aus den Fugen geraten. Bin dann zu meinen Eltern zurückgezogen nochmal für ein Jahr, wo dann auch der ganze Tattoo-Kram angefangen hat. Saß dann halt in meinem Kinderzimmer auf dem Boden so mit der Tattoo-Maschine in der Hand und habe halt angefangen, auf meinem Oberschenkel rumzustechen. So, okay. Stadtwappen hatte ich schon, also habe ich mir dann das Hessenwappen selbst tätowiert. Und ja, dann war als erstes Tattoo gestochen und ich irgendwie nachts um 4 Uhr halt dann so im Sitzen halt auf diesem Sitzsack auf dem Boden eingepennt, so, war halt fertig.
Geil.
So, ja, erstes Tattoo war geboren, so, ich hab gedacht, boah krass, jetzt bist du Tätowierer. Und ja, halt am nächsten Tag so direkt irgendwie 200 Kilometer nach Bayern gefahren und irgendwo halt so einen Kosmetik-Sessel gekauft halt und das Ding halt nach Hause gebracht, halt den ersten Stock getragen, das 100 Kilo schwere Ding. Und der Kollege, der dabei war, sagte, ey Digga, hast du Bock auf ein Tattoo? So, ja klar, warum nicht? Und haben dann halt angefangen da in meinem Kinderzimmer, Schrägstrich-Ankleidezimmer, auf diesem gerade erworbenen Kosmetik-Schrägstrich-Tattoo-Stuhl halt das erste Tattoo dann auf jemand anderen zu stechen. Das war dann aus Frankfurter Stadtwappen. Ja, und dann hat's.
Aber das heißt, du hast dir schon relativ früh dann so eine eigene Maschine zugelegt, ne?
Ja, ja, klar. Also brauchst du, um es zu üben, okay. So brauchst du eine Maschine. Also die.
Darf ich kurz fragen, was ist, weil du hast jetzt Kunsthaut erwähnt. Wie stellt man sich das vor?
Also es ist halt ein A4-Blatt, so ein DIN A4-Blatt oder DIN A3, gibt es in allen möglichen Größen, keine Ahnung, 2, 3, 4 Millimeter dick und es fühlt sich halt auch echt an wie Haut. So. Mhm. Also halt nicht warm und ein bisschen wabbeliger und so, aber es fühlt sich halt an wie Haut. Und es ist tatsächlich auch echt sehr, sehr nah an Haut. So. Es zuckt halt kein Kunde, es läuft halt kein Blut raus, und aber man
aber so
bekommt ein Gefühl für die Maschine.
Genau. Okay, genau.
Und keine Ahnung, wenn du halt die Kunsthaut gestochen hast, weißt du halt, okay, es war zu tief so. Das wäre jetzt beim Kunden scheiße gewesen.
Ja.
Und ja, du hast halt ein Gefühl dafür bekommen. Klar musst du dann, also deswegen habe ich schon gesagt, bevor ich jemand anderen versaue, so nehme ich mein eigenes Bein und hast dann halt da mal ausprobiert, so, okay, das war jetzt zu tief. Ja, so bist du halt.
Aber hatte der Franz nicht gesagt, du sollst bei deinen Leisten bleiben? Was meint er denn damit? Und für mich hörte sich so gerade so an, dass du das aber den Rat nicht angenommen hast.
Ja, ich habe den Rat so nicht angenommen, ob es jetzt gut oder schlecht war, sei mal dahingestellt. Ich glaube, so diese schnelle Begeisterung für alles oder der, so ein bisschen dieser Übermut hat mir dann letzten Endes vielleicht auch doch das beschert, wo ich jetzt halt stehe. So. Und aus der jetzigen Warte, wenn ich mir natürlich die Tattoos anschaue, die ich vor 2 Jahren gestochen habe, sind die bei weitem nicht so wie heute. Aber ich kann zu mir selbst sagen, ich habe niemanden die Haut versaut, auf jeden Fall. So, es kann man sich alles anschauen, es sind Anfänger-Tattoos so. Und damit ist okay, aber der Franz hat mir gesagt, so macht nur das, was ihr könnt, so, keine Ahnung. Stecht halt am Anfang euch halt so ein kleines Kreuz oder so. Und ich habe mir gedacht, naja, scheiß drauf, so 5 Stunden direkt ein A4 großes Wappen halt auf den Oberschenkel stechen, so, was soll's halt. Alles oder nix.
Krass. Ja, finde ich aber am Ende auch eine gute Einstellung, irgendwie. Also klar, es ist natürlich, man muss dazu sagen, bei einer Nummer wie in einem Tattoo, das halt dann nicht mehr weggeht, ist es natürlich ein anderes Risiko. Aber ja, am Ende, wenn du sagst...
war halt mein Bein so.
In dem Fall war es dein Bein, aber auch darüber hinaus, wenn man dann sagt, okay, dann fragt man den Kollegen, der dir da geholfen hat, den Tattoo-Stuhl dann zu tragen, und der hat Bock drauf, und dann weiß er ja auch theoretisch, was für ein Risiko er eingeht.
Ja, klar, also ich meine, es war oder ist immer noch, Grüße an dich, Flo, so ein sehr, sehr guter Freund von mir, so, und er hat halt auch so schon so ein bisschen Trash-Tattoos und so auch gehabt, und er wusste, ich bin Anfänger, aber er wusste, es wird nicht das krasseste Tattoo, aber er hat mich halt supportet von Tag 1.
Ja.
Und er war damit halt d'accord, so.
Ja.
Und der nächste war dann mein Vater am nächsten Tag direkt.
Oh, okay, auch gut.
Ja, und da ging es halt weiter, und dann hat es aber auch wirklich danach schon angefangen, gleich, wo ich gesagt habe, okay, die Sachen waren gut, so, dafür konntest du dann auch wirklich langsam anfangen, Geld zu nehmen, so, nicht nur halt, am Anfang habe ich gesagt, hier, keine Ahnung, gib mir 20, 30, 40, 50 Euro fürs Material und Hauptsache, ich gehe halt nicht ins Minus. Und dann, aber hat es schon recht schnell angefangen, dass ich gesagt habe, okay, die Sachen sind irgendwie bei weitem besser als von manchen Tattoo-Studios, so, da musst du schon mal wenigstens jetzt irgendwie 100, 200 Euro für nehmen, so. Und dann hat es halt angefangen, dass ich wirklich auch halt Geld damit verdient habe. Schon sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell.
Aber trotzdem noch so, ich sage es einfach mal, im privaten Bereich ist eigentlich falsch, aber du hattest ja da noch kein Studio.
Nein, also ich bin das aber schon recht professionell angegangen. Also ich habe sehr, sehr schnell halt mein Gewerbe angemeldet gehabt. Also es ging dann alles seine offiziellen Wege. Und hatte, wie gesagt, ich war bei meinen Eltern dann. Hatte dort halt ein kleines Schlafzimmer und ein kleines Ankleidezimmer. So dieses Ankleidezimmer wurde dann halt irgendwie umfunktioniert so zum Tattoo-Studio. So Tattoo-Raum, Tattoo-Studio. Ja, Studio ist falsch mit Tattoo-Raum.
Ja, ja.
Und dann waren halt am Anfang halt alles irgendwie Freunde so, wo ich halt auch d'accord war, so dass die halt irgendwie bei mir, bei meinen Eltern im Haushalt da waren so. Dann waren auch schon halt langsam echt die ersten Leute, die halt Instagram gesagt haben, ey, ich will auch ein Tattoo von dir, das sieht cool aus. Dann waren auch die ersten Leute langsam halt da, die du nicht kanntest. Aber halt irgendwie über Umwege schon so, aber man kannte sie halt trotzdem nicht. Und dann habe ich mir halt langsam Gedanken gemacht, okay, so das geht halt auf jeden Fall nicht so. Du kannst hier nicht die ganze Zeit bei deinen Eltern irgendwelche eigentlich fremden Leute ins Haus bringen und die da halt tätowieren. So, es ist für die Eltern irgendwie komisch, für die Leute ist es jetzt auch nicht professional so.
Ja.
Ja, und dann kam halt langsam der nächste Step so.
Aber kann man nicht, also das wäre nur mal so eine Randfrage gewesen, theoretisch hättest du aber auch sagen können, man kann ja theoretisch auch als Tätowierer in einem anderen oder in einem bestehenden Studio arbeiten, also, oder ich stelle es mir so vor, ich kenne das von meinen Verwandten, es gibt Friseurläden, wo du sagst, okay, ich kann da zum Beispiel einen Friseurstuhl mieten und kann dann da eben auch Kunden empfangen, ne? Sowas gibt's ja auch.
Genau, also so läuft das Tattoo-Business eigentlich auch zu 95%. Also es gibt eigentlich keine angestellten Tätowierer. Gibt's Ausnahmen, aber 95% der Leute sind freie Mitarbeiter, nennt man das dann, haben ihren Stuhl da gemietet. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht viel Geld damit verdient, also hatte ich auch jetzt nicht unbedingt Interesse von den 100, 200 Euro halt irgendwie, keine Ahnung, über die Hälfte halt abzudrücken, so, weil ich eh schon Steuern halt auch gezahlt habe, weil ich halt Gewerbe angemeldet hatte. Und für mich war halt auch mit dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will aus diesem Angestelltenverhältnis raus, klar.
Aber hast du zu der Zeit dann noch gearbeitet?
Ich habe noch 40 Stunden voll. Mir war zu dem Zeitpunkt klar, ich bin jetzt mein eigener Chef und mir geht hier keiner mehr auf den Sack. Ich gehe nicht zu irgendwem ins Studio und bettel da um den Stuhl. Und ich war mal in einem Studio und habe mir die Konditionen mal angehört, aber das war mir nichts. Ich habe gesagt, nein, so, ich mache mein eigenes Ding. Und wenn es jetzt ein bisschen unprofessionell am Anfang im Zimmer ist, zumindest passt die Hygiene und so, egal. Und das war für mich einfach keine Option. Das ist eine coole Option. Ich habe es bei mir auch. Also bei mir arbeitet jetzt auch schon ein Kollege. Und aber ja, also als Anfänger ist es dann schon sehr, sehr schwer, da irgendwie halbwegs humane Konditionen zu bekommen, weil die Studios halt auch wissen, du hast eigentlich keine andere Option, als bei denen diesen Stuhl zu nehmen, so als Anfänger, weil du einfach nicht die Möglichkeit hast, irgendwie ein Studio oder so meistens zu mieten. Und da werden schon viele auch übers Ohr gehauen und das war für mich halt keine Option.
Krass, okay, aber ich finde also auch wieder für mich so ein Beispiel, so halt, ich sag jetzt mal so einem Tagesjob oder oder Beruf nachzugehen, den man aber dann in dem Moment, oder den du ja auch nur noch gemacht hast, weil es vielleicht noch nicht gereicht hat.
Ja, voll. Also ich
davon leben zu können, also von dem Tätowieren leben zu können.
Ich habe halt noch 40 Stunden, wie gesagt, gearbeitet, so, oder 38, kein Plan, gearbeitet und habe halt jeden Abend halt irgendwie tätowiert, so auf Kunsthaut, mal einen Kunden. Am Anfang war es halt irgendwie einmal die Woche ein Kunde da, dann zweimal die Woche. Und dann hast du dich halt ruckzuck gefunden, wie du halt die Woche, keine Ahnung, 60, 70, 80, 90 Stunden halt irgendwie gearbeitet, gelernt, gemacht hast, so. Aber du wusstest halt für was und für mich war auch klar, so, mir ist egal. Und wenn ich 24 Stunden jetzt hier schaffe und tätowiere und irgendwo auf ein Seminarwochenende gehe, ich weiß, wofür ich es mache, so, und ich beiß mich da jetzt durch.
Du hast die Schule weitergemacht.
Genau.
Dazu auch noch.
Ja.
Also du hast praktisch parallel schon angefangen. Also ich will das nur mal kurz für mich irgendwie so, weil du gesagt hast, du hast dann direkt selber angefangen, das zu machen.
Ja.
Das heißt, und die Akademie war praktisch für dich, um dich weiterzuentwickeln, um das halt sicherer zu machen, zu üben. Und
genau, es war halt so begleitend. Du hast dann halt, ich weiß gar nicht, in welchem Turnus bei mir war, es war halt 2-3 Monate, war dann halt mal wieder ein Seminar gewesen, so über 2-3 Tage. Und hast halt einfach neue Sachen gelernt, so, du hast neue Dinge gezeigt bekommen. Du hast halt auch einfach dann wieder Fragen stellen können, die du halt in der Zeit halt aufgekommen sind, so, weil du, wenn du halt irgendwas Neues machst, es kommen immer Fragen auf. Du weißt ja noch nicht alles, so, ich weiß immer noch nicht alles und ich werde auch nie alles wissen. Und dann bist du halt in die Seminare gegangen und wusstest halt, okay, so, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin, kannst du mir einen Tipp geben, so. Und ja, genau, dann habe ich halt gearbeitet, abends geübt, wochenends in die Seminare gegangen. Und
weil du brauchst theoretisch, ja, soll man sagen, keine Ausbildung zum Tätowierer.
Nein, also
du brauchst eigentlich die Leute, die bereit sind, sich von dir stechen zu lassen, wenn ja, man das mal so runterbricht.
Genau, also da auch mal so eine kleine Warnung wirklich an alle, die sich nicht so mit dem Tattoo-Thema auskennen. Es gibt in Deutschland keinen Ausbildungsberuf namens Tätowierer, Tattoo-Artist oder was auch immer. Und in Deutschland ist es auch leider sehr, sehr einfach, ein Tattoo-Studio zu öffnen. So, du brauchst einen Gewerbeschein. In manchen Bundesländern, in manchen, Gott sei Dank, brauchst du ein Hygienezertifikat, also musst du eine Schulung besuchen, dass du halt weißt, was du da tust, so mit Hygiene. Und das war's. Und dann kannst du halt Tattoo-Studio sagen und du kannst Städtewehre schimpfen und kannst halt irgendwelche Leute hacken. So. Und ich meine, jeder hat schon mal irgendwie ein böshässliches Tattoo gesehen. So. Es bleibt halt dein Leben lang oder du gehst halt für, keine Ahnung, zigtausend Euro das Lasern. So. Und das passiert halt jeden Tag. Auch hier in Frankfurt gibt es halt haufenweise Studios. So. Das kannst du nicht vertreten, das geht nicht. So. Das sieht, ey, das ist Körperverletzung. Das ist einfach Körperverletzung.
Okay. Ja, ich find's interessant, dass du das so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht, ja doch, so ein bisschen kritisch siehst, was ich auch recht gut finde, weil wie du schon sagst, so klar, es gibt wahrscheinlich in allen Geschäftszweigen oder in allen Richtungen schwarze Schafe.
Ja.
Aber
das Problem ist halt, also für mich war es ein riesen Glück, dass es so einfach war, weil ich halt mit, ich möchte jetzt mal behaupten, einen guten Menschenverstand da reingegangen bin und wusste so, ich will jetzt hier nicht die Leute versauen. Und mir ging es auch im ersten Moment jetzt nicht mal direkt ums Geld. Ich wollte einfach was finden, was mir Spaß macht.
Ja.
Und wollte, dass sich das halt irgendwie refinanziert, so, ja. Klar, du willst ja nicht, weiß ich nicht, halt Schulden machen oder so wegen einem Hobby.
Ja.
Und ich bin halt mit dem gewissen Menschenverstand rangegangen und hab halt keinen Scheiß, also gedacht, ich baue keinen Scheiß, so, ich mache es schon irgendwie gut. Aber es gibt halt wirklich Leute, die gehen halt entweder ran und sagen so, okay, tätowieren ist heutzutage sehr lukrativ, ich mache es jetzt einfach ein halbes Jahr, ja, und wenn mein Name halt im Arsch ist, so, dann machst du das Studio zu, geh in die nächste Stadt, machst nichts auf.
Mhm.
Oder manche Leute, ich weiß nicht, die haben vielleicht auch einfach ein sehr schlechtes Eigenbild von sich selbst und denken, sie sind halt krass so, aber sie sind halt gar nicht krass.
Mhm.
Und es ist halt nicht wie beim Graffiti-Malen, dass halt irgendwo ein hässliches Bild an der Wand ist, sondern du hast halt einen Menschen sein Leben lang, wenn es dumm läuft, verunstaltet so.
Mhm.
Und das, also ich könnte es mit mir selbst halt nicht vereinbaren. So. Ich denke mir jetzt so bei manchen Tattoos, die ich halt vor 2 Jahren gestochen habe, boah krass so, die sind jetzt nicht so gut wie heute. Man hast so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber du wusstest
halt...
Oder
die Kundin ist ja zufrieden am Ende.
Ja, der Kunde ist am Ende zufrieden oder der Kunde wusste damals oder der Flo so, ey, das ist sein erstes Tattoo, das wird halt nicht perfekt. Aber andere Leute gehen halt in Tattoo-Studios in Frankfurt oder egal wo mit renommiertem Namen und denken, die kriegen da halt ein krasses Tattoo, weil so der typisch Deutsche, würde ich jetzt mal sagen, so, der geht halt durch die Stadt. Boah, krass, da ist ein Schild, so Tattoo-Studio. Wir sind in Deutschland, das ist reglementiert. Das passt schon so, da kriege ich gute Qualität, aber ist halt nicht so. Und ja.
Aber da gibt's doch jetzt auch, ich meine, das ist vielleicht eine richtig doofe Frage, aber da gibt's ja auch Theorie, also ich sag mal anders. Du versaust jetzt bei mir ein Tattoo.
Ja.
So. Also ich habe ja keine Handhabe. Oder?
Nein.
Ja, aber es geht jetzt ja um, dass ich dich dann anzeigen will, aber es geht ja, also irgendwie, klar, man muss ja auch, also ich glaube, dass man als Kunde, ihr auch, oder Kundin, ein gewisses Vertrauen natürlich der Person, die das dann am Ende macht, gegenüberbringen muss. Ja, das muss schon da sein, ne? Sonst würdest du ja nicht zu dir gehen, als Beispiel jetzt, ne?
So. Ja, aber da ist halt das Problem, meine Kunden kommen zu mir, weil sie wissen, sie kriegen bei mir gute Qualität, aber es gibt halt auch viele, die denken, wie gesagt, dieses typisch Deutsche, da steht Tattoo drauf, es ist gute Qualität, ich vertraue dem, es passt schon.
Ja.
Aber jein, es gibt das ist halt das Problem wieder in Deutschland. Man denkt, alles ist geregelt, aber nichts ist geregelt. Es ist halt eine Körperverletzung. Mhm. Erstmal, tätowieren ist eine Körperverletzung, Punkt. Und wenn du in ein Tattoo-Studio gehst, ein seriöses Tattoo-Studio, unterschreibst du am Anfang eine Abtrittserklärung, so dass du halt sagst, okay, verstehe, ich werde heute tätowiert und wenn da was schief geht, dann ich mir der Risiken bewusst. Mhm. Und damit sind halt die meisten Tätowierer aus dem Schneider.
So. Verstehe, okay. Punkt.
So, aber das, diese Abtrittserklärung heißt halt noch lange nicht, wenn ich halt in ein Tattoo-Studio gehe und ich bestelle halt, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich will Hans-Peter auf dem Bein haben und später steht halt Arschloch drauf, so, dann bringt dir diese Abtrittserklärung auch nichts. Dann kannst du halt trotzdem zum Richter gehen und sagen, hier, der hat mich halt komplett abgezogen, so. Mhm. Könntest den rein theoretisch verklagen, ob was rauskommt. Na, sei mal dahingestellt, aber in so einem klaren Fall, wo halt, keine Ahnung, du stellst halt Maria und der Typ war halt komplett drauf und tätowiert dir halt Chantal, so, dann wirst du auf jeden Fall recht bekommen.
Aber Ärger zu Hause. Schlecht.
Oh ja.
Ja, aber Ärger zu Hause halt auch.
Schau mal, Schatz.
Ja, okay, dann warst du aber selber drauf.
Wer ist das?
Vor allem am Bein, das kann man sehen.
Okay, lass uns alles mal so. Nee. In Mallorca am Strand, wir machen jetzt alle mal hier ein Gruppentattoo.
Ja, ja, für, das ist die beste Idee. Da genau. Wünsche ich auf jeden Fall, mich tätowieren. Ja, ne?
Gibt es aber so viel auch.
Nicht mehr mit der Hygiene.
Da, ey, mal von der Hygiene abgesehen. Ja. Ich hab mal ganz kurz noch, bevor du fragst, Tobi, ich nur mal zu dem Thema, weil ich kurz ja erwähnt hatte, dass ich nicht tätowiert bin. Ich hatte auch mal ganz kurz die Vision, das vielleicht zu tun. Und ich muss auch sagen, auch in meiner Jugend gab es so einen Trend, ja, wo das halt viele gemacht haben. Oder es
sag gab nicht, du wolltest ein Arschgeweih.
Nein, schon kurz davor. Nein, Quatsch. Aber ich habe wirklich mal, ich habe mir auch mal, tatsächlich habe ich ein S selbst entworfen.
Ja.
Also selber gezeichnet. Und aber tatsächlich, und das habe ich zum Glück gemacht, war mein Gedanke war so, okay, ich hänge mir das jetzt erstmal so an meinem Schreibtisch an die Pinnwand und dann muss ich das jeden Tag angucken, weil ich muss ja, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, auf dem Arm habe, sonst wo.
Gute Idee auf jeden Fall.
Ja, so, dass ich das sehe, ich muss es jeden Tag sehen. Und habe dann halt echt auch relativ lang gewartet und habe dann irgendwann gedacht so, okay, zum Glück hast du es nicht gemacht. Jetzt gar nicht wegen dem, dass ich nicht tätowiert bin, sondern einfach so, mir hat es halt irgendwann nicht mehr gefallen. Und das ist ja auch echt eine große Gefahr, so, dass du halt dir was aussuchst. Ja, wir kennen ja auch alle irgendwie, keine Ahnung, die chinesischen Zeichen, die vielleicht auch nicht das heißen, was sie... Was, hier, ich habe dir da Hoffnung tätowiert, aber heißt Waschmaschine. Gibt's ja auch. So ja, soll es geben.
Soll es geben.
Soll es geben. Und da war ich dann am Ende...
Chinesisch. Bitte? Ich kann kein Chinesisch.
Deswegen hast Kannst du ja... Deswegen hast du ja auch kein Tattoo wahrscheinlich, zum Glück.
Auch kein Chinesisch.
Ja, genau. Aber das war schon zum Glück für mich so ein... Und dann irgendwann kam so ein Moment, dann war es so weg. Also da war auch der Gedanke so weg, so dieses, oh, ich brauch's. Also es gab noch mal einen Moment, ich habe ja mal Musik gemacht, die einen oder anderen wissen das. Und ich hatte so die Idee, und ich glaube, das hätte ich tatsächlich gemacht. Ich habe mir gesagt im Kopf, wenn ich es schaffe, ich weiß gar nicht, ob es Top 10 oder Top 5 in den deutschen Charts zu sein, dann wollte ich mir quasi so ein, also die Notenlinie mit einem Notenschlüssel und die dazugehörigen Noten von diesem Song tätowieren lassen. Das wäre so für mich, wo ich dachte, okay, dann habe, weißt du, das ist so eine Verbindung,
wo Wohin?
Ich
dachte,
als Arschgeweih natürlich.
aber witzige Geschichte mit den Top 10 auf jeden Fall, weil ich habe ja gesehen, Bosca war ja neulich auch bei euch gewesen. Ja. Der hat ja auch, ist ja Top 5 gechartet mit seinem Album und der hat sich ja dann auch halt von mir hier die 5 halt am Handgelenk stechen lassen.
Ah, das hast du gemacht.
Für die Chartplatzierung, ja, das war auch ich.
Ah, siehst du, so schließt sich ein kleiner Kreis. Immer hier in Siegisbad. Das ist ja Wahnsinn. Ja, cool, genau. Aber das war auch für mich, das war nochmal so für mich so ein Gedanke, dass ich, wo ich gedacht habe, so okay, das hätte ich gemacht. Und ein Ding war auch, ich hatte auch mal so ein, das habe ich auch selber gezeichnet tatsächlich, man sagt ja, wenn Menschen versterben, Ruhe in Frieden.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann mal für mich Ruhe und Frieden draus gemacht. Das ist, da müsste ich jetzt zu weit
ausholen,
aber das war für mich so ein, ich will einfach nur noch Ruhe und Frieden. So, ne? So nicht, ja, so ein bisschen lass mich in Ruhe, ich will einfach meinen Frieden machen. So. Und da, das habe ich auch selber gemalt.
Hattest du es tatsächlich selber gemalt?
Ja, habe ich.
Weil er hat mal ein Foto geschickt,
ja,
wo er kompletten Unterarm dieses...
Nein, das war Sterben für dich. Sorry, das war was anderes.
Ach so,
okay.
Du machst jetzt wieder eine neue. Das erkläre ich gleich ganz schnell. Nein, aber Ruhe und Frieden, das habe ich selber gemalt und das wollte ich mir tätowieren lassen. Und das wäre auch so eine Nummer geworden, von wegen, weil du vorhin so ein bisschen über unseriös und ne? So, da gab es dann auch so dieses, ey, ich kenne jemanden, der hat eine Maschine und der macht das ganz gut und dann hat der irgendwie mir auch ein paar Bilder gezeigt und dann war so, echt, es war kurz davor, dass das passiert, zum Glück ist es nicht passiert. Und ich, also das, naja. Aber was du meintest war, es gab mal eine kurze Idee für ein Cover und da bin ich auch in einen Tattoo-Shop gegangen und hab mir das nur aufmalen lassen. Aber so, dass es zumindest fürs Foto so wirkt, als wäre es.
Ja, auf jeden Fall. Also als ich das Foto gesehen habe, habe ich gesagt,
okay. Er hat's getan, ja. Nee, es war, es war der komplette Unterarm voll. Da stand drauf Sterben für dich, weil es ein Songtitel war.
Ja.
Und das war schon so gut gezeichnet, dass es zumindest fürs Foto, also ich habe Tobi nur ein normales Foto geschickt, aber es wurde später quasi von, also richtig von einem Fotografen dann fotografiert, dass es wie ein, man sollte den Arm sehen, der quasi schreibt und noch einen Füller in der Hand hat und da hatte man das Tattoo dann auf dem Arm gesehen. Mhm. So, das war die Idee. Und ich muss sagen, dafür, dass es nur aufgemalt war, es war teuer. Zum Glück habe ich es nicht selber zahlen müssen, sonst hat die Plattenfirma bezahlt. Aber das fand danach habe ich auch gedacht so, weil mal ganz ehrlich, im Endeffekt weißt du ja selber besser und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Normalerweise ist ja mittlerweile so, dass man ja mit so einer, also entweder zeichnest du es freie Hand mit einem Stift auf die Haut und stichst es dann nach, oder es wird ja teilweise auf so ein Papier gemacht, dass es quasi
ja, du druckst dann auf die Haut ab.
Du druckst es quasi auf die Haut. Technik würde ich gerne gleich noch ein paar
Kannst Fragen du gleich stellen. Fragen, ja. Aber da wird es dann quasi auf. Ich mache es jetzt mal für Laien, wie ich es beschreiben würde, das ist ja so eine Art Pauspapier, ne, wo du mit dem Stift draufzeichnest, der sich dann auf der Haut abdrückt. So. Und das wurde im Prinzip ja auch auf meinem Arm gemacht. Plus, klar wurde es dann auch ein bisschen mit dem Stift schattiert und ein bisschen ausgemalt, dass es halt reeller aussieht. Mhm. Und ich wurde auch tatsächlich, ich habe es dann auch draufgelassen, weil ich es irgendwie sah schon irgendwie cool aus, ich habe bekommen, mal sehen, wie lange es hält. Und es hat tatsächlich auch so 2-3 Tage gehalten und ich würde auch dann abends nochmal, also haben auch einige so dann gedacht, so, wow, da, okay, der hat's getan, so. Aber ich muss sagen, dafür, dass es wirklich nur gemalt war und nicht gestochen, hat's fast so viel gekostet gefühlt, wie eins, das echt gestochen worden wäre. So viel zum Thema Unseriösen über den Tisch ziehen. Ich möchte aber jetzt hier niemanden reinreiten, deswegen will ich nicht sagen, wo ich das gemacht habe.
Ich finde, wir reden jetzt auch sehr negativ die ganze Zeit und du bist
nein.
Ja hier.
Nein.
Das
waren schon negative Themen.
War ja, ich glaube, das haben wir jetzt abgehakt und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das sagt oder auch so eine Warnung mal ausspricht oder so, dass man sich, ich glaube, da kommen wir jetzt auch so zum nächsten Punkt, dass man sich auch als derjenige, der sich tätowieren lassen möchte, wirklich sicher ist und sich Gedanken im Vorfeld macht. Weil ich glaube, das
meinte ich auch mit dem Ding an der Wand bei mir.
Ja, genau, nee, das ist der, also ganz ehrlich, da hätte ich aber auch, wenn du dir ein S irgendwo hin für Steve oder was?
Genau.
Also ganz ehrlich, ich
Junge, finde, es gibt Leute, die haben sich ein Nike-Zeichen tätowiert.
Ja, es gibt so Sachen, aber das müssen die auch selber wissen. Aber jetzt gehe ich jetzt mal in die Fußballer-Richtung. Na, ich finde Marco Reus einen geilen Kicker, aber der hat auf seinem Unterarm einfach seinen Namen und sein Geburtsdatum stehen und das verstehe ich nicht. Oder dass Sané seinen ganzen Rücken mit sich selber tätowiert hat.
Selbstverliebt.
Also, ja, aber das ist, aber ich glaube tatsächlich, also
aber
ich
jetzt weiß, stell dir mal vor, Marco Reus wird irgendwann irgendwo, er ist leicht betrunken, wird ohnmächtig, wird irgendwo gefunden, da weiß jeder, wer er heißt.
Also ganz ehrlich, wenn du den nicht erkennst, dann weiß ich auch nicht, aber ist egal.
Du bist selber besoffen.
Ja, also, und ich glaube, dass ich zumindest mal gehört habe, dass da, nee, das schon ein bisschen bereut wird, weil er zu viel Häme auch eingesteckt. Ist auch egal, aber das ist so ein Punkt, nee, gehen wir mal wieder davon weg, aber so, ich glaube, und das ist auch so, da sind wir wieder an dem Punkt, wo bei mir so dieses, ach, da machst du jetzt wieder was, so, wo man sich dann selber nicht so sicher ist. Und ich glaube, du bist ja selber ziemlich tätowiert. Das interessiert mich jetzt wirklich, weil als Nicht-Tätowierter, wie ist denn das, wenn man sich für ein Tattoo entscheidet? Also, ne, das ist so, ich glaube, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen so von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil manche gehen, glaube ich, auch ziemlich locker dran, sagen so, ich lebe jetzt und ich will das, finde es jetzt geil und was in 10 Jahren ist, juckt mich dann nicht so. Oder du hast halt was, was dir was bedeutet, aber ich meine, du hast ja auch Erfahrung, mit was für Motivationen kommen die Leute zu dir und sagen, ich möchte das und das gestochen haben. Also so, vielleicht mal so einen kleinen Blick da rein, muss jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber so wie findet so eine Entscheidung statt? Also jetzt vielleicht auch von dir oder so?
Ja, also da gibt es auch halt zwei Dinge so. Das erste Tattoo ist auf jeden Fall immer was Besonderes für viele und da gehen auch viele ganz unterschiedlich ran. Der eine, also da habe ich auch dazu gehört, ich habe es genauso wie du gemacht. Ich hatte den Entwurf, habe den ein Jahr lang in meine Nachttischschublade gelegt und nach einem Jahr hat er mir noch gefallen. Ich habe gesagt, okay, auf jetzt.
Genau.
Ja. So mache ich jetzt.
Ja.
die gibt's so, die brauchen sehr lange dafür und da ist auch immer das Beratungsgespräch dann etwas aufwendiger und du sprichst halt viel mit denen und ist ja aber auch alles legitim so. Es ist ein Tattoo, es bleibt für immer, nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen so, ich habe das gestern bei dir auf der Seite gesehen, was du geschossen hast, finde ich geil, will ich auch so. Hat vorhin noch nie ein Tattoo gehabt. Oder ich habe, neulich hatte ich halt auch einen Kunden, also Grüße gehen auch nicht raus, sehr, sehr lieber Junge. 19 Jahre, hat kein Tattoo gehabt, kam zu mir in den Laden. Ja, ich hätte gern meinen ganzen Rücken tätowiert.
Jetzt, sofort heute.
Ja, jetzt sofort heute. Nee, so, sowas nicht, ja. Aber er wollte halt den ganzen Rücken. Ich gesagt, bist du dir sicher? Klar, kein Problem, können wir machen, geile Nummer. So. Und dann haben wir das Ganze halt geplant. Dafür, dass es ein ganzer Rücken war, ging es recht schnell so. Ich habe ihm einen Entwurf gezeigt und es hat halt dann auch gepasst. So. Er wollte Kleinigkeiten abgeändert haben. Und ja, dann, keine Ahnung, 4 Wochen später haben wir angefangen, den Rücken zu tätowieren und der hat halt jetzt mit 19 den kompletten Rücken voll gehackt, so, war eins meiner größten Projekte bis jetzt.
Wie lange hat es gedauert am Ende dann?
So 5 bis 6 Tage, 40 bis 50 Stunden.
Wow, okay.
Ja, und mit 19.
So. Das finde ich jetzt auch so ein Ding, weil auch? Ganz ehrlich, alleine, rein finanziell auch wahrscheinlich und da wäre so die nächste Frage, so schmerzmäßig unterwegs und so.
Das sind 2 Fragen, die ich wichtig finde. Einmal schmerzmäßig natürlich für den Kunden. Gut, das kannst du selber auch kurz gleich beantworten, weil du ja selber auch tätowiert bist. Aber ganz ehrlich, also ich kriege teilweise jetzt, wir haben ja alle so ein bisschen verlernt, mit Händen zu schreiben zum Beispiel.
Ja.
Und ich schreibe immer noch gerne Notizzettel, wenn ich merke, so ich muss ein paar Sätze mehr schreiben, mir tut irgendwann auch die Hand weh. Und das ist ja bei dir, wenn du da jetzt sagst, keine Ahnung, was ist das, 40, 50 Stunden waren das?
Ja, also es sind am Tag, also meine längste Session, die ich an einem Tag gestochen habe, waren so 10, 11 Stunden.
Okay, da fällt dir irgendwann die Hand ab, oder nicht?
Ich muss sagen, das dachte ich am Anfang auch. Ich dachte halt auch, keine Ahnung, dieses Vibrieren der Maschine, das fickt deine Hand irgendwann.
Ja.
Aber gar nicht. Also ich habe mein Hand, manchmal habe ich einen Daumen, so irgendwie leichten Muskelkater, aber schlimmer ist bei mir der Rücken. Also halt dieses Verrenken und
okay.
Du liegst halb auf dem Kunden halt drauf. Mhm. Und das merkst du schon so, aber mit den Händen habe ich toi 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 bis jetzt überhaupt keine Probleme. Überhaupt keine.
Wie ist der mit dem Schmerz? Empfindet ja auch jeder anders, ne?
Das
gibt ja auch, glaube ich, Stellen, die schlimmer sind als die anderen, ne?
So. Das empfindet auf jeden Fall jeder anders. Ja. Es gibt Stellen, die sind prädestinierter als der Rücken fürs erste Tattoo einfach. Also Rücken ist schon einfach auch eine sehr empfindliche Stelle an der Wirbelsäule, im Nacken, hier unten an den Fettpölzerchen so. Also Oberschenkel zum Beispiel oder Oberarm sind so Stellen, die kann man empfehlen so für den Anfang, weil es einfach nicht so weh tut.
Aber weil mehr Fett dazwischen ist oder?
Das kann man so gar nicht pauschalisieren. Ich muss sagen, ich bin immer noch jetzt nach 2 Jahren so auf der Suche nach der Antwort und ich glaube, der Franz nach 10 Jahren Tätowieren ist auch immer noch auf der Suche nach der Antwort und wir finden es einfach nicht heraus so. Also zum Beispiel am Bauch, also bin ich auch tätowiert, das war mit eins meiner schlimmsten Tattoos, obwohl da jetzt viel Fettgewebe etc. ist. Und wiederum auf meinem Schienbein so habe ich ein Tattoo, das habe ich gar nicht gemerkt.
Wobei man ja eigentlich sagt, ne, wenn da so wenig Platz zwischen Haut und Knochen ist, soll es schlimmer sein.
Genau, also soll es angeblich schlimmer sein. Ja. Kann ich auf dem Knie bestätigen, Knie war Horror so, aber Schienbein wiederum nicht. Und also mein Tipp ist einfach, dass wirklich die Nerven sind, die irgendwo langlaufen. Im Knie laufen ja wirklich ultra viele Nerven zusammen.
Ja.
Dann Sachen wie Handrücken, Fußrücken sind ultra schlimm. Da laufen auch überall die Nerven halt zusammen. Handinnenflächen muss richtig schlimm sein, muss Horror sein. Habe ich tatsächlich auch nicht
gesehen. Was macht man denn auf die Handinnenfläche?
Ja, einfache Sache. Okay. Geht aber auch wieder weg. Also die Haut regeneriert sich da. Es hält nicht ewig.
Ah, okay. Es hält nicht so lange wie jetzt auf dem Oberarm oder so?
Nee, also Oberarm ist halt bis du dort bist. So. Ja. Und Handinnenfläche kann schon passieren, dass nach einem Jahr halt auch einfach mal weg ist.
Echt?
Ja, ja klar, wenn du was machst, dann.
Hornhaut. Die regeneriert
sich halt. Wie viel ist noch frei bei dir am Körper?
Oh, es geht schon noch. Also ich habe Bauch, Hals, Oberkörper, ein Bein komplett voll. Aber ein Bein ist auch noch komplett frei.
Was ist der Plan?
Voll auf jeden Fall.
Ja?
Ja, also außer Gesicht, das feiere ich gar nicht. So, okay. Wer drauf steht, kann er gerne machen. Aber
das wäre nämlich noch eine Frage, wenn du sagst, ja, das habe ich, okay, genau, Gesicht nicht, hast du gesagt, aber...
Also bei mir nicht.
Ja, ja, klar. Nee, aber viele sagen ja auch, oder man spricht ja darüber, dass es so dann auch irgendwann zur Sucht wird. positive Sucht im Sinne von, nee, also Sucht hört sich immer so schlecht an, weil es irgendwie auch immer mit Schlechten verbunden wird, aber so dieses so, ja, wenn du eins hast, dann machst du schon irgendwann nochmal das zweite, dann machst du das dritte, dann geht's weiter. Ja. Irgendwie und genau, jetzt fällt mir meine Frage ein, sorry. Findest du als Tätowierer und jetzt, wir stellen jetzt mal da, egal ob du gut oder schlecht bist, ne, also jetzt nicht du, sondern allgemein als Tätowiererin oder als Tätowierer, ob du gut oder schlecht bist, findest du, es gehört sozusagen zum guten Ton, auch selbst viel tätowiert zu sein?
Nein, nein. Also
würde man einem Tätowierer wie mir vertrauen, der einfach gar kein einziges hat?
Nein.
auf gar keinen Fall. Also es gibt, also vor allem jetzt, so die letzten 10 Jahre ist es aufgekommen, gibt es total viele Tätowierer, die nicht unbedingt tätowiert sind, weil es halt einfach wirklich eine Kunstform ist so und halt Image-Künstler gesagt haben, oh, ich will halt auch tätowieren. Und die ballern richtig kranke Sachen raus. Aber früher war es halt so, keine Ahnung, der dicke Harry nebenan halt mit seinem langen Bart ist halt von oben bis unten vollgehackt und hackt dich halt voll so und dem vertraue ich.
Dann kann der das bestimmt gut.
Ja, ja, aber die Sache ist ja die, das, ich finde das so, jetzt muss ich mal kurz
intervenieren,
weil ganz kurz, wenn der voll tätowiert ist, dann heißt es ja nicht, dass der gut tätowieren kann, weil er hat sich ja nicht selber tätowiert.
Ja, genau. Das, und das, also, das Witzige das ist aber halt auch...
Gut,
das, die das Witzige ist halt aber auch, die meisten Tätowierer, die ich kenne und die ich für sehr kompetent halte, sind halt die Personen, die ich kenne, mit den hässlichsten Tattoos überhaupt. So. Also die haben so die schlechtesten Entscheidungen bei sich selbst getroffen, aber denen ihre Tattoos sind geisteskrank. Also deswegen...
Ach so, die sie selbst dann stechen, bei anderen.
Ja, okay. Stechen, die sind wirklich... abnormal geisteskrank, aber wenn du dem seinen Arm anguckst, dann denkst du, keine Ahnung, Alter, sein kleines Kind hat halt tätowiert.
Ich muss halt sagen, ich finde es, deswegen war die Frage so, so blöd gestellt von mir gerade, ich selber, wenn ich mich irgendwann dazu entschließen würde, das zu tun oder entschlossen hätte, das zu tun, ich glaube, mir selbst wäre es komisch vorgekommen, zu einem Tätowierer zu gehen, wobei man dann...
Pack deine Vorurteile weg,
ja?
Schau dir seine Arbeiten an und geh dahin, wo du wirklich... Also, ich möchte mal, jeder, der so ein bisschen wenigstens ein Auge für irgendwas Schönes hat, sieht, ja, okay, das eine ist halt krumm und schief,
ja,
das andere ist halt gut. So, ja, schau dir Bewertungen an, Google-Bewertungen, ja, Instagram-Kommentare, keine Ahnung, Trustpilot, was weiß ich,
ja,
was es heute alles gibt. Schau dir das an, schau dir seine Arbeiten an und schau dir, vergleich die Arbeiten. Aber geh nicht zu einem Tätowierer und sag, okay, das ist cool, so, weil guck dir erstmal 5, 6 Tätowierer an und dann merkst du erst, wer ist gut und wer ist nicht gut.
Ja, kommt ja auch drauf an, was du willst. Ne? Der eine hat da seine Stärken und der andere da seine Stärken.
Genau, ich meinte nur, ich wäre auf sowas reingefallen. Ich wäre nicht zu einem Tätowierer gegangen, der selbst, sage ich es einfach mal blöd, keins hat. Wobei das, wie der Tobi gerade gesagt hat, eigentlich komisch ist, weil ich meine, klar, du hast ein paar Stellen in deinem Körper, an die du selber rankommst oder wo du vielleicht auch mal geübt hast oder üben konntest, aber irgendwann wird es ja schwierig. Du kannst ja schwer selbst deinen Rücken tätowieren zum Beispiel. Ja. Das heißt, das hat ja dann jemand anders gemacht. Deswegen ist es so ein Trugschluss eigentlich.
Ja, das ist halt Quatsch.
Ja, ja, genau. Aber mein Gedanke war so, es ist, also... Ich gehe da nicht hin.
Ich kann nicht nachvollziehen und ich muss, also ich habe mein Hals-Tattoo und so jetzt auch erst seitdem ich Tätowierer bin und also meine Unterarme waren auch noch frei, das hat jetzt auch alles erst angefangen und am Anfang, wie ich halt tätowiert habe so und ich hatte ein T-Shirt an, hast du halt bei mir keine Tattoos gesehen, so keins, kein Hals, keinen Unterarm. Da haben die Leute auch gesagt, hä, wie war das, Tätowierer?
Ja, genau, das ist so komisch, ne? dass man das so denkt.
Aber also bitte blendet dieses Vorurteil aus, weil unnötig, bringt nichts, so, ja, das ist wie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber ich kenne das Beispiel, wenn ich ins Fitnessstudio gehe so und da sind halt 2 Fitnesstrainer, der eine ist halt komplett durchtrainiert und der andere ist halt vielleicht ein bisschen übergewichtig, hat halt 120 Kilo oder so, dann gehe ich halt zu dem, der halt durchtrainiert ist.
Genau, das meinte ich.
Aber vielleicht ist fachlich der Bruder, der ein bisschen übergewichtig ist, halt genauso gut, nur hat er halt gar keinen Bock, diesem Idealbild zu entsprechen, was ja auch vollkommen okay ist, wenn er halt...
Oder ist Gewichtheber.
Ja, oder ist halt Gewichtheber. So. Ja,
keine Ahnung. Ganz ehrlich, die sehen ja natürlich ein bisschen anders aus.
Als ja. Oder gehst du in eine Werkstatt und willst, keine Ahnung, dein Motorrad reparieren lassen und der Typ fährt selber kein Motorrad. Ist selten. Aber,
ja, das ist selten.
Ja, aber weißt du, so, da würde man auch sagen, so, natürlich gehst du zu dem Typ hin, weil du denkst, weil man assoziiert immer damit, okay, wenn der Typ selber das macht, ne, wie auch gerade mit dem Fitnesstrainer war eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wenn der Typ selber durchtrainiert ist, dann muss das ja eigentlich ein guter Trainer sein, weil sonst wäre der ja selber nicht so trainiert. Ja,
aber das ist halt auch krass, wie uns halt unsere Psyche einfach verarscht, so, weil es hat ja halt gar nichts damit zu tun.
Genau.
So, überhaupt nichts.
Ich fotografiere zum Beispiel gerne und bin auf sehr wenigen Fotos drauf.
Das ist sehr gut.
Nein, ach,
Aber bist du ein krasser Fotograf?
Ja. Nee, das,
wenn du jetzt auf vielen Fotos drauf wärst, würde ich mir halt auch Sorgen machen, weil dann hast du ja keine Zeit zum Fotografieren, weil du bist ja
auch nicht krass in Selfies.
Ja, aber
stimmt, das könnte natürlich sein.
So einen krassen Selfie-Stick.
Ja.
Ich hatte mir tatsächlich mal einen geholt, aber das war nicht mein Ding. Da kam ich mir immer blöd vor.
Hey, sehr schönes Beispiel.
Hey guys, this is Bombay Toby von Frankfurt.
Genau, so sieht's aus.
Nee. Oh je.
Nee, aber nochmal, weil ich ja gesagt habe mit der Technik, da hat Steve ja kurz gesagt, wo ist das Pauspapier oder sowas, ne? Weil ich finde es immer faszinierend, weil ich dir auch folge und Franz folge und da sieht man ja auch ein bisschen, wie gearbeitet wird. Und wenn ich das sehe, dass ihr zum Beispiel diese blaue Farbe dann auf den Körper macht, um das dann zu tätowieren, dann sieht es, ja, okay, jetzt mal ganz böse gesagt, aus wie Malen nach Zahlen, weil das einfach ja irgendwie nur so, man kann das Bild schon erkennen und so und sieht auch schon krass aus.
Aber es sieht halt scheiße aus.
Ja, aber
das wenn man dann... Das ist die Umrisse halt,
ja, total, ja, ne? Sieht halt, du denkst halt erstmal, okay, wow, wie soll das was werden?
Ja, genau. Ja. Und das ist der Punkt, wenn man dann...
Meistens so, Fun Fact dazu, ja. Manchmal denke ich mir selber, aber wie soll denn daraus ein Tattoo werden?
Okay. Ja gut, aber du hast ja dann das Können dahinter, aber dieses meistens macht man das ja dann auch so, wo man sagt, okay, so ist vorher, so habe ich das jetzt gemacht und dann kommt halt der Punkt, wo man dann zeigt, wie es fertig ist, was halt immer krass ist und genau das ist der Punkt, was mich krass interessiert ist, wie wird denn aus diesem Malen nach Zahlen, sage ich jetzt mal, noch, wie wird denn daraus das Tattoo? Also ich meine, das ist ja, du hast einen Teil, der praktisch vorgegeben ist, nehme ich jetzt mal an, mit den Linien, die du da hast, aber dass das Bild halt, sag ich mal, so Tiefe bekommt oder irgendwas, das ist ja alles dann während dem Tätowiervorgang, aber praktisch nicht wirklich vorgegeben oder siehst du anhand dieses Bildes, was du dann da machen musst?
Also gucken wir mal, wir gehen jetzt mal weg von dieser ganzen Graffiti-Geschichte, weil das ist alles sehr, da ist nichts greifbar, da gibt es keine Regeln. Da gehen wir jetzt einfach mal von weg. Und wir gehen jetzt auch nicht auf diese Sachen, die ich halt sehr viel mache, an jetzt zum Beispiel Wappen oder sowas ein, weil da gibt es jetzt auch nicht so viele Regeln. Wir gehen jetzt wirklich mal in die Realistik-Schiene, Porträts. So.
Ja, genau.
Ein Porträt ist definiert, so jeder, also gut, jeder sieht vielleicht ein bisschen auch jemand anders, aber jeder, der dich anguckt, sieht dich so, wie ich dich gerade sehe und sieht dich so, wie der Steve dich gerade sieht. Und wenn du halt diese Linien hast auf der Haut, sind das wirklich halt nur Hilfsmittel, um dir anzuzeichnen, okay, da ist die Nase, da ist das Auge, da ist das Ohr. Du hast die Proportionen sehr einfach.
Ja.
Wenn du jetzt normalerweise ein Porträt zeichnen würdest mit einem Bleistift, dann hast du ein leeres Blatt Papier, hast den Tobi vor dir sitzen und fängst halt an rumzuskizzieren so und machst halt Try and Error, also versuchst Fehler, radierst weg und machst die Form neu und hast halt irgendwann hast du, okay, die Proportionen passen jetzt und jetzt fange ich an, das Ganze auszuarbeiten und fange an, in die Tiefe zu gehen, fange an, Licht und Schatten reinzubringen und beim Tätowieren kannst du halt nicht radieren. Hm. Was tätowiert ist, ist tätowiert und es bleibt da. Also hilfst du dir mit diesen Linien die perfekten Proportionen aufs Bein zu bringen. Du nimmst das Foto von deinem Gesicht, zeichnest dir die Nase und so ein und hast die Proportionen 1:1, wie sie sein sollen, schon mal auf dem Bein oder auf dem Arm oder wo auch immer und hast halt einfach schon mal die Grundregeln, die bei einem Porträt halt, das muss so sein, deine Nase darf nicht 2 Zentimeter weiter links sein, dann siehst du halt aus wie so ein Mongo. Oder ganz oft passiert es Tätowierern, dass die Pupille nur einen Millimeter verrutscht ist. Das sieht aus, als würde er schielen. Und damit hilfst du dir halt, die wichtigsten Punkte auf der Haut zu fixieren und dann fängst du halt an. Und das ist wirklich einfach nur Kopf, Wissen, Können, künstlerische Tätigkeit halt. Okay, da ist jetzt Schatten im Gesicht, da ist Licht im Gesicht, da gehe ich jetzt dunkler, da gehe ich jetzt heller und fängst halt an, Farbe reinzubringen.
Aber du hast praktisch das fertige Bild, hast du ja vorher schon, auf dem iPad jetzt, sage ich mal, oder so. Und ich weiß nicht, gibt es da ein Programm, der das dann in diese Hilfslinien oder machst du dann nochmal ein Bild, wo du diese Hilfslinien, oder du nimmst das Bild und malst dann praktisch auf einer anderen Ebene dann diese Hilfslinien rein, die du dann halt ausdruckst?
Oder wie genau, also oldschool wäre es jetzt so, ich mache ein Foto von dir oder whatever, mache halt ein Foto davon, druck das aus, leg dieses ausgedruckte, also dein Gesicht, lege ich jetzt auf dieses Vorlagenpapier, auf dieses Matrizenpapier, was der Steve vorhin auch erklärt hat. Und dann nehme ich einen Kugelschreiber, Bleistift, whatever und zeichne halt darauf deine Nase nach, deine Pupille nach, deine Augenbrauen nach. Alles, was ich halt denke, was ich brauche, um es mir einfacher zu machen. So, und dann habe ich halt diese Umrisse auf diesem Matrizenpapier, nehme eine Flüssigkeit und übertrage das auf die Haut.
Genau, und dann machst du mein Gesicht auf Steves Schulterblatt.
Genau. Aber also auch,
unbedingt.
Um das auch nochmal auf die Spitze zu treiben, also wie gesagt, wenn ich jetzt Graffitis mache, dann mache ich das meist gar nicht, weil ich bin darin sehr sicher und mal's halt einfach frei aufs Bein. Es gibt halt auch Tätowierer, die, da kommst du mit deinem Partner hin, sagst, ich will meinen Partner auf dem Bein haben, dann bleibt der da halt 6 Stunden hocken und die machen sich eben keine blaue Vorlage drauf, die fangen halt einfach an, los zu tätowieren. So.
Boah, da musst du aber auch als Tätowierter ziemlich großes Vertrauen
haben. Ja, ja, ja. Da gibt es auch nicht so viele, aber es gibt welche und die machen es auch.
Ja, ja, gut, krank, ja, wie gesagt, so. Das ist halt so. So viele Ebenen. Du hast halt einmal praktisch als Vorlage, dann hast du deine Hilfsmittel mit den Linien und dann gehört aber dann bei der Umsetzung einfach auch viel Fingerfertigkeit, Kreativität und Vorstellungskraft und alles. Das ist alles so ein...
Genau, also vielleicht brechen wir es einfach mal von diesem ganzen Tätowieren weg. So, wenn du ein Porträt wirklich 1:1 auf Papier bringen kannst mit einem Bleistift, dann verspreche ich dir, kannst du es auch irgendwann tätowieren. Wenn du ein bisschen, also wenn, doch, ich verspreche dir es, wenn du es auf Papier bringen kannst, 1:1, ein geiles Porträt, wenn du 1, 2, 3 Jahre tätowieren übst, kannst du es irgendwann auch tätowieren. Weil du brauchst einfach das Verständnis, dieses Kunstverständnis dahinter. Und dann ist es einfach nur ein neues Hilfsmittel. Also ich bin auch der festen Überzeugung, jeder Künstler, der, keine Ahnung, halt Porträts mit einer Dose kann, meinetwegen, kann es auch irgendwann mit einem Bleistift, kann es auch irgendwann mit einer Tattoo-Maschine, kann es irgendwann mit Hammer und Meißel, kann es irgendwann mit einer Airbrush-Pistole. Du musst dich dann einfach nur auf die neuen Medien einlassen. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Aber du musst halt einfach Künstler sein, du musst dieses Verständnis haben, du musst auch diese Grunddinge verstehen.
Dieses,
und alles andere ist dann einfach nur ein Spiel des Mediums halt. Wo bringe ich das Ganze drauf? Und Tätowieren ist halt einfach mit, würde ich jetzt einfach behaupten, Königsdisziplin, weil du halt nicht radieren kannst. Mhm. Bei allem anderen, bei Graffiti, bei Bleistift, bei egal was, kannst du einfach neue Schicht drüberlegen, wegmachen. Das geht halt mit Tätowieren nicht. Aber trotzdem, also wenn du wirklich 1:1 ein Porträt auf Papier bringen kannst, kannst du es irgendwann noch tätowieren.
Ich habe genau einmal ein Porträt gemalt im Kunstunterricht. Mit bisschen Hilfe des Kunstlehrers, hallo Herr Zwinger, habe ich einmal...
Ja, bestimmt.
Habe ich einmal den Tommy porträtiert und das war ziemlich gut. Aber ich würde das... Also es war ein,
gibt's das Bild noch?
Das ist, glaube ich... Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Und da ist halt die nächste Krux aber wieder, also wenn man halt sich so ein bisschen in dieser Kunstbranche auskennt, Künstler, die jetzt Porträts zum Beispiel auf Ölgemälde malen, also klar, die haben viel Trocknungszeit, du musst immer wieder dieses Ölgemälde trocknen lassen, aber die malen an so einem Porträt teilweise 4 bis 5 Monate, bis es fertig ist. Und du als Tätowierer musst halt eigentlich in 6, 7 Stunden fertig machen, so, weil erstens der Kunde kackt dir halt irgendwann ab. Plus, der Kunde zahlt dir halt auch keine 4, 5 Tage. So, da sagt er, du hast einen Vogel. So, ja. Also du musst halt einfach das, was andere Künstler in Wochen machen, musst du halt in 6 Stunden so hinkriegen, dass der Kunde zufrieden ist. Und dazu halt auch, weil wir jetzt eben den Vergleich hatten, Papier und Tätowieren. Also wenn du da draußen jetzt zuhörst und denkst so, ja, ich kann nicht zeichnen, aber beim Tätowieren kriege ich es schon hin. Lass bleiben so. Wenn du es auf dem Papier nicht hinkriegst, dann kriegst du es auf der Haut nicht
hin. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Grund, ich will jetzt gar nicht sagen Grundkenntnis, aber so doch ein Grundsatz oder Grundkenntnis sollte schon sein, ey, du solltest schon mit einem Stift, egal was für ein Stift ist jetzt, ob Bleistift oder Feinliner, wie auch immer man die ganzen Sachen nennt, solltest du schon das malen können.
Ja, meine Meinung auf jeden Fall. Also ich bringe jedem bei, irgendwann einen geraden Strich mit einer Tattoo-Maschine zu ziehen und den nicht zu tief zu stechen, und ich bringe ihm auch bei, vielleicht irgendwie einen Farbverlauf da reinzubekommen, aber es bringt ihm halt nichts, wenn er einfach nicht versteht, was, wenn ich mir jetzt ein Gesicht anschaue, ich sehe das ganz anders als ihr. Für mich sind da halt irgendwie Formen, Konturen, Licht, Schatten, aber wenn er halt nicht versteht, dass, keine Ahnung, die, wenn dein Gesicht halt von rechts angestrahlt wird, links der Schatten ist.
Nimm ruhig Tobis Nase als Beispiel.
Ja,
wenn nicht so große Schatten gleich, ja.
Tobis Nase nehmen, so, wenn jetzt von rechts halt ein Spotlight kommt, dann ist halt links der Schatten so. Ja. Wenn er das halt einfach nicht versteht, dann wird es halt nichts.
Ich hatte, weil du das gerade gesagt hast, mit dem Radio ein bisschen schwierig. Ich muss jetzt, sorry für die Selbstbeweihräuchung, ich habe ja mein Abitur in Kunst gemacht.
Und ich habe dich gesehen, als du deine Kunstprüfung hattest.
Ja.
Und, ja, auf dem Oberstufenhof, und zwar Viertelstunde nachdem die begonnen hatte.
Hm. Hast du Abitur, ja?
Ja, ich habe Abitur.
Streber.
Ja, bisschen. Aber hey, extra in Kunst, weil das war was. Das war eine,
ich hatte auch Kunstleistungskurs.
Das war eine kleine Kleinigkeit, die ich konnte. Deswegen habe ich gedacht, komm, dann nehmen wir das. Das ist so das kleinste Übel. Nee. Doch, für mich schon.
Würde ich das auch niemals machen, weil ich bin sehr stolz auf das Porträt von Tommy gewesen.
Da hast du aufgehört. Also an einem Hochpunkt deiner Karriere hast du auf.
Ja, ganz ehrlich, das war gut, weil ich würde mir das nicht zutrauen. Ich würde es sogar noch weiter treiben, bevor du gleich dran bist wieder.
Ja.
Ich glaube, man muss Künstler sein. Und das ist also wirklich, und ich meine es so, dass man, wie du es schon gesagt hast, man muss dieses Verständnis haben und dieses Gefühl. Und ich glaube, das haben wir in vielen verschiedenen Sendungen auch schon gehabt, wo es um verschiedene Sachen ging. Aber ich glaube, du kannst einen gewissen Punkt was lernen. Als Handwerk oder was haben wir gesagt, du kannst einen Beat machen oder sonst irgendwas. Aber das heißt nicht automatisch, dass du irgendwie Gefühle transportieren kannst oder in deinem Fall irgendwie was Optisches transportieren kannst. Und ich glaube einfach, und das möchte ich halt als Künstler das nochmal beschreiben, du musst das Gefühl für das Bild haben. Du musst das Gefühl für die, für die Proportionen haben. Wie du vorhin beim Graffiti gesagt hast, wenn ich vor dem Ding stehe und ich habe nur einen Meter hinter mir und das Ding ist 10 Meter lang, dann ist ja da auch was da, was halt über dieses Können halt auch hinausgeht. Ich finde, da gehören auch gewisse Fähigkeiten dazu, von der Vorstellungskraft, das meine ich, das Ganze. Ich glaube, dass viele Leute das Talent haben, das zu erlernen auch. Vielleicht, ich würde jetzt zum Beispiel nicht dazu gehören, weil Zeichnen, das war nie so mein Ding. Ich könnte vielleicht mich auch im Zeichnen verbessern oder so. Ich würde mir das niemals zutrauen wollen, da zu tätowieren. Aber ich glaube, dass halt wirklich dieses Künstlerische ist für mich immer in allen Bereichen, geht halt immer über die Technik hinaus.
Ja, also ich will mich da jetzt auch nicht selbst beweihräuchern oder so, aber das fällt mir auch immer sehr schwer, den Leuten zu beschreiben. Auch wenn sie halt zu mir kommen und sagen so, keine Ahnung, ich will das und das halt haben, dann versuche ich natürlich, dem Kunden seine Wünsche zu erfüllen. Aber ich nenne mich nicht gern so, aber wenn ich als Künstler halt sage, Digga, das sieht scheiße aus, ich habe hier einen Vorschlag, ich bin der Meinung, das sieht gut aus, so, dann hat es ja, also ich weiß nicht, so, die Leute kommen ja zu mir, weil sie mir vertrauen einerseits, und ich habe halt einfach dieses Gefühl dafür, so, und die meisten Kunden halt leider nicht so, und da halt oft dann den Mittelweg zu finden, dass er dir dann halt auch vertraut und sagt, okay, du weißt es vielleicht doch besser als ich, mach mal, ist halt oft ein schmaler Grat. Mhm. Ist ja genauso wie, vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, aber trotzdem so, wenn ich halt zum Arzt gehe, dann sage ich dem Arzt auch nur, ich habe die Symptome und mach's weg, aber mach's auf deine Weise so. Und da ist halt dasselbe so, ich will das und das Ergebnis haben, aber ich weiß halt nicht, wie ich da hinkomme. Und da musst du dann halt ein Stück weit dem Tätowierer vertrauen, sonst wird's halt nichts.
Ja, halt nicht den,
ja, weil man hat ja gar
den Job erklären so.
Ja.
Ja, man hat ja auch nicht die Ahnung. Ganz ehrlich.
Ja, aber es gibt
also die meisten, sag ich mal.
Ganz einfaches Beispiel jetzt zum Beispiel, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich will eine Schrift haben, so, keine Ahnung, weiß ich nicht, Marina, so den Namen, und sagt mir, ja, ich will den quer über eine Seite von der Brust haben. Sag ich ihm, okay, es ist eine Möglichkeit, aber von den Proportionen ist es einfach nicht die beste, weil deine Brust ist halt, quadratisch, rund, hat halt eine Brustform so, und die Schrift ist halt einfach horizontal länglich. Da müssen wir halt eine Stelle finden, wo es halt drauf passt. Zum Beispiel ein Unterarm, so, der ist lang, schmal, horizontal, passt da halt einfach besser hin. Und manche Leute sind dann halt auch wirklich so festgefahren, so sagen, ich will das unbedingt auf die Brust haben. So, ey, so, nehmt's mir nicht übel, aber ich bin dann halt auch wirklich jemand, ich sag dem so, guck mal, ich mein's wirklich, also ich will dir nichts verkaufen, ich will's einfach nur gut meinen. Entweder wir machen das so, wie ich dir das sage, weil das auf der Brust wird nichts aussehen, ich kann das nicht vertreten, dann geh woanders hin, mach's woanders da. So,
das wollte ich gerade fragen, genau.
Ich schick die Leute dann noch weg, so, okay. Ist mir egal, lass dein Geld woanders, aber ich kann es nicht vertreten, irgendwas zu tätowieren, wo ich sage, es sieht scheiße aus. Mhm. So, und wo ich auch weiß, dass jeder, der ein bisschen Ahnung hat, oder jeder meiner Tätowierkollegen dann sagen würde, Digga, was hast du da tätowiert? Mhm. So, und dann schicke ich die Leute auch weg. Und ich weiß halt, dass 80-90% des Studios das nicht machen, weil die sagen, ja, egal, so, der will das haben, machen wir so.
Machen wir
halt,
ja.
Und das ist halt schade. Und da ist halt wieder dieses Künstlerding so. Ich möchte damit Geld verdienen, keine Frage. Ich muss meinen Lebensunterhalt damit bezahlen und Aber ich, trotz alledem, wenn mir was nicht passt, dann mache ich es nicht. Fertig. Und da ist auch wieder so die Krux. Tätowieren, was ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt Maori, es gibt Realistik, es gibt ganz viele verschiedene Stile. So, die meisten sehr, sehr guten Tätowierer, die haben einen Stil, den sie tätowieren und den tätowieren sie sehr, sehr gut. Aber ich möchte einfach behaupten, die, die sagen, ich kann alles, die können nichts. So, das ist...
Was hast du dich schon auf was festgelegt?
Oder? Ja.
Ja?
Ja.
Was
also
wäre?
Black and Gray, also Schwarz-Weiß, Schwarz-Grau,
Grau, ja.
Realistik. Also schon realistische Porträts, realistische Sachen. Mhm. Und halt dieser Graffiti-Einfluss kommt immer noch dazu. So, wenn's, also es gehört einfach dazu, aber so dieses Black and Gray Realistik plus halt Schriften.
Ja.
Ja.
Ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil du sagst, man hat kein Radiergummi. Ich wollte noch mal ganz kurz was diesen kleinen Ausflug in meine Kunstleistungskurs-Runde machen. Nee, ich weiß leider nicht mehr, wie man es nennt am Ende, aber wir hatten, also wir haben, wir mussten am. So schön. Ich glaube, es hieß Lithografie. Das ist, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber am Ende ritzt man mit einem, nicht mit einem Stift, sondern mit einer sehr, sehr feinen Nadel, oder man kann auch verschieden feine Nadeln nehmen, in, das ist irgendwie im Prinzip wie eine Blechplatte oder Kupfer, keine, auf jeden Fall ist es eine Platte, auf die dann tust du da, im Prinzip druckst du das. Also du
meinst du, wo man mit so einem Spatel aus so einer braunen Masse...
Nein, nein,
so
du ritzt ganz fein mit einem... Es sieht aus wie ein Stift,
ja.
Hat aber nur eine Spitze.
Ja.
Und du ritzt ganz fein in... irgendein Metall rein. Und kannst dann da die Farbe auftragen und dann legst ein Blatt drauf und das druckst du quasi. Das heißt, ne, die Farbe setzt sich ja dann in die Rillen rein.
Ja.
Und umso tiefer sie sind, umso dunkler wird der Druck dann quasi und umso leichter du das nur anrissst, umso feiner wird das.
Also ich verstehe, was du meinst. Ich weiß, also ich kenne jetzt das genauso nicht, aber es gibt auch noch, ich glaube, es heißt Linoleumdruck, da hast du so eine braune Platte und tust mit so einem kleinen Spatel auch so die, das Negativ halt ausspachteln, tust Farbe drauf und druckst es dann auf dem Papier.
Selbes Prinzip, ja. Genau, sowas ähnliches war es im Prinzip. Und um da hinzukommen, war es auch bei uns so, dass wir dann erstmal, also es durfte sich jeder ein eigenes Motiv aussuchen. Ich frage mich nicht, doch, ich weiß warum. Mein Opa konnte damals auch sehr, sehr gut malen. Der hat sehr, sehr gerne und oft so, wie sagt man denn, so Gebäude auch gezeichnet und so. Der konnte sich auch wirklich, der hat sich dann, keine Ahnung, an Main gesetzt und hat halt, was weiß ich, gut, den Messeturm gab es noch nicht, aber der hatte dann damals den Messeturm gemalt oder so, ne?
Ja.
Und der hatte ein Bild von... vom.
Das Bild würde ich sehen, wie du von Mainz den Messeturm malst.
Von Main, nicht von Mainz.
Nein, Mainz. Ja, von Main auch.
Ja, also. Sorry, ich bin in schlechten Erdkunde. auf jeden Fall hat er das höchste Schloss gemalt. Und der hatte sogar mal, es gab mal eine Frankfurter Sparkasse, keine Werbung an der Stelle, aber die hatten einen Kalender mit Sehenswürdigkeiten aus Frankfurt. Unter anderem, da war, keine Ahnung, hier, höchster Schloss, Römer, so Sachen dabei. Und da hat er alle 12 Bilder gemalt. Und ich habe dann irgendwie ein Bild genommen von ihm. Also in dem Fall war das höchste Schloss. Und da war dann auch erstmal so, okay, also jeder durfte sich eine Vorlage aussuchen, manche haben auch dann irgendwie, man sollte aber jetzt weniger ein Porträt, also sprich kein Foto von einer Person nehmen, weil das sehr, sehr schwer ist dann. Genau, aber klar.
So die Königsdisziplin,
genau, aber ist das. Genau, aber Gebäude jetzt mal zu zeichnen und das, aber selbst das war so, dass wir das erstmal mit Bleistift gemacht haben, dass du dann auch da mit Schraffieren nennt man das ja dann, ne, dass man dann irgendwie Schatten reinmacht oder ne, ein bisschen Farbe reinbringt, also das ist Farbe, es war schwarz-weiß, aber grau, sehr tief schwarz und so. Und das wurde dann von der Bleistiftzeichnung, das war die erste Disziplin quasi, wurde das mit so einem feinen, wer ist das denn, so diese Stabilos, weißt du, diese feinen, dünnen Stifte?
Feinliner,
genau, damit wurde es dann nachgezeichnet und das war dann quasi die zweite Stufe und die dritte Stufe war dann eben auf dieses, ich glaube, das war sogar Linoleum, das dann aufzuritzen. Und am Ende, das Endergebnis war dann der Druck, so auf dem Papier. Und das war... Plus, wir hatten dann noch die Aufgabe, irgendwie war da noch so, die Oberaufgabe war modern plus klassisch mischen. Und in meinem Fall war es dann so, das Originalbild ist eigentlich nur das höchste Schloss und ich dachte, ich mische modern mit klassisch, indem ich...
Messeturm dahinter.
Nein, ich habe tatsächlich eine so wie so eine Art Straßenbahn oder nee, U-Bahn-Abgang, was... am höchsten Schloss nicht existiert, aber da, wo es dann davor runtergeht und habe dann auf diesen Abgang noch Graffitis kleine gemacht. So, dass man so dieses, ne, klassisch ist oben das Schloss, das sieht ja auch noch sehr altmodisch aus, weil es halt eben noch so ist und unten sieht man dann an der Wand so kleine Graffitis und so. Ja, das hat da, und das zu dem Thema mit, man kann nicht radieren, weil genau an dem Punkt war das nämlich dann bei diesem Linoleum-Ding, da kannst du keinen Fehler machen. Wenn du 2-3 Dinge zu tief ritzt, ist es drin. Ja. Das heißt, du wirst es später auf dem Druck auch sehen. Und klar, Haut ist dann nochmal eine andere Nummer. Ich habe das Bild noch zu Hause, ich suche das raus, ich poste
es. Das würde mich jetzt auf jeden Fall auch mal interessieren, weil wenn ich mir das gerade so anhöre, Schloss plus U-Bahn-Abgang, ja, genau, plus Graffitis auf so einem Linoleum, also weil ich kenne das Medium und das ist schon sauschwer.
Leistungsgruppe.
Würde mich mal echt krass interessieren, wie das aussah.
Ja, ich werde das posten. Aber auch sehen.
Ich muss sagen, ganz ehrlich, das... Also das
bist du uns jetzt schuldig?
Ja, ja, ich werde es posten. Ja. Ich habe es letztens irgendwo gefunden. Ich habe tatsächlich meine... Damals hieß das so Kunstmappen. Da gab es so große Mappen, ne?
Von A3-Mappe.
Ich glaube, A3 war es, genau. Und da habe ich einige Bilder gefunden. Auch war nicht so gut, aber da war... ich muss auch mal ein Stillleben zeichnen. Ich weiß nicht, die Leute, die nicht wissen, was ein Stillleben ist, das sind, glaube ich, meistens...
Tote Objekte.
Ja, genau. In dem Fall war es eine Obstschale mit Obst drin.
Tote Objekte. Klassiker.
Klassiker. Und da habe ich wirklich eine Obstschale gemalt. Das war, glaube ich, Öl.
Öl?
Ja. Ja, es war eine lustige Zeit.
Eine Menge an mir vorbeigegangen, was du für Talent hast.
Ja, ich muss dir mal die Schuld, ich such die alten.
So soll es vielleicht doch tätowierter werden.
Boah.
Keine Beats.
Mach dein Ding.
Keine
Beats. Ich muss gestehen, es gibt ein paar Glanzmomente in meinem Leben, was das Malen und Zeichnen betrifft. Da habe ich wirklich ein paar gute Sachen gemacht. Es gibt tatsächlich auch, ich habe die auch gefunden, noch so ein paar kleine Graffiti-Skizzen, die sogar auch nicht schlecht aussehen.
Das S zum Beispiel.
Ja, das S ist super geworden.
Vielleicht sollst du das S mal an eine legale Wand bringen.
Boah. Nee, keine Chance. Ich habe ja vorhin schon, da waren die Mikros auch noch nicht an. Da waren sie schon an mit der Airbrush-Nummer.
Ja.
Da kam ich gar nicht klar. Mit der Sprühdose geht's einigermaßen, aber auch da würde ich. Ich habe mir dann auch mal so ein bisschen schon.
Kriegst auch Hilfe von mir, wenn du es mal willst.
Ja. lass uns doch einfach einen Kunden zu dir einen Laden bestellen und ich tätowiere dem mein S.
Genau.
Lass uns das Tobi. So. Tobi kriegt von mir das S tätowiert. Yes. In ganz klein, Tobi. Komm unten am Knöchel, da sieht's keiner.
Kannst am Knöchel. So. Sehr schön. Sehr schöne
Stelle. Das ist auf jeden Fall eine harte Nummer mit dem, dass man dann, genau, du hast halt, wie du schon so schön gesagt hast,
es ist halt keinen Platz für Fehler, es gibt keinen
Genau, du hast keine Fehler. So.
Und das hatte ich vorhin schon mal kurz auf der Zunge, aber wie ist denn das für dich, wenn du jetzt einen Kunden hast und es geht dann los, das zu tätowieren? Das würde mich interessieren. Hast du das dann im Kopf, wo du sagst, okay, ich male denn jetzt hier Bilder auf den Körper, die nicht mehr weggehen? Ist das auch so ein gewisser Druck oder sagst du so, nee, ich kann das nicht, ich krieg das hin und ich bin so geübt? Oder hast du dann doch irgendwie so im Kopf, okay... Also klar bist du konzentriert und so weiter, aber hast du dann so ein bisschen, jetzt würde ich nicht sagen Angst, dass du es verhaust, aber ist da so ein bisschen ein gewisser Druck dann da oder also gehört es dazu? Oder?
Am Anfang ja, definitiv, klar, ich weiß gar nicht, das kann man gar nicht in Worte fassen, ja, wenn du wirklich jetzt merkst, okay krass, du hackst da jetzt irgendwem was halt ins Bein und es geht nie wieder weg und ganz am Anfang kann jeder erzählen, was er will, weißt du auch gar nicht, was du da tust, da war ein immenser Druck auf einem. Inzwischen muss ich sagen, ja, ist es eine Routine gewissermaßen. Klar, so ein gewisser Druck ist immer da, weil du willst ja Leistung bringen. Es muss immer wieder perfekt sein. So, der Kunde erwartet ein perfektes Ergebnis. Du kannst nicht gestern, also wenn du zum Beispiel ein Motiv zweimal stichst, kann nicht das gestern besser gewesen sein als morgen. So, du musst immer wieder die Leistung bringen.
Entschuldigung, das hast du vorhin schon mal gesagt. Da hat einer gesagt, ey, das finde ich gut, das will ich auch haben. Ich stelle mir das ungefähr so vor, wie wenn so ein weiblicher Filmstar mit so einem Kleid auf eine Party geht oder auf einen roten Teppich und dann kommt jemand, der es gleich anhat. Das ist ja ein Skandal. Und beim Tattoo, das habe ich auch. Guck,
das habe ich auch überlegt. Ey, stell mir vor, ich lasse mir ein Tattoo stechen von dir.
Dann hat jemand dasselbe S wie du.
Du postest das auf deiner Instagram-Seite zum Beispiel. Ich möchte nicht, dass jemand das gleiche S auf der Schulter hat wie ich.
Muss man das dazu sagen?
Also mit welchem Thema soll ich...
Mach erstmal weiter,
was du sagen wolltest.
Okay, also mit dem Druck auf dem Kessel. Nee, also es gibt schon immer noch Momente, weil also ich habe ja auch noch nicht ausgelernt. Ja. Für mich gibt es auch immer neue Herausforderungen und auch wie ich jetzt zum Beispiel den Rücken angefangen hatte, das war mein erstes komplettes Rückenprojekt. Da hast du natürlich auch immer, machst du dir mehr Gedanken als über Motiv, was du einfach schon öfters gestochen hast. So, wenn ich 30 Mal eine Rose gestochen habe oder 20 Mal das Frankfurter Stadtwappen, dann ist es halt irgendwie im Kopf. Aber wenn ich halt gewisse Motive einfach steche, die ich noch nicht gestochen habe, ein Porträt, das ich noch nicht gestochen habe oder keine Ahnung, irgendein Krieger, irgendein dann sitze ich schon auch erstmal da und okay, kriegst du das hin, machen wir das heute. Aber ich muss sagen, gerade diese Motive, wo ich am Anfang denke, boah, das ist eine Herausforderung, sind meistens die, die sehr, 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 sehr gut werden. Weil ich mich noch mehr reinfuchse und noch mehr konzentrieren muss, als bei Sachen, die du halt täglich machst. Und also es ist eine Routine. Ich bin da jetzt nicht, dass ich morgens zitternd da sitze und denke,
oh, nee, das meinte ich auch gar nicht, aber so. Es ist halt, ne, es hat mich schon interessiert, wie man dann so
ein Ding angeht. Aber es ist halt auch so ein Stück weit eine Ehre. Also zum Beispiel, ich hatte auch mal ein Mädel da gehabt, traurige Geschichte, ihr Vater ist gestorben, es war auch nicht weit davor, es war gerade ein halbes Jahr her und wir haben halt zusammen ein Motiv entworfen, so in Ehren für ihren Vater, was die halt gerne zusammen gemacht haben. Also sie sind zusammen gerne zur Eintracht gegangen und dann wurde es halt auch so ein Eintracht-Motiv. Und dann wird hier halt auch bewusst so, du verhilfst einem Menschen gerade irgendwie so ein bisschen dabei, so den Tod ihres Vaters oder ihr Vater ist gestorben und du hilfst der Person so ein bisschen, das zu verarbeiten. So. Das ist eigentlich gar nicht mein Job, so ich bin Tätowierer, aber gefühlt bist du manchmal Psychotherapeut, so ein bisschen wie so ein Friseur, so. Du kriegst alles mit, weißt mehr als jeder andere. Und das finde ich teilweise noch eine viel, viel krassere Bürde oder Ehre, halt solche Geschichten zu verarbeiten, als jetzt irgendwen zu tätowieren. So, das ist auch krass und für mich jeden Tag wieder krass, weil ich weiß, ich habe ein Kunstwerk nicht nur auf einem Zug, der rumfährt, sondern auf einem Menschen, der halt, keine Ahnung, 90-Jährigen rumläuft. Und aber dieses Ding, so wirklich halt die Geschichten zu erfahren dahinter und teilweise halt irgendwie, wie gesagt, mit dem Tod auch so konfrontiert zu werden, ist schon auch sehr, sehr krass, muss ich sagen, jedes Mal wieder. Ja. Jetzt habe ich leider deine zweite Frage vergessen.
War gar keine so krasse
Frage. Ja, doch, es war nur mit demselben Punkt zweimal.
Ja, aber klar, ich meine, ey, das Frankfurter Stadtwappen als Beispiel ist ja nicht geschützt. Ja. Das heißt, klar, ja. Kann da jeder reinkommen und sagen, ich spiele gerne das Wappen.
Ja, es gibt halt auch so verschiedene Dinge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das Thema mit dem Mädel, so das Tattoo werde ich nie wieder so tätowieren. Also kannst du kommen zu mir und sagen, ich will das genauso haben, kannst du vergessen. Weil wenn jetzt irgendwer zu mir kommt, ich will einen individuellen Schriftzug, den ich per Hand gezeichnet habe, so den kann ich eh nicht mehr eins zu eins so tätowieren.
Klar, das ist ja was anderes.
Genau. So, aber wenn halt natürlich halt irgendwie die Jungs kommen so und sagen, ich will hier Frankfurter Stadtwappen, ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Gruppending, so man fühlt sich irgendwie halt gemeinsam.
Es ist eher, wie sage ich mal so, okay, es ist ein Wappen, aber es ist wie ein Logo. Ich meine, du kannst ja sagen, okay.
Da kann ich ja nichts abändern.
Es gibt ja Leute, die lassen sich hier, was weiß ich, Rolex oder Benz tätowieren oder sowas, dann ist es wieder was anderes. Da verstehe ich das.
Hast du endlich mal so Sponsoren genannt, finde ich.
Das ist halt das gut. Da ist aber halt auch tatsächlich immer witzig, so dann versuchst du halt manchmal echt Leuten zu erklären, so. Die sagen so, ich will das Frankfurter Stadtwappen, aber ich will es so eigen haben. So, es soll so meinen Touch haben. Kann ich verstehen, so bei gewissen Tattoos. Aber es ist halt das Frankfurter Stadtwappen. So. Ich kann halt jetzt nicht den Bundesadler tätowieren, weil es ist halt dann nicht mehr das Frankfurter Stadtwappen. So. Ja. Ja, aber also es gibt auch total kranke Storys.
Da sind wir an der guten Stelle. Mhm. Was denn, Tobi?
Sigis Nachricht.
Oder? Genau, weil das passt gerade sehr gut zu dem mit Tattoos aussuchen und ich möchte ganz kurz, sag uns doch mal allen hier deine Instagram-Seite, weil das hat auch gleich ein bisschen mit der Frage zu tun, dass die Leute dir natürlich auch folgen können.
Ja, die Instagram-Seite heißt Stanislav Inc.
Perfekt.
Also Stanislav Inc.
Weil da sieht man ja auch einige deiner Arbeiten.
Genau.
Ich hoffe jetzt, dass mein Akku jetzt hier nicht leer geht, während ich diese Sprachnachricht vom Sigi vorspiele. Ne, sind noch 10%, das schafft das Handy.
So, wann, wie lang die ist?
Die kann auch, aber nee, die ist jetzt nicht so lang.
Ist die so schlecht gelaunt wie deine manchmal auf der Arbeit?
Wie wer auf der Arbeit?
Wie seine Sprachnachricht von der Arbeit, wenn er auf der Arbeit sitzt.
Ach so. Ja, man merkt schon.
Ne? So, es geht ja nicht, dass ich auf der Arbeit sitze, aber der kann manchmal ganz schön nerven.
Ein gut informierten Zuhörer auf jeden Fall.
Ja.
So, ich muss, wo ist sie denn?
Du musst auch kurz überlegen.
Ja, ich habe auf jeden Fall, so. Und zwar, wo ist sie denn? Ist sie das hier? Ja. Genau, das hat nämlich sehr, sehr viel mit den, ich glaube, er hat sich sehr, sehr stark über deine, über dich, über deine Instagram-Seite informiert.
Okay.
Und ich fand die Frage sehr, sehr gut. Moment, das müsste die richtige sein. Ja.
Gutes TV, der Sigi hier, gell? Ja, was ich sagen wollte, du hast doch da mit dem Bombay-Tobi zusammen den Stanislav da am Stammtisch, der Tätowierer, gell? Jetzt habe ich mir mal seine Seite angeguckt da auf den Instagram und der macht ja echt gute Sachen, muss ich sagen, so viel mit Frankfurt. Was mich da interessieren wird hier, Was macht er denn, wenn einer kommt und sagt, hier, machen wir mal ein Kickers-Offenbach-Logo? Macht er das oder schickt er den da auf die andere Seite da vom Main? Weißt du, was ich meine? Das würde mich mal interessieren. Also, das Siggi.
Tja, was machst du denn?
Den schicke ich nicht nur auf die andere Seite vom Main.
Ja, so, Siggi, kurz und knappe Antwort, danke.
Ja, kurz und knappe Antwort. Nee, also, ja, wie man auf der Seite sieht, habe ich schon auf jeden Fall einen sehr eindeutigen Frankfurt. Und
aber hat einen leichten Bezug zu Frankfurt, würde
Frankfurt ich sagen. Und Eintracht-Bezug so. Ja. Also man sagt hier immer, man muss Geschäft und Privatleben trennen, bla bla bla. Es gibt gewisse Dinge, die mache ich nicht. Also irgendwelche Offenbach-Wappen oder auch jetzt zum Beispiel andere Vereine aus der ersten Bundesliga tätowiere ich einfach nicht.
Sehr gut.
Also, ja, mache ich halt einfach nicht.
So, wenn das hast du ja vorhin schon gesagt, dass du auch einfach Leute wegschickst. Das finde ich ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. So. Weil wenn, also aus verschiedenen Gründen. Einmal klar ist das einmal das persönliche Ding, so von, ey, nee, es gibt Dinge, die mache ich nicht, dann schicke ich die Leute auch weg. Plus, es gibt Dinge, die funktionieren einfach nicht. Ich versuche es denen zu erklären. Und wenn sie es nicht verstehen wollen, sage ich einfach, okay, dann machst du woanders.
So. Ja, plus, also das hat auch wieder so dieses Kunstding. Erstens, du musst die Sache irgendwie fühlen, die du tätowierst. Wenn du selbst scheiße findest, dann wird's nix. So, Punkt. Also ja. dann kann ich da nicht mein Herzblut reinstecken.
Ja.
Und ja, das hat halt einfach noch ein paar andere Gründe, warum ich die Vereinswappen nicht mache. Aber also keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel heute auch eigentlich krasse Geschichte, ich hatte schon einen Kunden, der ist halt aus Irland hierher geflogen, so, um sich von mir tätowieren zu lassen. Heute der Kunde ist jetzt aus Salzburg hierher gefahren, um sich tätowieren zu lassen. So.
Wie werden die auf dich aufmerksam, wenn ich fragen darf?
Instagram.
Ah, ist tatsächlich so.
Ja, Instagram.
Die sehen dann deine Arbeiten und sagen, krass, da muss ich hin und dann kommen wir nach Frankfurt.
So, und wenn halt jetzt hier irgendwer aus Salzburg so sich ein Stadtwappen tätowieren lassen, klar mache ich das so, ich habe ja keinen, aber so, keine Ahnung, Offenbach auf jeden Fall nicht so.
Fällt aus.
Fällt halt auf jeden Fall raus.
Ja, wenn man es nicht fühlt, fühlt man es nicht.
Nee, kann ich auch ein bisschen verstehen.
Ja, das ist wie in der letzten Folge mit Marvin. Wenn man aus Frankfurt kommt, da hat man auch keinen anderen Pulli zu tragen oder ein anderes Trikot zu tragen. Das haben wir ja letzte Woche geklärt. So.
Schade, ich habe jetzt
und gedacht, schon gar kein Tattoo.
Ich hätte mir jetzt ganz gerne das Bayern-Logo tätowieren lassen wollen.
Da würde ich mal eine Ausnahme machen, einfach nur, um es zu sehen.
Um zu sehen, ob du das dein Wort hältst. Also ich.
Ne? Ja, so, genau. Dass ich so, weit so ein Bayern-Wappen auf deinem Hintern oder so, wäre schon...
Geil.
Oh. Filme im
Gott,
Kopf.
Nee, bitte nicht.
Ich möchte mich hier offiziell bei allen Hörern entschuldigen für dieses Bild im Kopf.
Gibt es noch das klassische, ich habe das tatsächlich schon mal gesehen, und unter anderem in dem Laden, in dem ich mir habe dieses Tattoo auf den Arm malen lassen, gibt es noch so den, ich sage jetzt einfach mal so, den klassischen DIN A4 Tattoo-Ordner, den man durchblättert und sagt, das will ich haben.
Also in die Studios, die ich gehe und also in diesen Stilrichtungen, in denen ich unterwegs bin, gibt es einfach nicht, weil, also keine Ahnung, wenn jemand zu mir kommt und will halt ein Porträt von seinem Hund oder keine Ahnung, die Frankfurter Oper so, das ist halt nicht in meinem Ordner irgendwo.
Ja.
Und Punkt 2, es hat sich halt einfach die Zeit gewandelt, das ist eine Digitalisierung so.
Klar, sind mehr Fotos als
meine Arbeiten sind in Instagram und das ist auch ein riesen Vorteil zu früher. Früher hattest du halt eben nur diese Mappe, du hattest zwei Tattoo-Studios nebeneinander, bist reingegangen, hast zwei Mappen gesehen, okay, die eine war weniger schlecht als die andere, dann hast du dich halt für die weniger schlechte entschieden. Und heute hast du halt das Internet so, du kannst halt weltweit vergleichen, ist manchmal vielleicht auch nicht so gut, weil du halt auch dich mit Gott in der Welt vergleichen kannst du. So. Kannst halt auch, keine Ahnung, nicht Cristiano Ronaldo halt mit einem Kreisligisten vergleichen. Aber du hast halt die Möglichkeit, wirklich zu sehen, was ist möglich, was ist gut und was ist halt vielleicht weniger gut. Und ja, dann kommen halt auch einfach mal Leute aus Salzburg nach Frankfurt oder Leute aus Irland nach Frankfurt oder Leute aus Bremen hier runtergeeiert und lassen sich halt hier hacken, weil sie halt den Weg zu mir gefunden haben und sich geile Tattoos stechen lassen wollen.
Mich würde mal interessieren, so, da muss ich jetzt noch mal so ein, zwei Klischees aufmachen. Also, ich mache es jetzt mal so ganz plump. Früher hat man ja, oder haben viele Menschen gesagt, so, okay, jeder, der, keine Ahnung, der Tattoos hat oder viele Tattoos hat, so hat irgendwas mit hier Knast und so. Ne, so hat man ja oft so gesagt früher. Es ist ja dann schon auch zu einem hier und da Trend geworden vielleicht auch, ja, kann man schon sagen eigentlich auch. Und ich meine, man hätte wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht darüber nachgedacht, dass es eine Tattoo-Messe gibt zum Beispiel, glaube ich nicht. Oder war halt nicht so, das kam ja dann irgendwann alles so mit der Zeit. Und da du ja auch ein bisschen über deine Zukunft so nachdenken musst oder mit Sicherheit auch tust, glaubst du, das ist was, was bleibt? Also ja, klar, ein Tattoo bleibt, aber... ja, aber weißt du, was ich meine? So, oder gibt... Guck mal, blödes Beispiel, nehmen wir jetzt halt trotzdem nochmal die Musik als Beispiel. Vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren hätte keiner gedacht, dass irgendwas die Kassette ablöst. Oder dass irgendwas die CD ablöst. Und heute sind wir halt viel weiter. Ne? Oder mit Videokassetten, dann wurde es DVD und es ging immer weiter. Und gibt's da irgendwelche Entwicklungen, wo du sagen würdest, so, das wird, oder guck mal, es gab diese Welle jetzt zum Beispiel, dass es plötzlich, also Tattoo-Entfernung gab es vor, ich sag es einfach mal, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren auch nicht.
Ja, also ich sag mal so, also vielleicht, keine Ahnung, sind in 40 Jahren Tattoos halt einfach uncool so und man macht es halt nicht mehr oder keine Ahnung, das kann halt keiner sehen, aber...
Ich meine gar nicht uncool, aber dass da vielleicht was passiert, was sich weiterentwickelt.
Wollte ich jetzt drauf hinauskommen. Sorry. Alles gut, was halt passieren kann, so, was ich mir auch vorstellen kann, dass es eigentlich irgendwie schon möglich sein müsste, dass es halt irgendwelche, also es gibt ja auch OP-Roboter, so, da operiert kein Mensch mehr, so, da hast halt irgendeinen Roboter, der dir das Ding halt vielleicht in den Arm ballert, so, und vielleicht auch schneller einfach als ein Mensch und schmerzfreier, keine Ahnung. Aber da muss ich halt einfach den ganz klaren Punkt sehen. Ich bin mir zu 99% sicher, dass 99% meiner Kunden das nicht akzeptieren würden, die würden weiter zu mir kommen, weil das ist, wie ich es vorhin gesagt habe, das ist so ein bisschen dieses Friseur-Ding, wenn du beim Tätowierer bist, das ist so, ihr beide seid nicht tätowiert, das ist jetzt schwer nachzuvollziehen und auch für jeden, der noch nie beim Tätowierer ist, das ist vielleicht schwer nachzuvollziehen, du gehst auch irgendwie mit deinem Tätowierer so, komisch gesagt, so eine gewisse Bindung ein, du hockst halt 8 Stunden aufeinander, du berührst halt auch 8 Stunden lang, halt blöd gesagt, und unterhältst halt, und für viele ist es halt einfach, dieser ganze Prozess ist so das Tätowieren, so ich bin da, ich trinke Kaffee, wir essen gemeinsam zu Mittag, wir erzählen irgendeinen Scheißdreck so und dann bei mir ist es halt auch echt, auch dieses Frankfurt-Ding und so, es sind sehr viele Leute mit sehr gleichen Interessen bei mir im Laden und man versteht sich halt meistens einfach auf Anhieb und ich bin mir halt bei den Leuten sehr sicher, die würden niemals, auch selbst wenn dieser Roboter meinetwegen einfach ein bisschen besser wäre als ich, würden die lieber zu mir kommen, um diesen ganzen Prozess halt zu haben, ja, diesen Prozess des Tätowierens, und da hatte ich halt auch schon aus so einem, ja, nee, genau. Das wollte ich sagen.
Ich glaube, vielleicht auch nochmal weiterzuspielen, weil in anderen Kulturen ist das ja auch schon wie so ein Ritual auch. Ich meine, das ist jetzt eher so sich austauschen oder sowas, aber da ist ja auch manchmal Tätowieren Teil eines Rituals. Oder gerade wenn ich diese was hast du gesagt? Diese
Maori-Sachen
oder sowas. Genau. Ich kenne mich damit, wenn es falsch ist, dann okay. Aber ich denke, dass es auch wirklich damit zu tun hat, dass man, dass es mehr ist halt als dieses Tattoo. Also du hast die Geschichte, warum du das Tattoo haben möchtest, dann hast du den Vorgang, dass du das halt bekommst, und dann bleibt es ja im Nachgang auch und du erinnerst dich ja auch daran zurück, warum du es ausgewählt hast und wie es gestochen wurde und so weiter. Also ich glaube auch, dass das so, da kein Tattoo-Drucker irgendwie, ich glaube, das wird auch dafür einen Markt geben, natürlich, weil es Leute gibt, die wollen halt einfach nur ihren Hund auf dem Arm haben und dann macht er den in 5 Minuten da fertig oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass dieser ganze Vorgang auch viel wert ist. Also ich,
um das Beispiel Maori aufzugreifen, da ist halt wirklich so, du, also klar, es gibt in Deutschland halt irgendwelche Tätowierer, die tätowieren irgendwie so Maori-Kram, aber die wissen gar nicht, was es heißt. So, die richtigen Maori-Tattoos bekommen die Leute, die in diesem Stamm leben, und dann entscheidet halt der Stammesälteste so für dich, du bist halt, keine Ahnung, Mann, du bist halt die Giraffe oder was weiß ich warum, ja, irgendwas Verrücktes, und dann bekommst du halt dieses Tattoo, weil du es dir verdient hast, weil du halt nach diesem Motto lebst oder was weiß ich. Deswegen finde ich das auch so, naja, was heißt verwerflich, das soll jeder machen, was ihm gefällt, aber diese Stilrichtung so, für mich persönlich, wenn du das feierst, dann geh da hin, leb mit denen 3 Wochen und lass dir das tätowieren, was du tätowieren darfst, so, aber weiß ich nicht, nehmen denen doch nicht ihre Kultur weg, nur weil du halt denkst, du bist The Rock, so, also die meisten sind halt eh nicht The Rock und sehen halt auch nicht aus wie The Rock.
Ja, das stimmt, ich wollte es eigentlich nur vergleichen mit diesem, also mit diesem Vorgang, also dass das auch für den, die Person eine wichtige Entscheidung ist und mit dir zusammen das macht, die eine gewisse Bindung auch eingeht, und ich glaube, diese Bindung während des Entstehens ist einfach wichtiger, als zu sagen, ich gehe jetzt mal kurz um die Ecke und lass mir noch mal ein Tattoo drucken oder sonst irgendwas. Ist vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber ich zum Beispiel, ich lese gerne Bücher und habe kein Reader-Ding oder so.
Ich lese auch noch schön hier Paper.
Halt. Genau, aber das hat auch einfacher was mit dem Gefühl zu tun.
Ja, ja.
Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber das ist auch so ein bisschen, weil ich mag
nein,
das,
die Seiten zu blättern. Das ist ein gutes Beispiel. Ich werde mir niemals einen Reader kaufen.
Es kann ja auch praktisch sein, wenn man im Urlaub fährt oder sonst irgendwas, aber dann habe ich meine zwei Bücher dabei, mehr schaffe ich eh nicht oder so. Aber es ist, ich kann es verstehen, wenn das jemand macht, aber für mich persönlich ist es halt so.
Bin ich bei dir.
Ich lese lieber ein Buch, erstens blätter ich dann um und ich mag das einfach, das in der Hand zu halten und ich mag das auch, wenn ich es fertig habe, dann mal dahin zu stellen und dann stehen halt ein paar und dann weiß ich wieder, okay, ich habe da jetzt mal im letzten Jahr mal drei Bücher gelesen oder sowas, so, wenn ich das schaffe. Aber das ist halt auch sowas, wo ich glaube, dass, da sind wir auch wieder, das Gefühl, das dabei ist und, ja. Und was man damit verbindet, ist, glaube ich, manchmal auch wichtiger. Deshalb wird es immer die Leute geben, die das, diesen, sagen wir, ist ja noch nicht so weit, aber diesen altmodischen Weg zu gehen, so zu machen, anstatt zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit der Zeit und mache das so und so. Das sind dann andere Motive, warum man es macht. Aber ich glaube, das ist halt, glaube ich, auch gerade wenn du sagst, du hast so Kundschaft, die sowieso irgendwie in eine gemeinsame Richtung geht, wo man dann sagt, man lernt ja auch Leute kennen und dann lernt man über dich vielleicht Leute. Das ist halt so eine Gemeinschaft auch eher. Und ich glaube, wenn man das so eine gewisse Sichtweise auf diese ganze Tattoo-Sache hat, dann ist es auch was anderes. Und das kann halt keine Maschine oder kein Roboter oder kein irgendwas ersetzen.
Nee.
Also behaupte ich es einfach mal.
Bin ich bei dir. Es wird einen Markt dafür geben. Ja. Noch dazu, glaube ich, ist es sehr, 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 sehr teuer, sowas zu entwickeln. Und der Tattoo-Markt ist halt auch sehr, 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 sehr klein. Das sieht man schon auch immer an irgendwelchen Entwicklungen mit Farben und was weiß ich was. Oder also in Deutschland gibt es gefühlt irgendwie einen Shop, wo du im Laden Tattoo-Sachen kaufen kannst. So. Sonst kannst du nur online bestellen und der Laden ist irgendwie in Berlin. Also der Markt ist sehr, sehr klein. So bis das entwickelt ist, keine Ahnung, vielleicht ist es nächstes Jahr soweit, aber bin ich der Meinung, bin ich auf jeden Fall kein Tätowierer mehr. So, da bin ich irgendwo unter der Erde.
Ist, weil wir gerade von diesen Entwicklungen gesprochen haben, ist ja so ein bisschen, ja, aber hier vorbeigegangen ist ja der falsche Satz. Ich habe es etwa, doch ist auch vorbeigegangen, aber es gab doch mal so eine Phase, wo es hier so biologische Tattoos gab, ne? Die sich dann wieder angeblich nach Jahren selbst entfernen.
Ja, aber da muss ich hier ganz offen zu sagen, ich habe keine Ahnung. Also ich habe davon
ich glaub,
auch
schon was gehört. Ich glaube, das hat sich auch nicht etabliert.
So. Aber, ja.
Plus, ich habe auch mal gehört, tatsächlich, dass das auch nicht besonders gesund sein soll. Und dann wurde, glaube ich, auch deswegen da irgendwie ein Riegel vorgeschoben.
Ja, plus, also ich habe auch schon mal, einmal hatte ich so eine Anfrage und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, also jetzt aus meiner Warte gesehen, ich würde so viel Geld nicht dafür ausgeben wollen, dass es halt auch nach 3 Wochen wieder weg ist. Ja. Und derjenige damals hat dann nämlich zu mir auch gesagt, ja, es kostet ja dann auch bestimmt nicht so viel, weil es geht ja wieder weg. Also, ja, nee, ist halt derselbe Prozess. Ob es ja, dann bleibt oder nicht, ist ja dein Ding.
Malen auf dem Arm.
Ja.
Ich halt Arbeit.
Ja, nochmal, die Arbeit habe ich auch gerne bezahlt. Aber
ich meine, auch wenn es wieder weggeht,
ach so, ja,
macht ja trotzdem dieselbe Arbeit, wie wenn, ob es jetzt bleibt oder ob es dann wieder weggeht, das ist ja dann.
Aber also ich kenne mich damit nicht aus.
Ja. Ich muss auch sagen, dass ich dazu nochmal diese Klebetattoos sind auch viel besser geworden, als sie ganz früher in unserer Kindheit mal
waren. Da kannst du ziemlich krassen Scheiß halt auf jeden Fall schon ausdrucken.
Ja. Ja. Glaubt mir aus Erfahrung, die halten echt lange.
Ey, auch diese Vorlagen, die man aufdruckt, diese blauen, wenn du die gut aufdruckst, kannst du mal 3 Wochen probieren, das auf jeden Fall abzuduschen.
Ja?
Ja.
Aber entfernt sich das...
Hat einen blauen Schatten?
Entfernt sich das selbst, wenn du dann das Tattoo drüber stichst?
Ja, genau, das ist halt das Ding, wenn du halt direkt daran arbeitest und also du wischst ja, keine Ahnung, 300 Mal mit dem Papiertuch halt darüber am Tag, so, dann ist es weg. Und dann ist halt am Ende auch wirklich das fertige Tattoo da. Manchmal gibt es auch Stellen, da ist halt irgendwo noch so ein bisschen blau, es geht dann halt nächsten paar Tagen weg.
Ja.
Aber wenn du halt jetzt zum Beispiel einem so eine Vorlage draufballerst und er sagt halt, boah, okay, will ich halt doch nicht, dann hat er halt 3 Wochen auf jeden Fall diese Vorlage auf dem Bein meistens.
Okay. Eine Sache muss ich mir noch erklären. Es gibt, ich habe das öfters mal gesehen, auch auf Instagram, glaube ich, wenn nicht nur Fotos gemacht werden von den fertigen Werken, sondern manchmal wird da mit so einem, wie so ein Schaum und dann wird da mit so einem Lappen oder mit so einem, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann es nicht erklären so. Ich glaube, das war so ein Instagram-Ding. So.
Okay.
Wir sind fancy und wir sprühen da jetzt Schaum drauf und ziehen es halt ab. Es hat gar keine Bedeutung so.
Geil.
Also man benutzt diesen Schaum und es gibt so gewisse Flüssigkeiten einfach, die beruhigend für die Haut sind und um auch diese blaue Farbe eben so ein bisschen wegzukriegen. Aber dieses Ding am Ende vom Tattoo ist da halt jetzt Schaum und ich wisch's ab. Das ist so ein, keine Ahnung, fancy Style Instagram-Ding. Sowas. Habe ich nicht gemacht, keine Ahnung.
Ja, der Effekt ist schon okay. Aber Ja, aber find ich vorher nachher schon immer ganz geil.
Das Witzige ist halt, wenn du so ein richtig krasses, großes Tattoo hast so und machst, das ist geil. Aber es gibt dann auch Videos, wo da halt darunter so ein 1 Euro großes Kreuz ist und dann denke ich mir so, wow, krass, du hast gerade voll den Hype gemacht und dann...
Ja.
Du kannst den Rücken sprühen und dann hat er im Nacken so ein kleines Kreuz. Beim nach dem Abwischen von unten nach oben.
So. Ja, ungefähr so halt.
Ich muss aber sagen, es gibt da auch schon, also es gibt, hin und wieder werden ja auch in den sozialen Medien Fotos gepostet von Tattoos, die schiefgegangen sind.
Boah.
Wow.
Ja.
Also auch so Schreibfehler und so, das ja, ist schon, halt. Wow.
Ja.
Aber das sind... Für mich sieht es aber immer so ein bisschen aus, das ist dann eher so hier Hobbykeller und
ja.
Da ist halt was schiefgelaufen.
Ja, wobei man da halt auch echt sagen muss, also wenn man mal meinen Kanal verfolgt, ich versuche doch auch ab und zu mal Sachen zu, naja, retten, sagen wir es einfach mal so. Und da sind halt auch echt schon Sachen mir untergekommen, die halt wirklich, also ich nenne jetzt hier einfach keine Namen so, aber die kennt ihr wahrscheinlich das Tattoo-Studio und fast jeder Zuhörer würde das Tattoo-Studio kennen und das ist also schlimmer als Hobby so, was da rauskam und das, also das kann man nicht pauschalisieren, also viel davon ja, ist Hobbykeller, aber also es passiert in Studios auch echt viel komisches Zeug so, deswegen checkt einfach Instagram, checkt Bewertung. Hört auf eure Freunde so, wenn eure Freunde, oder guckt euch halt auch die Sachen von euren Freunden an so, weil vielleicht hat ja auch nicht jeder Geschmack, aber wenn ihr halt echt das Gefühl habt, okay, da sind 50 meiner Freunde gehen in dieses Tattoo-Studio und alle sind zufrieden, kein Ding, aber
so, dran sein,
ich hab nur mal was davon gehört und ich hab noch nie ein Bild von diesem Tätowierer gesehen und ich kenne am besten seinen Namen nicht mal, mach's nicht so. Mach's einfach.
Ja, es sollte sich wirklich jeder bewusst sein, dass es halt, wie du schon gesagt hast, etwas ist, das fürs Leben hält und
genau.
Da sollte nicht nur der Entschluss wirklich gefasst sein, das machen zu wollen, sondern halt auch der Entschluss gefasst sein, wie, wo und mit wem man das dann macht. So, ja. Das finde ich schon sehr wichtig, ja.
Und da halt auch echt ein großes Ding, also wenn ihr einen Tätowierer findet, der euch sagt, so und so mache ich das nicht, geh lieber weg, ey, lasst euch das durch den Kopf gehen und geht zu dem Tätowierer wieder und fragt ihm, hey, wie können wir es machen, dass es gut aussieht. Weil wenn ihr zu einem anderen Tätowierer geht, der es euch einfach hackt, so, dann seid ihr schon mal im Falschen gelandet.
Können wir jetzt noch eine Sache klären?
Ja.
Warum wird das Wort hacken in der Szene so oft benutzt?
Darf ich probieren?
Ja, bitte.
Ich habe eine Idee, aber ich bin gespannt, was du sagst.
Genau, da sind wir wieder bei dieser Maori-Nummer oder so, weil ich habe das nämlich mal gesehen, wie die das machen, weil die klopfen das so mit Holzdingern rein. Die haben so Spitzen und dann hacken. Also, das sieht fast schon mal aus wie.
So ein kleines Hämmerchen, ne?
Die legen das drauf und hacken das ja, dann so irgendwie. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob Hacken davon kommt, aber nee. Das stimmt. Also die haben dann halt da einfach eine Nadel und so ein Hämmerchen und hauen das halt so.
Ja, oder mit der Maschine.
Vielleicht haben wir
oder die Maschine hackt ja auch, ne? Können wir vielleicht da nochmal
kurz. Das
ist dann so halt kleine so Nadeln, die gehen.
Slang einfach
die tackern
so.
Da so rein, ne? Die hacken da. Ja gut, das ja, reicht
aber
ja auch.
Aber es ist einfach Slang so. Und
vielleicht haben wir hier den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die uns das schreiben kann.
Beantworten können
halt. Ja, klar. Lass uns doch, du als aufmerksamer Zuhörer weißt es ja sicherlich, dass wir in Sigis Bar eine Jukebox haben, die man mit Songs füttern kann. Mir ist auch schon einer eingefallen.
Boah, ich bin völlig blank.
Ja. Nee, ich habe einen. Und zwar ist der von Red Hot Chili Peppers und der heißt Under the Bridge.
Ernsthaft?
Ja, schwer und scheiß.
Boah, habt ihr ja, deshalb, war das Inspiration?
Nein, habe ich erfunden.
Aber die haben das gemacht wegen euch.
Die Red Hot Chili Peppers, die Red Hot Chili Peppers okay. haben uns diesen Song gewidmet. Okay. Aufgrund des Streits mit der anderen Graffiti Crew, die auch
Under the Bridge
ja, und die kamen
dann Rolling Stones. Under the Bridge halt getroffen. So.
Genau. Und dann haben die Red Hot Chili Peppers
gesagt, dann nehme ich Simon und Garfunkel mit Bridge Over Troubled Water noch dazu. Und das haben die anderen dann gemacht. Ne? Oh aber ganz ehrlich, dass du das weißt, krass. Also ich,
ja, das heißt Under the Bridge. Sehr guter Song von Red Hot Chili Peppers. Wirklich ernsthaft. Und ich habe fast kurz gedacht, aber dann habe ich gedacht, ich sage es jetzt trotzdem, aber mir fällt leider der Interpret nicht ein. Es gibt tatsächlich, und ich hätte das passend gefunden, es gibt einen Song, der heißt Under My Skin, aber ich habe keine Ahnung, wer das singt.
Wow. Aber Shakira?
Dein Ernst? Ich habe keine Ahnung. Ja. Mir sagt es auch was, aber ich könnte nicht sagen.
Under My Skin. Hat wahrscheinlich, der Song hat wahrscheinlich nichts mit Tätowieren zu tun, aber ich hätte es irgendwie passend gefunden.
Bevor du dran kommst, ich habe nochmal eine Frage vielleicht. Ich,
ja.
ich glaube nicht, dass ihr mir das beantworten könnt, aber vielleicht... Aber warum heißt es zum Beispiel in Schottland, wenn diese großen Orchester laufen, mit den Dudelsackspielern und sowas, das nennt man, diese Veranstaltung nennt man auch Tattoo.
Echt?
Echt?
Ja. Crazy.
Und ich weiß nicht warum. Ich könnte es natürlich auch googeln, aber ich probiere es mal auf diesem Weg. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Ich möchte jetzt keinen da rein. Das höre ich nur privat, aber ansonsten.
Also ich habe keine Ahnung.
Ja.
Aber hast du einen Song? Oder mehrere?
Ganz kurz, also ich habe es schon mal gehört mit der Jukebox. Soll es einfach ein Song, der was damit zu tun hat oder einfach.
Nö, das kannst du mal mit.
Das machen wir meistens, weil wir uns öfter was ausdenken müssen.
Das kann auch ein Song sein, den du auf, keine Ahnung, auf dem Weg hier in Sigis Bar gehört oder hast. Die, oder was den bedeutet. Du oft hörst oder der dir was bedeutet oder.
Mir ist ein Song einfach direkt in den Kopf gekommen, so, den, an den ich oft denke. Das ist von Oasis, Wonderwall.
Mhm. Starker Song.
Hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber der ist ja mir schlimm. Als erstes in den Kopf gekommen.
Super, perfekt. Den muss ich sehr oft auf Hochzeiten spielen.
Hymne.
Ja.
Ja, der läuft sehr oft am Ende auf der Hochzeit. Ja, wirklich, das ist oft so. Und dann auch immer noch mal so, dann der, kommt noch mal der eine von der Bar oder der von draußen gerade eine geraucht hat und kurz vor Ende der Hochzeit noch mal, yeah, hallo, ich habe noch mal einen Wunsch, spiel noch mal Wonderwall. Ja, du warst doch gerade draußen rauchen, ja, ich habe es gerade gespielt.
Ja, aber das ist genau der, der dann alleine auf der Tanzfläche ist mit seinem Drink und einer Kippe vielleicht noch in der Hand und das total feiert. Und das ist wieder so
ein und Gefühl. Und halt schön mitgrölt.
Ja, weil das ist dann auch von Herzen.
Ja. Aber wenn du sagst, mehr Lieder, doch ein Song habe ich noch. Ja, wir hatten das Familiending, wir haben meinen toten Opa mit dem Stanislav-Namen geehrt. So, meine Oma hatte immer eine Kneipe und diese Kneipe lief immer von Peter Alexander, die kleine Kneipe.
Geiler Song.
Also könnt ihr auf jeden Fall noch die kleine Kneipe.
Den haben wir tatsächlich, geiler
Song. Reinballern.
Sehr gut. Den haben wir tatsächlich ab und zu, das ein oder andere Mal, man kann ja auch auf Instagram, wenn man was postet, und ein Bild oder auch eine Story, die jetzt keinen Ton braucht, kann man ja auch Songs aussuchen. Du hast damit angefangen. Du hast es zum ersten Mal gemacht, glaube ich, ne, mit dem Song. Mhm. Ja, da haben wir den Song auch mal benutzt. Die kleine Kneipe. Super Song. Okay. Aber guck mal, wo hatte sie denn eine Kneipe, wenn ich fragen darf?
Bei mir, wo ich herkomme,
in dem Ort. Ich finde aber auch, das muss ich nochmal sagen, manchmal kommt es mir so ein bisschen vor, dass das leider auch so ein bisschen, dass diese. Wir hatten den Julian hier, der hat es ja auch erzählt, ne, dass sein Vater hat, glaube ich, eine Kneipe, oder die Eltern hatten eine Kneipe, ne?
Von der Mutter, der Vater hat dann
genau, und der hat auch, das ist auch so diese Kultur, die der da beschrieben hat. Ich finde, das ist so, leider, es gibt's noch, aber
stirbt aus.
Es ist ein bisschen verloren gegangen. Oder stirbt aus, gell?
Also gerade in eurer Generation war es, glaube ich, noch mehr.
Ja.
Haben wir vorhin festgestellt, dass wir nicht ganz eine Generation sind.
Nicht
aber
ganz. Wir sind also ein paar Jahre älter, aber
bei mir schon gibt's sehr wenige, die das noch feiern. Die meisten kennen keine Ahnung, was so. Aber ich bin auch ein Kneipenkind, so. Ich liebe Kneipen und es stirbt aus, leider.
Leider, gell?
Ja.
Also ich müsste jetzt auch nicht irgendwie jedes Wochenende in so einem Ding sitzen, aber ich so dieses...
Beim das, Sigi lässt so, sich's aushalten
auf jeden Fall. Ja, das ist so einer der letzten
Überbleibsel. Wo man jede Woche mal hingehen kann.
Ja. Ja, aber das ist echt schade so, weil das ist so nochmal was... Keine Ahnung, man kann es schwer beschreiben, aber das ist so, jeder, der das mal erlebt hat, oder so, ne?
Ja, Peter Alexander, die kleine Kneipe, beschreibt es halt bestens so.
Genau.
So, jeder, der da ist, ist halt gleich und
genau.
Jeder versteht sich halt.
Genau. Und ich meine, ganz ehrlich, der hat den Song halt nicht umsonst geschrieben.
Ja,
ich glaube, dass der sehr inspiriert war von irgendeiner kleinen Kneipe, wahrscheinlich.
Ja, die in seiner Straße, hör dir mal das Lied an.
Ja, ich hab's ja gehört. wir wissen ja nicht von welcher. Das hat er ja nicht.
In seiner Straße.
Ja. Hätte ja auch einen Namen benutzen können in dem Song. Hat er aber nicht gemacht. Deswegen finde ich es schön, er hat es ein bisschen verallgemeinert. Aber sehr, sehr gut. Krass, dass wir selber noch nicht auf die Idee gekommen sind, weißt du?
Ja, ist gut.
Hammer.
Jetzt
haben wir es endlich auf der Liste.
Da muss hier der junge Bub in Sigis Bar kommen.
Ja, echt.
Die kleine Kneipe, der Glenny.
Und uns den Song
erklären. Dann hack die doch mal in die
Playlist. Die hack ich jetzt in die Playlist. Ja, magst du noch was sagen abschließendes? Außer dass natürlich alle, aber doch, na klar, wo dein Tattoo-Shop ist, müssen wir natürlich hier sofort erwähnen.
Oder? Ja, mein Tattoo-Shop ist direkt vor den Toren Frankfurts in Maintal. In Maintal in der Bahnhofstraße 95. Wer Bock hat, mich zu besuchen, kann das gerne jederzeit machen, aber am besten meldet euch kurz vorher mal, dass bei mir echt alles nur über Termine läuft.
Ja,
also bei mir ist nicht mit einfach reinlaufen und so.
Aber man könnte jetzt schon reinkommen und sagen, hi, wie sieht's denn mit Termin aus? Oder ich würde gerne
kurz
mit dir reden.
Ja, das geht schon. Aber
und ansonsten
am einfachsten ist einfach mal kurz vorher durchzuchecken. Instagram, WhatsApp, anrufen. Heute gibt's so viele Kanäle.
Ja. Und die du bedienst doch alle selbst. Das heißt, wenn man dir jetzt auf Instagram zum Beispiel schreiben würde, hey, ich habe keine Ahnung, deine Arbeiten gesehen oder ich habe jetzt deine Folge in Sigis Bar gehört. Hat mich interessiert, was du da so machst. Ich hätte, glaube ich, Interesse an einem Tattoo. Dann kann man das...
Sie erreichen mich auf jeden Fall.
Ja.
Sie erreichen mich. Ihr landet, die Nachrichten landen auf jeden Fall.
Sie können mich erreichen. Sehr gut.
Die Nachrichten landen irgendwann bei mir.
Ja, das sollte man auf jeden Fall tun. Ich finde auch, das war so, ja doch, es hat auch für mich, der, klar, so, ich habe schon mit Tattoos und Menschen, die tätowiert sind, zu tun und so, aber
Warst du im Knast, oder? Ja.
Seemann, Seemann.
Ja, musst du sein, ja.
Seemann, oder? Ja. Ich hätte gerne so einen Anker auf dem rechten Oberarm. Wobei, es gibt einen sehr guten, kennst du Badesalz?
Ja, klar.
Es gibt einen großartigen Sketch. Ich hoffe, man findet den auf YouTube. Ich möchte ihn aber trotzdem hier kurz den Leuten ans Herz legen. Das ist auch ein sehr kurzer in einem Tattoo-Laden. Und da kommt der eine von den beiden rein und der andere ist gerade am Tätowieren. Und der wünscht sich ein Tattoo und sagt dann, ich hätte gern, was, dann sagt er so, ja, was willst du denn haben? Und dann sagt er, ich hätte gern so einen Leberkäse auf dem Oberarm. Und dann sagt der andere so zu ihm so, ich guck dir mal deinen Oberarm an, da passt höchstens ein Pommes Fritzchen drauf oder so. Und dann tätowiert er ihm einen Leberkäse auf den Oberarm, dann geht er raus und dann kommt er ein paar Minuten später zurück und sagt so, Entschuldigung, ich will dich nochmal stören, ich habe eine kleine Bitte. Mach mir doch einfach auf den Leberkäse noch ein Spiegelei. Das ist ein wunderbarer Sketch, kann man sich mal angucken zum Thema, ja, Tätowierung. Ja.
Aber nee, also ich bedanke mich auf jeden Fall beim Siggi und euch beiden für die Einladung.
Gerne,
es
gerne.
War ein mega schöner Abend hier.
Ja, und ich finde es auch cool und deswegen auch nochmal der Appell an die Leute, die zuhören. Weil ich fand es geil, du hast uns ja angeschrieben und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was wir, wie soll ich sagen, auch haben wollen. Ne? Dass, also nicht nur, dass Leute das hören, oder auch Leute, die das gerne hören, sagen so, hey, ich hätte doch Bock, ein Teil davon zu sein, sondern meinetwegen auch Leute empfehlen, die sagen, hey, guck mal, ich kenne jemanden, der hat eine coole Story oder der würde passen als Gast oder Gästin, so, schick die Leute vorbei. Und bei dir hat es ja auch super schnell funktioniert.
Auf jeden Fall.
Außer das eine Telefonat, wo ich dachte, du wärst dran, aber dann war es der Kollege.
Dann war es der Patrick.
Aus dem Tattoo-Laden. Das war ganz lustig auf jeden Fall, aber nee, ich fand es cool und ich habe irgendwie gedacht, so, ey, so, ich, Es hat gepasst. So. Das ist ja das, was wir auch wollen, so, dass man Leute auch findet, die halt nicht jeder kennt. Ne? So, das ist von mir. Aber die ihre Geschichte erzählen können. So. Fand ich sehr gut.
Nur weil du keine Tattoos hast.
Mach mal dein Mikro vor dich. Aber was hast du gesagt?
Vielleicht weißt du nicht, wie viele Leute ihn schon kennen.
Ja, das weiß auch nicht unbedingt auf ihn bezogen, mit dem Kennen, sondern einfach. Du sagst es doch immer so schön, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Genau.
Und die Tattoos auf den Leuten haben ja auch ihre Geschichte
das zu erzählen. Das stimmt, genau.
Boah.
Ja.
Po.
Deep. Ja, das war wirklich deep. Da schließt sich dann der Kreis, ne? Aber trotzdem nochmal, bei dir, da war ein so ein Ding, ich habe die Bilder, als ich mir die angeguckt habe, du hast doch vorhin kurz erwähnt mit dem Namen. Du hast so in einem Beiläuf mit so einem Krieger, ne? Das ist so ein. Das ist auch ein Rückentattoo, glaube ich, das du gemacht hast. Da ist so ein, ich weiß nicht, ist das ein Ritter oder sowas da drauf oder sowas? Nein? Ich muss gleich nochmal nachgucken. Das sieht krass aus. Doch, wie so ein...
So ein Spartaner auf dem Schild sein.
Ja, Spartaner, dann so, ja, genau. Das sieht auch krass aus, ja. Ja, solltet ihr auf jeden Fall anschauen. Leute, besucht diese Instagram-Seite. Da sind, auch wenn man sich nicht tätowieren lassen möchte, ein paar schöne Bilder drauf, auf jeden Fall. Tobi, wo guckst du? Ja.
Tobi ist wieder müde.
Der ist müde wie immer. Jetzt langsam ist er doch müde.
Bist du jetzt was interessant, aber jetzt quatschst du mich ein bisschen müde.
Sorry. Dann mach doch einfach dein letztes Wort jetzt.
Ja. Komm. Deine letzten Worte. Ja. Für mich heute so ein bisschen hängen geblieben, weil das war auch ja eine Frage von mir, wie man so einer Entscheidungsfindung kommt. Und ich finde, das hat nicht nur was mit Tattoos zu tun, aber die verdeutlichen das nochmal ziemlich stark. Dass man vielleicht sich viel öfter über manche Dinge auch mal tiefere Gedanken machen muss oder sollte, um sich wirklich sicher zu sein. Aber dass man im Endeffekt sich erstens auch mit sich selber auseinandersetzt und sämtliche Aspekte beleuchtet, um dann von etwas sicher zu sein, um dann auch wirklich komplett dahinter stehen zu können und das so umzusetzen, dass man sogar sagt, das ist eine Entscheidung für mein Leben. Und ich glaube, das ist halt als Tattoo beispielhaft oder symbolisch für viele andere Sachen, die auch jetzt bei dir sichtbar waren, zu sagen, ich möchte mein Leben verändern und ich mache was Neues. Und auch das ist ja auch eine Entscheidung, wo du dir Gedanken drüber gemacht hast. Und ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, hallo. Aber diese Selbstreflexion und diese Entscheidung für sein Leben, für einen anderen Weg, für einen für sich besseren Weg, und aktiv sich Gedanken über etwas zu machen und sich damit auseinanderzusetzen, mit sich selbst und mit Dingen, die man entscheiden möchte, um wirklich stark eine starke Entscheidung treffen zu können und wirklich die Knaller durchzuziehen, aber auch dann auch diese Motivation zu haben, weil ich glaube, aus dieser starken Entscheidung kommt dann auch nochmal eine stärkere Motivation. Ich glaube, manche Dinge geschehen schnell, aber manche Dinge sollte man wirklich mal bis zu Ende durchdenken.
Das hast du schön gesagt.
Schöne Worte, Tobi.
Tschüss.
Gutes TV, der Sigi nochmal, gell? Hier, ich hab mich nochmal mit dem Stanislav da unterhalten. Der hat ja gesagt, hier, Sigi, kannst du mich ruhig Stani nennen, gell? Und trinken wir noch ein Bierchen und so. Hab ich einfach gemacht mit dem. Hab ich einen ausgegeben hier, es war echt nett, haben wir ein bisschen gequatscht. Und da habe ich ihm nochmal mein Tattoo gezeigt, weißt du, mit dem Papua-Neuguinea, was man da machen kann, weil ich will das echt nicht mehr sehen, ist auch viel zu lang. Da hat er gesagt, da überlegt er sich immer was und guckt mal, ob er da irgendwie was machen kann. Aber ja, muss man mal gucken, gell. Also Witsch bei mir meldet, der gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Ich hoffe, die Nüsse waren gut hier, gell. Also, bis demnächst. Der Siggi.